Musik raus. Oh. Achtung, ich esse den ersten Keks.
Oh. Mm. Sogar mit Hetze, dass man es noch genau mitbekommt.
Scheiße, ich kann gar nicht so viel nebenher essen. Fuck, das hört man alles.
Ich hole mir auch mal ein zum Vergleich, wie weniger es bei mir hört.
Sollen wir jetzt alle mal einen Keks essen, bis wir losgehen?
Habt ihr alle VfB Stuttgart geguckt?
Nein.
Wie gut die gewonnen haben?
Ja.
Ihr seid also Informatiker.
Ja, wir sind Informatiker, wir machen sowas nicht.
Ihr lasst euch nicht von der Entertainment-Branche schlechthin unterhalten.
Nee, das ist so Brot und Spiele und so. Das
also ich habe
so
auch Hunger, ich will auch was.
Aber ich esse jetzt auch mal einen Keks.
Sind ja aber gut.
Ja, sind durchaus lecker.
Ja. Hier kann auch
also wir werden jetzt einfach 2 Stunden lang Kekse essen.
Und Danny, schmatzen, ich habe schon einen Stern gegessen, ist übel gut. Mhm. Ich hoffe, da sind keine Drogen drin oder so.
Am Ball für die nächste Aufnahme Analog-Cookies. Mhm.
Viele Grüße.
Das Rezept kann er vielleicht online stellen. Mhm. Open Source natürlich.
Ach Mike, ich habe gerade gehört, dass der Christian gerade ein altes MacBook kaputt macht.
Ah, sehr schön.
Mhm. Wunderbar.
Kann er ruhig machen. Das ist jetzt ja seins. Mhm. Was macht er denn Böses?
Weiß ich nicht. Im Chat, kannst du lesen, er ist im Chat.
Oh, ja, er ist gerade im Chat.
Danny.
Nee, Christian.
Der arme Apfel.
Scheiße, ich habe Raute, Radio Tux. Ah doch, indizieren.
Voll Boom drauf.
Ich muss immer indizieren. Mhm. Ja, irgendwie mein Name gibt es halt immer schon, weil ich das letzte Mal immer noch bin wahrscheinlich.
Registriere dir doch endlich meinen Nick.
Wo mal das denn?
Slash NS,
ja, irgendwo, NS
wo? Auch, nicht MSG?
Nee, du kannst gleich, du kannst entweder slash MSG, Nick Surf, bla bla, oder schreibst nur slash
wo NS. Wo geht das ein? In das Kolloquie-Dingens?
Mhm. Ja, im Chat direkt. Ja, slash, direkt. Wenn du irgendwas slash irgendwas machst, schreib mal slash bla, dann wird es nicht auftauchen im Chat.
Erklärt mal jemand.
Hey, das wird gar nicht gesendet.
Ingo,
so viel zu dem Thema, ja. Ja?
Hallo, ich weiß dafür andere Sachen.
Nee, wir haben 6, sagen wir mal so.
Ach so.
Offiziell.
Wir haben 6. Ja. Ihr habt 6? Oh Gott. Will ich gar nicht näher wissen.
Der war schlecht.
Der war gut. Weil das war echt treffsicher.
Minus Musik plus Mac. Ja, also das mit der Musik, das ist jetzt extrem ärgerlich mal wieder, aber...
Was heißt
das?
Ja, du könntest ja kurz rüberrennen und jetzt den Jingle anspielen.
Bei Mac fühle ich mich immer angesprochen.
Und jedes Mal, wenn ich Musik brauche, sprinte ich wieder rüber.
Richtig.
Und,
ja, früher mussten ihn auch selber zu den Instrumenten greifen. Sei doch mal ein bisschen dankbar.
Dann können wir ja singen.
Selber singen. Ja, ich hatte so...
So weit immer noch nicht.
Stille Nacht, Heilige Nacht oder sowas. Als
wir spielen Musik. Einfach unser Tannenbaum vom letzten Mal noch ein. Das reicht.
Vom letzten Mal?
Letztes Jahr.
Ja, ich kann mich nicht dran erinnern.
Haben wir Tannenbaum gesungen.
Echt? War richtig ziemlich, schlecht.
War nicht so gut. Ich weiß noch, du wolltest unbedingt singen und ich habe mich gewehrt mit allen Mitteln. Und dann hast du einfach angefangen und dann habe ich irgendwann auch noch mitgesungen. Mhm. Weiß ich nicht.
Mhm. Okay.
Ja, ich, alter Extrovertierter. Also die Kekse sind lecker.
Mhm. Oh, die Sterne sind der Wahnsinn.
Sollen wir mal anfangen?
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Mhm.
Geil. Wunderbar.
Dann können wir jetzt anfangen. Hallo.
Ich habe sogar jetzt ein Wave-Anzeigegerät.
Ich hab ein Bild, toll.
Ja, ein Chrome.
Nennt sich das Chrome-Browser. Das ist mein Wave-Anzeigegerät.
Ein Iron. Ja, das ist ein Wave-Anzeigegerät. Das kann eigentlich, also macht bei mir momentan nichts anderes, aber das macht's gut.
Ja,
kenn ich. Hey, ich mache auch jetzt Yes bei Google Wave.
Okay, dann.
Ich gehe jetzt mal in die Themenplanung hier. Hat also den Link zur Wave gibt's ja im Chat zur Sendung irc.freenode.net, Channel Raute Radio Tux. Und da kann man gerne mit diskutieren, sich mit einklinken und hier irgendwie mal die ganzen Sachen, die wir irgendwie nennen, auch gleich am besten in die Wave schreiben. Weil ich hab's von der letzten Sendung nicht geschafft, mal die durchzuhören. Normalerweise höre ich die ja immer noch durch und füge die ganzen Links an. Und
irgendwie sind mir da mal ein paar Links verloren gegangen. Da muss man ein bisschen zurückspringen, dass man die dann wieder alle sieht, weil irgendwie waren die auf einmal weg.
In der Wave.
Ja.
Ja.
Da muss ich irgendwie auch noch mal ganz schön fluchen, dieser Editor ist die Hölle. Aber
ja, ist ja noch Preview. Ja, okay.
Ja.
Halli, hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe. Ja, wo sind wir? 86. Heute mit Analog-Cookies von Danny. Und fangen wir mal an. Wir sind heute 5 Leute. Wir sind neues Setup, neues Studio hier so ein bisschen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich die Musik rausfallen lassen müssen. Tut mir herzlich traurig, aber haben wir jetzt nicht ganz hingekriegt. Heute dabei sind Jens.
Hallo.
Oh. Hallo. Hallo.
Musst du mit mir anfangen, verdammt.
Ja, ja, klar. Sven.
Hallihallo.
Kai.
Hallo.
Und Marc.
Hi.
Und meiner einer, mein Name ist Ingo und wir haben wieder eine Latte an Themen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, heute wieder mal alles durchzukriegen. Wir haben uns mal wieder viel zu viel vorgenommen. Womit wollen wir anfangen? Habt ihr irgendeinen Vorschlag? Ich meine, ist ja hier so irgendwie so Community. Nee, können wir nicht. Habt da nichts. Na ja, dann fangen wir mit diesem Google-Fu an. Ich habe gehört, die haben jetzt so einen tollen neuen DNS-Server. Und irgendjemand hat sein Handy nicht.
Welches das warst du.
Ich war es.
Ja. Scheiße. Ja.
Okay. Die haben einen neuen, tollen DNS-Server, irgendwie auf 8888.
Ich wusste gar nicht, dass es so coole IP-Adressen gibt.
Und auf 8844 gibt es den auch noch.
Mhm. Ah ja. Ja, es gibt sogar 1, 2, 3, 4.
Ja.
Die ist richtig cool, finde ich.
Weißt du, wem die gehört?
Kann man mal kurz sagen.
Genau. Cool ist 1, 2, 3, 4. Ina.
Ja, mal wieder nix.
Nee, nix.
Okay.
Nee.
Aber Reserve. Ich kann zuerst mal ein bisschen über die DNS-Server von Alice heulen, weil die sind scheiße.
Ja, ja.
Die sind furchtbar. Übel. Also ich habe da gestern, ich benutze die ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr, weil die irgendwann mal angefangen haben, wenn ich mich vertippt habe, dann so eine komische Suchseite einzublenden. Dann habe ich einfach den von meinem Server-Provider genommen, der ist schnell und toll und filtert nichts und macht alles. Da habe ich die mal so ein bisschen verglichen. Und irgendwie so, ich habe dann irgendwie so einen Ping von 30 Millisekunden zu dem, den ich jetzt verwende. Und der von Alice ist dann irgendwie so bei knapp über 60 Millisekunden. Also gerade mal so die doppelte Reaktionszeit. Was für sowas wichtig ist wie DNS, was man echt oft braucht, ziemlich bescheuert ist. Ja, und zudem machen sie dann noch so komische, so komischen geraden Zeiten einblenden und so. Das mag ich überhaupt nicht. Deshalb will man den ja nicht verwenden. Und das hat sich wohl auch Google gedacht. Und dann haben sie gedacht, hey, wir machen jetzt mal einen eigenen DNS-Server. Den machen wir public und ich habe den Stift rumgereicht. Wunderbar. Genau. Und den können die Leute jetzt verwenden. Und der hat eine einfach zu merkende IP-Adresse und ja.
Ja, ist toll.
Das Thema scheint richtig.
Gut, ich betreibe ja auch eigene DNS-Server. Ja. Ein bisschen Schmack schon dabei hier.
Ich
fand die Meldung jetzt nicht irgendwie so besonders, aber für Leute, die natürlich keinen eigenen Bind irgendwo installiert haben. Ja, am besten ist, du installierst dir ein Bind lokal und dann kannst du immer die Root-Server abfragen direkt.
Ja, oder ich habe halt irgendwie auf meinem Router einen DNS-Mask laufen, der cache dann zwischendurch ein bisschen, dann ist das auch einigermaßen schnell.
Hm. Am besten fand ich in die Kommentare, oder ich habe gehört, irgendwelche Leute fanden es total toll, dass sie einen Server, der irgendwie in Kalifornien steht, irgendwie mit ganz schnell erreichen konnten.
Der steht doch gar nicht in Kalifornien.
Ja doch, da stehen überall auf der Welt verteilt welche.
Ja.
Die Leute haben halt noch nie was von Anycast
gehört. Ja, richtig, die machen Anycast.
Ja.
Und,
ja. Und ja, hui, ich bin in 20 Millisekunden
in Kalifornien.
In Kalifornien.
Nee.
Ja, genau.
Gut.
Das ist das Vorteil bei DNS, halt müssen sie machen mit Load Balancing und so.
Ja, ich meine ja, offene, schnelle, freie DNS-Server gibt es ja einen Haufen, dass das jetzt Google macht. Okay, ja, schön. Mhm. Macht das Google, hat eine einfache IP-Adresse, aber...
Was gibt es denn noch für Alternativen? Also angefangen wäre es ja da mal mit OpenDNS, nehme ich an.
Ja, aber die filtern, glaube ich, auch. Also ich würde die auch nicht
kannst
so gern.
Also du kannst die filtern lassen.
Ach
du
so.
Kannst, das geht so.
Aber also ich glaube, das ist dann auch wieder so ein riesen Konfigurationskram, dass man da alles Mögliche ein- und ausschalten kann. Ich weiß nicht, ob so der normale User, sage ich mal,
also du kannst die auch ohne irgendwas verwenden, indem du einfach die IPs von den DNS-Servern einträgst. Mhm. Und soweit ich weiß, wird dann auch nichts gefiltert.
Nee, genau.
Du kannst aber, wenn du willst, dich da registrieren und dann die IP, den IP-Bereich angeben, aus dem du kommst. Bedeutet im Normalfall eine dünne DNS-Adresse, weil wir ja hier die lustigen Reconnects haben.
Ja.
Und wann immer dann jemand von dieser dünnen DNS-Adresse den DNS-Server anfragt und irgendwelche Sachen machen will, kannst du da irgendwelche Filterregeln festlegen. Zum Beispiel Schmuddelseiten ausblenden oder ich weiß gar nicht, Werbung geht es auch, weiß das jemand?
Werbung weiß ich nicht, aber ich glaube so Malware-Seiten und so Kram kann man auch ausblenden.
Genau, sowas. Und das ist ja eigentlich eine ganz, ganz nette Sache, wenn man das denn unbedingt machen will. Ich hatte mal das Phänomen hier, dass jemand an der Hochschule komischerweise die Server drin hatte und danach nicht mehr auf, ich glaube, Yahoo Mail kam. War eine ganz, ganz komische Geschichte.
Interessant.
Da hat wohl auch jemand mitgespielt und dann habe ich mal dieses Blocking Live gesehen, dieses auch, wird eben umgeleitet und steht da, hier, not allowed, Content, Webmailer, bla.
Du bist doof, geh weg.
So in der Art, genau.
Ja. Ja, möchte man die von Google jetzt eigentlich einfach verwenden? Ich weiß nicht, also ich persönlich wäre mir da...
Noch mehr Daten bei Google.
Ja, weiß nicht, also gut, Google hat jetzt nicht wirklich meines Wissens viele Daten von mir. Hoffe ich doch mal.
Ja, sie geben ja eh zu, dass sie es eh nur, ich glaube, 2 Wochen speichern sie offiziell.
Ja,
und dann,
aber da haben die da so eine Ausnahme drin, so von wegen, ja, sie speichern dann irgendwie eine Auswahl
für Analysezwecke. Genau, billiger. Aber... Ja. Ich glaube denen das. Und ich finde die Server auch nett, weil sie für mich zumindest schneller sind als alles andere, was so rumsteht. Also selbst die OpenDNS-Server sind für mich langsamer.
Also ich definiere für dich, was hast du da von der...
Für meinen Alice-Heimanschluss, 16 Megabit Foo,
habe ich einfach mal so. Ja, also ich komme da irgendwie auf 30 Millisekunden und ich benutze da, wie gesagt, den DNS-Server von dem Provider, bei dem mein Webserver steht und der ist auch einigermaßen schnell und gut angebunden, deshalb...
Genau, ja, wobei da vertraue ich dann lieber, bevor ich dann irgendwann mal meinen Provider irgendwelche Probleme hat, vertraue ich da lieber Google, weil also so groß skalierbar redundant können sie ja wohl.
Also meinen erreiche ich mit 10,6 Millisekunden.
Das ja, von hier aus.
Von hier aus, ja.
Ja, das ist ja...
Wie schnell bist du denn zu Google von hier aus? Mach doch mal die...
Mach doch mal die 8.8.8.
Achso, muss ich jetzt echt 8.
Moment, war das eine 8 zu viel?
Ja, das können ja nur 4 sein.
Okay. Ja, was ist denn jetzt hier los?
Ja, okay, das sind nur 9,3.
Ja, no. Da macht es mal prozentual. Okay, also wir stellen fest, Google ist das schnellste überhaupt immer.
Naja.
Bei allem.
Aber, also die... Punkt. Die eine Punkt. Millisekunde, dann lieber meine eigenen Sachen.
2 Millisekunden, da sind wir mal.
Naja.
Das sind ganz klaren 10,6 bestenfalls.
Ja. Und komm, da du sowieso nur irgendwie durchschnittlich, weißt du, so 10, 20 Seiten wirklich wichtig ansurfst.
Ja, wobei natürlich die Browser ja auch kräftig damit, also Chrome zum Beispiel, die machen ja alle so DNS-Prefetching. Bedeutet, für jeden Link, über den ich meine Maus tue, fängt er da an, schon mal die DNS-Adresse aufzulösen. Und da kommt schon einiges zusammen. Und ich meine, es ist zwar nicht so stressig, aber ich habe halt mehr Verbindungen für länger offen und wenn es anders geht, warum denn nicht? Aber es gibt auch von vielen anderen Anbietern, ich glaube, es gab noch vom Phoebut die ganze CCC-nahe Dingens, die haben wohl DNS-Server und ich glaube, auch viele große Server-Hoster haben noch offene DNS-Server, also so LayerTech und so weiter und so fort.
Wenn man anfängt zu suchen, findet man da eine Menge.
Ich glaube, wenn man mal Dick, das Command-Line-Tool Dick bedienen kann, da findet man da jede Menge auch so Sachen wie Leute, die dann irgendwie, oh Gott, jetzt werde ich aber auf einmal brutal laut. Mhm. Ich gehe mal ein bisschen weiter vom Mikro weg.
Ich soll näher ran.
Okay, dann gehe ich jetzt näher ran. Da gibt es dann auch Leute, die dann irgendwie mal geblockt haben, wir können jetzt die Vorratsanspeicherung, wie heißt dieses Gesetz? Zugangserschwerungsgesetz können wir jetzt mit dem DNS-Server vom Vatikan umgehen. Ja gut, die haben halt auch einen. So what?
Ja. Schön, genau. Dann machen die wenigstens auch was Sinnvolles. Ja gut, also ich würde mal sagen, DNS-Thema ist nett, dass sie das machen. Dann haben sie noch irgendwie Etherpad gekauft, wollten sie es zumachen und haben es dann doch wieder Open Source gemacht. Also ich habe die Applikation vorher noch nie verwendet und habe
das erste
Mal davon gehört. Aber
ja, also ich fand, es ging sogar besser als Google Docs. Also irgendwie der Algorithmus scheint wohl ein bisschen schicker zu sein. Also gerade Etherpad ist so Kollaboration, online, 3 Leute ein Dokument und dann ab dafür. Und einziger Nachteil war damals, dass eben keinerlei Formatierung angeboten wurde, als ich das getestet habe. Das war halt so ein Plaintext-Editor und gerade wenn man dann im Normalfall, wenn man mit mehreren Leuten in einem Dokument arbeitet, will man ja die Sachen irgendwie organisieren oder schön darstellen oder sonst irgendwas in der Art machen, dass man halt so eine Materialsammlung hat, die man auch ein bisschen überblicken kann. Und ganz ohne Formatierung, so zumindest ein bisschen Sachen fett machen oder so, ist das dann doch nicht so schick. Aber ich denke auf jeden Fall, da haben sie sich ein anständiges Know-how gekauft, weil
das... Ja, denke ich auch.
Ging ganz gut. Hat auf JavaScript basiert, soweit ich weiß. Mhm. So, nichts, dass ich da was Falsches sage.
Ich habe mir das technisch noch nicht so genau angeguckt, deshalb, ich vermute ja.
Ich muss keine 12 Minuten warten, bis eine Java-VM gestartet ist und Flash, der Lüfter war auch leise. Ja. Bedeutet,
okay, dann war es wahrscheinlich JavaScript.
Wahrscheinlich, da gibt es ja nicht mehr so viel dann.
Ja.
Genau, und wie waren das? Die haben die dann gekauft, dann gesagt, es wird zugemacht und dann wurde es auch direkt wieder Open Source.
Ja, da haben die Leute dann alle angefangen. Haben. Ja, die haben alle angefangen, hier, die sind so böse, die kaufen die jetzt auf und machen das kaputt. Und dann hat Google gesagt, hier, nimm's doch.
Entwickelt zwar keiner mehr, aber nimm's doch.
Ja, den Source Code hat man.
Ja. Ja, gut, wobei den hat man, war das davor auch schon Open Source?
Nee. Das, oha. War, das war so eine Web-Only, so Hosted Software Gedöns.
Kann ich ja nur wieder bestätigen, ich finde Google toll. Ja, aber oh. Nehmen Projekte, machen sie quasi der Robin Hood der Open Source.
Okay. Da würde ich jetzt auch nicht mitgehen, aber gut. Ja. Real-Time Search habe ich hier. Achso, ja, man kann jetzt was auf Google suchen und die suchen dann direkt nochmal nach, oder was?
Ja, nee, die können.
Das ist diesmal nicht meins.
Ich bin es nicht.
Ja, alle anderen sind aus.
Ach komm.
Das kommt von rechts, das spüre ich ja.
Okay. Real-Time Search. Habe ich nur so auch am Rande mitbekommen. Die indizieren jetzt auch so Sachen wie Twitter und irgendwie andere Dings da, wie nennt man das, Microblogging-Dienste und können jetzt da...
Es gibt andere Microblogging-Dienste außer Twitter.
Ja, Identica und so.
Und alles, was und so. Auf Laconica
und so.
Passiert. Ja, das hat, ist dann, ja, hat dann umgerechnet 12 Nutzer, im Gegensatz zu Twitter, die ungefähr 12 Milliarden haben.
Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall kann man da jetzt irgendwie live suchen, was so die Community gerade macht und bekommt dann auch so im irgendwie Minutentakt noch aktuellere Ergebnisse eingeblendet und so.
Schick.
Ja, muss man, glaube ich, so mit seinem Google-Account eingeloggt sein und das irgendwie aktivieren. Das ist dann, glaube ich, so wie bei diesem, wie heißt dieses von YouTube, Feather?
Ja.
Was die dann gemacht haben. Ja, man muss das explizit aktivieren. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon viele positive Berichte da gehört, dass das gut funktionieren soll.
Wie gefällt denn euch, wenn wir gerade bei der Google-Suche sind, die neue Google-Suchseite? Hä? Habt ihr die schon bemerkt?
Ja,
dieser Fading-Effekt.
Ja, richtig, ja.
Ich musste da auch erst
drauf aufmerksam. Bewegt mal eure Maus nicht und dann ist Google nämlich noch minimaler, da ist nämlich nur das Textfeld im Grunde noch. Genau.
Ja.
Und jetzt, wenn du die Maus bewegst, jetzt Ingo macht gerade mal den Test, boah, auf einmal fadet es theoretisch ein.
Nein, ich meine, das macht doch Sinn, weil man ja eigentlich nie seine Maus bewegt.
Ah, das.
Deswegen kommt es oft vor.
Ja, na, Sache ist, schon. Die Sache ist, also wenn ich Chromium oder irgendwas benutze, tippe ich es gleich ein und Enter und dann geht da, macht er die Suche oder Firefox, habe ich das Suchfeld.
Also ich musste erst darauf aufmerksam gemacht werden, dass ich das überhaupt bemerke, weil ich irgendwie nur über irgendwelche Suchfelder Google ansteuere.
Ja, ich eigentlich auch. Ja. Aber ich habe es gelesen gehabt. Also ich finde es echt saugeil, schick.
Sieht aus
seiner Sicht heraus. Ich hätte es auf gut Glück auch noch weggemacht.
Ja,
und das Google-Suche hätte ich halt auch nicht im Browser-Stil gemacht, sondern irgendwie in einem Google-Design.
Hat denn jemand von euch schon diese neue Bildsuche von Google getestet?
Mit nee, aber das mache ich jetzt mal schnell
mit dir.
Ich mache ein Foto und dann...
Was? Neue Bildsuche?
Ja, also per Smartphone gibt es ja jetzt die Möglichkeit, ein Bild zu machen und Google analysiert dann dieses Bild und gibt dir einen... Oder macht dann eine Suchanfrage bei Google.
Der zeigt dir dann auf, mit welchem Star du am ähnlichsten gesichtsmäßig verwandt bist.
Weil das mit welchem so das Smartphone Problem. Denn?
Also ich habe es jetzt bisher nur bei einem Kollegen auf einem Android gesehen.
Okay.
Ja, selber habe ich es auch noch nicht getestet, deshalb kann ich da jetzt nicht so viel zu erzählen.
Cool.
Aber der Sven als fleißiger, treuer Android-Mensch...
Ich hab's noch überhaupt nicht getestet. Ich habe keine Ahnung und mein Telefon ist gerade aus.
Also Schande über deinen Kopf.
Da brauchen wir dich einmal. Und dann.
Ich hatte zu viel mit GWT 2.0 zu tun.
Tolle Überleitung.
Überleitung.
Okay, dann schieß mal los hier.
Ja, ich arbeite ja schon seit einiger Zeit mit GWT 2.0. Hab mir das bis jetzt immer aus dem Subversion rausgebaut. Und was gibt's da zu gucken?
Ich guck nur hier...
Ja,
ob ich da was sehe.
Die Wave-Oberfläche ist auch in GWT 2.0 gebaut, möchte ich mal dazu sagen. Ja, das ist super. Die haben jetzt coole Features dazu bekommen. Also man kann jetzt hier User Interfaces in deklarativen XML bauen, was erstmal ziemlich elegant ist und schick und man braucht sich kein Java-Code mehr zusammenbauen. Funktioniert ziemlich gut. Man muss zudem nicht mehr diesen schrecklichen Hosted-Browser benutzen, sondern kann das über Browser-Plugins machen, über Wave oder über Firefox und kann dann praktisch seine Applikation direkt über den Eclipse-Debugger debuggen. Also man generiert sich daraus zwar JavaScript, aber der hängt dann so im Browser drin. Und ich kann dann praktisch wie eine normale Java-Applikation meinen Code debuggen, ohne dass ich da jetzt... im JavaScript rumfrickeln muss. Funktioniert auch ziemlich gut. Und sie haben noch einen coolen Performance-Profiler für einen Chrome mitgebracht. Also da kann man sich dann praktisch so anzeigen lassen, was für Operationen auf seinem Browser jetzt wie viel Speicher und wie viel CPU-Last und so weiter fressen, um dann seine Anwendung so zu optimieren, dass die wirklich schnell geladen wird und auch sauber schnell funktioniert. Also sowas, was man bei Wave mal dringend machen müsste. Ja, so im Großen und Ganzen schick.
GWT.
Wer so extrem dynamische User Interfaces für Webapplikationen entwickeln will und muss, kann sich das mal angucken.
Ja. Was mich würde mal noch vielleicht ganz kurz interessieren, was eine Alternative wäre.
Alternativen, da gibt es eigentlich jede Menge JavaScript-Frameworks, aber da muss man halt in JavaScript programmieren.
Also also es gibt nichts, was im Prinzip dasselbe macht.
Also mir wäre jetzt persönlich nichts bekannt, weil GWT ist ja im Endeffekt so, dass man halt eine Java-Applikation schreibt in Java und man drückt auf den Compile-Button und dann fällt da hinten JavaScript, HTML und CSS hinten raus. Mhm. Eine wirkliche Alternative dazu würde mir jetzt spontan nicht einfallen.
Okay.
Also, ja.
Wie macht man denn die grafische Benutzeroberfläche in Java dann? Ist das irgendein AWT, Swing, Foo? Oder?
Nee, das fühlt sich an wie jetzt zum Beispiel ein AWT oder Swing. Man kann das so zusammenstecken. Aber wenn man mal Android-Entwicklung zum Beispiel gemacht hat, kann man da genauso, statt dass man sich jetzt Objekte zusammensteckt und die ineinander reinsteckt und so, kann man das auch in einer deklarativen XML-UI machen und dann sich die Objekte in den Java-Code über Annotations reinholen.
Okay.
Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie ein Vertical Panel und da habe ich jetzt noch andere Panels drin verschachtelt und dann kann ich da Buttons und Labels und so reinstecken. Aber
also das muss man sich schon neu ansehen, die ganze Grafikgeschichte, und kann ich das alte verwenden weiterhin?
Definiere das alte.
Swing.
Ach so, nee, das ist schon ein eigenes Framework, aber es fühlt sich extrem ähnlich an wie Swing zum Beispiel. Also gerade was jetzt Event Handling und so angeht, ist das relativ ähnlich.
Ja. Gut. Kommen wir von diesem ganzen Google, Foo, Bar, Gedöns, ich meine, das sind unsere Top-Themen, ne? immer wieder Google. Ich weiß auch nicht, was die ganze Zeit machen, dass die echt jeden Tag bei uns in den Schlagzeilen sind.
Ja, die haben halt einfach extrem viele Leute, die irgendwie 20% ihrer Arbeitszeit auf cooles Zeug verwenden können.
Können.
Ja, und ich meine, wenn ich 20% meiner Arbeitszeit auf coole Sachen verwenden die mir Spaß machen, dann würde ich da auch coole Sachen releasen, denke ich.
Genau. Ja. Vielleicht werden sie dann sogar eine Google Foo Bar API irgendwas und was du weiter verwenden kannst.
Ja, genau.
Sehr cool. Dann am Montag und Dienstag war der IT-Gipfel hier in Stuttgart, also der Region, aus der wir hier senden. Und Marc, du warst dort.
Genauso wie du, richtig?
Ach, ich auch, hast du mich gesehen?
Nicht hier mich als einzigen hinstellen.
Nee, doch, ich habe gedacht, der war so schlecht, du warst nur da.
Nee, wir hatten beide einen Anzug an, mein Mann.
Ah. Erinnere mich nicht daran, ja.
Nee, ich fand es ganz, ganz nett, mal so mit den großen Leuten in einem Raum zu stehen.
Neben René Obermann und
Zetsche und Herrn Lobo und
ja, genau, die wichtigen Leute.
Die drei Wirtschaftsweisen Deutschlands quasi. Kann man jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Reden waren Reden, so wie Reden halt sind, und Essen war super.
Kam irgendwas bei rum eigentlich irgendwie?
Ach, ja, das Übliche. IT geht's gut. Alle freuen sich.
Die sollen ein bisschen Gas geben, habe ich gelesen.
Schöne heile Welt.
Ja.
Die Merkel, so die IT-Branche, die muss jetzt mal vorangehen.
Ja, aber andererseits, ich meine, wir haben so
viel. Guckt euch doch mal die anderen Industrien an, wie es denen momentan geht.
Ja, aber das hat die halt, glaube ich, so gesagt. Zumindest wurde es so irgendwo zitiert.
Zu meiner Schande bin ich ja gegangen, bevor sie gesprochen hat, weil irgendwie war das
war nicht so richtig.
Nee, da war auch Mittagessen aber vorbei und die Schuhe taten dann schon weh.
Aber ich hab gehört, sie hat 1 Megabit für alle gefordert.
1 Megabit für alle. Das ist ja ein großes Glas Bitburger für jeden.
Ja, mit dem Handy hat die gemeint.
Oder
mit dem Handy.
Oder meinte sie tatsächlich sogar schon Megabyte für alle?
Die hat 1 Megabit online.
Ein Megabyte. Jetzt werden bald Disketten ausgegeben von der Bundesregierung, wo jeder Deutsche sein persönliches Megabyte erhält.
Ja, das kriegst du inklusive mit der Bundesmail dann.
Richtig. Als Speicherplatz. Kommt dann, die Bundesmail ist diese Diskette in einem Briefumschlag.
Kannst du, wenn du dann irgendwelche Daten hast, kannst du da drauf speichern und dann
verschicken. Gleich.
Richtig. Oder ist es auch sicher?
An unseren neuen Finanzminister.
Steht auch dein Name drauf, ist also quasi signiert.
Genau. Wichtig ist halt, dass du es in einem Text-File abspeicherst, was du auch immer loswerden willst. Oder sonst können die es nicht öffnen. Ja,
richtig. Halt so. Und okay. Text-File dann auch nur Doc-Dateien, also nicht
PDF. Nee, TXT, nur TXT.
Ah, ja. Mehr ist ja, und nicht dann, drin. Da musst du aber noch dazu sagen, welchen Zeilenvorschub verwendet werden soll.
Richtig, also, Tabs oder Spaces. Und,
ja, nee, Ingo meint eher irgendwie Carriage
oder Return Line Feed. Das ist natürlich Codierung, UTF-8.
Ja, natürlich.
Genau. WTF-9, keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich mit 9 Byte gestellt und 1 Byte ist einfach nur, keine Ahnung.
Gut. Nächstes.
Echt, aber sonst ist irgendwie nichts bei rumgekommen. Also, ich meine, wir waren ja am Montag auf diesem Open Space, das war eine nette Veranstaltung, da ging es so ein bisschen um Bildung und wir haben irgendwie diskutiert, was man so in der Bildung machen sollte.
Mit IT? Echt? Aber erzähl mal. Interessiert mich voll.
Ja,
was kam da rum?
Ja, na gut, wir haben mit lauter, na gut, ein paar
Pädagogen. Erklär doch mal, was ein Open Space ist erstmal, dass die so das Konzept.
Open Space, warte mal, da muss ich glaube ich erstmal auf Google gehen. beim Open Space geht es darum, so Ideen, Brainstorming, alles durcheinander und dann auf. War der Open Space erst der letztere Teil, ne?
Ich gehe davon aus.
Ja, genau. Also jeder kann, so wie ein bisschen beim Barcamp, jeder kann irgendein Thema vorschlagen. Und die werden dann angepinnt und dann können sich dort Gruppen vor diesen Themen sammeln und die diskutieren dann und bearbeiten dieses eine Thema. Und dann gibt es noch das Gesetz der zwei Füße. Du kannst also, wenn du sagst, das Thema hat mich jetzt nicht so umgehauen oder ich habe jetzt hier 10 Minuten Mist diskutiert, bin jetzt ausgelaucht, lauf mal zum nächsten, schnupper da mal rein, arbeite da mal mit und geh dann wieder zum nächsten und so. Und die Sachen, die da ausgearbeitet wurden, wurden dann am Ende vorgestellt.
Ja. Insgesamt kann man vielleicht sagen, die Atmosphäre war recht lustig bei diesem Open Space. Also erstmal war so, das Motto war, glaube ich, Kapuzenpullis treffen Anzüge. Lustigerweise hatten die ganzen Studenten eigentlich Anzüge an und die Leute mit Kapuzenpullis waren eigentlich nur die Jungs und Mädels von DNA Digital, so eine Eventfirma oder sowas in der Art. Ich habe es mir auch nicht genauer angeschaut. Auf jeden Fall waren die einzigen mit Kapuzenpullis und waren eigentlich auch durchgängig älter als die ganzen Studenten, was dann recht komisch war, weil dann waren die Studenten mit Anzügen, die ganzen CEO-Menschen waren mit Anzügen und zwischendrin waren diese Marketing-Leute krampfhaft mit Kapuzenpullis bekleidet. Und hat dann auch so schön angefangen, dann ging es los auf einmal, also hier schön Kaffee und so weiter und dann ging auf einmal Safri-Duo los, dieses Getrommel.
Das war das Geilste von allen.
Das war das Geilste, hab ich auch gedacht, 2001 lässt grüßen oder so, ich weiß nicht, aber scheint die Jugend ja zu mögen, deswegen wurde das eingespielt. Und dann haben wir uns so schön im Kreis versammelt. Das sah dann irgendwie so hat mich ein bisschen an Mad Max erinnert, dieser Thunderdome. Da standen auf einmal alle Leute im Kreis und ich habe mir gedacht, gut, jetzt gehen zwei rein und einer kommt wieder raus. Das kennen wir ja schon. Aber das war wohl dieser Open Space am Anfang. Also da ist man einmal im Kreis und dann darf jeder ein Thema vorschlagen. Was gab es denn so für Themen? Also es gab Mobile, Lernen mit Mobile. Das war dann auch irgendwie, hat halt auch nicht mehr so eine mobile Anwendungsfirma gehabt und hat dann gemeint, was könnte man denn da machen, was stellen Sie sich denn vor, was da tolles Neues gibt und also teilweise war es halt so ein bisschen eigentlich nur Marktrecherche von den Leuten, die sowieso was mit zu tun haben und teilweise waren so Sachen wie Open Education, glaube ich, so das alles war noch ein recht beliebtes Thema.
Richtig. Alles unter Creative Commons oder alles ins Internet stellen, was Professoren und sowas, was die alles fabrizieren.
Genau.
Vorlesungen, alles.
Und was gab es denn noch? Media Hubs, nein, wie heißt es? Irgendwas mit Hubs? Ja, ich glaube, genau so die Idee, dass man halt.
Innovation Hub.
Innovation Hubs, genau, dass halt Hochschule, Industrie und noch irgendjemand.
Nur Forschung, Industrie.
Ja, Hochschule, weiß ich, Forschung vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass die da doch eigentlich zusammenarbeiten sollten, weil die Hochschulen machen ja immer das innovative, coole Zeug, weil die ja noch nicht so wie die Industrie in diesem Deckmantel, keine Ahnung was, eingequetscht sind.
Der Kosten.
So Kostendeckel. Ja, und war aber eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Also mir hat es gefallen und dann nachher noch richtig schön im Daimler-Museum hier in Stuttgart. Alles sehr, sehr futuristisch. Und
ja, da kamen dann wirklich die Anzugträger und die wichtigen Leute, die waren vorher halt nicht da. Und das war so ein bisschen schade. Also da liefen halt nicht wirklich Leute rum, die irgendwas zu entscheiden haben. Das heißt, also so ein paar Studenten und ein paar Professoren und ein paar andere Leute haben sich irgendwie zusammengesetzt und haben über Bildung und IT von morgen diskutiert und ob da jemals irgendwas draus wird, außer diese eine Diskussionsrunde.
Ja gut, die Plakate, die wir da gemacht haben, wurden ja anscheinend von Frau Merkel begutachtet.
Ja, super, da geht die drei Sekunden vorbei und denken sich, oh, wieder so ein paar Verrückte, die irgendwelche Dinger an die Wand kleben.
Ja, aber ist doch vielleicht auch besser als nicht. Also lieber drei Sekunden auf dem Plakat schauen, das man erarbeitet hat, als nicht auf dem Plakat schauen. Vielleicht erinnert sie sich dann mal irgendwann wieder,
die waren doch so innovativ.
Naja. Am innovativsten
was war jetzt mit der Bildung?
Wird abgeschafft für alle. Bildung ist überbewertet, wir gehen jetzt zurück in die Bergwerke.
Wird runtergefahren. Vor allem mit IT in der Bildung, oder?
Ja, das war ganz so komisch, das ist dann irgendwann weggedriftet.
Geschichtsunterricht mit dem
Bildung im Allgemeinen.
So habe ich mir das auch vorgestellt eigentlich. Aber
jeder kriegt ein Netbook geschenkt.
Ja. Wäre ja mal Ansatz. Ja. Und dann muss er die Leute halt auch noch ausbilden. Also was halt heutzutage in der Schule fast nicht passiert, ist Medienkompetenz den Leuten, Kindern beizubringen. Da müsste man eigentlich mal ein extra Fach anlegen, dass Kinder halt Medienkompetenz kriegen und gleichzeitig könnte man auch mal irgendwie die Lehrer schulen, dass die nicht denken, oh, das Internet ist irgendwas ganz Böses und die Schüler machen nichts anderes, außer da irgendwie alles rauszukopieren und das als Hausarbeit abgeben. Ja, ja, super, wenn man denen das halt auch nicht richtig beibringt, also sowohl den Kindern als auch den
Das Problem den daran dort. Sind, glaube ich, einfach noch die Elterngeneration, die noch zu alt sind, zu unerfahren mit diesen ganzen Medien und Computer, IT-Themen und deswegen sich da nicht drum kümmern können. Aber umso mehr müsste man jetzt eigentlich von der Schulseite her, finde ich, da reingehen. Und mein Konzept wäre immer ein ITler, also einer, der sich um die harten Sachen kümmert und ein Medienmensch, der sich um die weichen Sachen kümmert. Also Word und Design und da ein bisschen machen, ja, dass man einfach so die.
Gut,
die
das kriegst du eben, das hast du ja in Anführungsstrichen Informatikunterricht.
Naja, aber das gehört da nicht hin. Ja, das gehört Richtung Kunst und keine Ahnung wo eigentlich hin. Arbeit mit Medien. Ja, und dann auf der anderen Seite HTML, Programmierung, wie funktioniert ein Computer, was man auch noch trennen könnte rein
aber
könnte man unter einen Hut nehmen.
Ja, aber du musst viel, viel tiefer anfangen. Du musst erstmal anfangen, hallo, das ist das Internet, es ist böse, es ist aber auch gut und das kann man damit machen und
das wäre wieder ein paar von diesen weichen Dingen. Aber das kann ja auch kein Informatiker vermitteln unbedingt.
Ja, also du musst den Leuten erstmal weißt du, mit Fernsehen sind wir alle groß geworden, aber mit dem Internet halt nicht und da kann man halt, da gibt's halt einen Rückkanal und so und da kann man einfach andere Sachen mitmachen. Mhm. Auf der anderen Seite musst du echt, die Alten sterben irgendwann aus, aber so kannst du ja auch nicht rangehen. Du musst halt denen echt beibringen.
Machen die das heute nicht schon so? Also ich weiß nicht, kennt irgendjemand einen, der in der Schule ist?
So? Ja, ein Cousin von mir, der ist Germanistiklehrer. Ich hab's so immer bei so Familienfesten, hab ich's dann mit dem so ab und zu und dem schicke ich dann immer gern mal ein paar Papers, die er sich dann mal angucken kann, dass er da mal...
Hausaufgaben.
Ja, genau. dem ist das also auch relativ wichtig. Also der ist jetzt so Anfang 30. Und der versucht dann auch seinen Schülern da mal beizubringen, ja, was ist denn die Wikipedia und wie editiert man da was? Und
aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme.
Ja, also und das sind natürlich. Das sind halt dann die wenigen Jungen, die dann neu reinkommen, aber mir ist das in der Schule auch nicht beigebracht worden.
Und das Thema ist halt, die nutzen alle SchülerVZ und Facebook und Mobile irgendwie, keine Ahnung.
Ja, genau. Alle haben Handy oder Smartphone oder so.
Und die wissen alle nicht Hintergrund. Mäßig Bescheid, was geht da ab, was ist sicher, was ist nicht so sicher, was kann da passieren.
Da gab es bei diesem IT-Gipfel auch so eine Runde IT und Sicherheit in der Gesellschaft oder sowas. Ich habe keine Ahnung, war irgendeine Arbeitsgruppe und die wollen wohl viele Sachen machen, aber teilweise ist es wohl auch so, dass sich die einzelnen Länder dagegen etwas sträuben. Also ich sag mal, eins der größten deutschen Länder, da liegt wohl... die haben so einen lustigen Internautenkoffer gemacht, wo ein bisschen Material und hier für Kinder halt, schön von Anfang an. Und da liegen jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 200, 300, 500.000 Internautenkoffer irgendwo in München. Jetzt habe ich das Land natürlich verraten. Liegen da irgendwo rum.
Hast du keinen Land gesagt?
Richtig, stimmt. München in Nordrhein-Westfalen, wie wir alle wissen. Nein, auf jeden Fall liegen da wohl auch irgendwo die Koffer rum. Und da gibt es wohl auch intern ein bisschen Probleme, die zu verteilen, weil es ist halt immer dieses... Durcheinander. Ich meine, der Bund hat die Bildungshoheit, nicht das Land. Und diese Länderinitiativen.
Was? Ja, hier, Deutschland.
Also nicht der Bund, sondern die Bundesländer haben die
Bildungshoheit, so meine ich. So rum.
Genau, nicht das Land, also Deutschland. Da gibt es wohl Probleme, dass die das irgendwie generell durchsetzen wollen. Aber
das ist auch so eine ganz, ganz blöde Geschichte.
Ja. Wobei ich denke, das ist so ein Problem, das sich quasi von selbst löst. Also ich meine, anscheinend, was wir hier an der Uni, da gibt es auch immer diese Girls' Days und Studieninfotag, und die wissen wohl schon recht weit Bescheid. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Woher sie es jetzt gelernt haben und dass man das theoretisch irgendwo zentral machen sollte, ist wahrscheinlich auch richtig, aber...
Nee, also ich bin echt dafür, dass du irgendwie ein Fach einführst, ja, Medienkompetenz.
Ich bin für die zwei, also Informatik und Medienkompetenz und Handling und Medienmachen. Also wir hatten Fach, es gibt doch keinen so Beruf ITG, mehr, wo du nicht mit Word, ITG, Excel
Entschuldigung. Okay. Ja, Jens, jetzt los, mach.
Also ich bin immer noch für diese Zweiteilung Medien bedienen, was viele Kids schon machen, wo man aber einfach auch im Berufsalltag braucht, und halt diese Hintergrundwissen durch die Informatik. Und da fehlen aber auch einfach die Leute. Also oft ist es so, da macht der Mathematiker dann, oder der Mathelehrer macht noch ein bisschen Computerunterricht, ja, weil es ist ja eine Rechenmaschine. Ja,
oder der Physiklehrer.
Oder der Physiklehrer, und der erzählt dann irgendwie, wie so RAM physikalisch, aus welchen Teilen und Elementen das zusammengesetzt ist oder so. Aber so richtig weiterhilft einem das dann bei Wikipedia-Funktionsweisen auch nicht oder so.
Ja, ich durfte damals irgendwie Webseiten irgendwie, hier heißt dieses unsägliche Programm Frontpage zusammenkriegen.
Also da fehlt es einfach, wenn da die kompetenten Leute eingesetzt werden, dann würde da schon mal einiges passieren.
Und du musst halt, was auch ein Problem an der Schule ist, die können die Leute nicht motivieren, ja. Du musst also irgendwas finden, was den Leuten Spaß macht, was den Kindern Spaß macht, und ja, wo sie halt sowohl spielerisch lernen, als auch irgendwie die Motivationskurve nach oben kriegen.
Hat ja in Physik auch schon immer geklappt. Also es wär dann das erste Fach, wo Kinder wirklich motiviert werden, meiner Meinung nach.
Ja. Ja.
Aber wäre vielleicht mal nett. So ein anderer Ansatz.
Hallo, man muss es doch probieren. Man kann doch nicht von vornherein die.
Wenn unsere Kinder alle auf die Schule gehen, dann schieben wir Stress. Und
ja, ich habe ja mit einer Psychologin dieses Zwei-Augen-Gespräch gehabt, und die hat mir erklärt, nämlich am Anfang sind Kinder total, also wenn sie in die erste Klasse kommen, freuen sie sich. Also ich war da schon immer anders. Wer sich meine Einschulungsfotos anguckt, der wird gleich sehen, wer ich war. Aber Kinder sind irgendwie total interessiert, freuen sich total auf die Schule, aber das hält irgendwie nur
bis so zum Kartoffeldrucken und dann
schnitzt ein A. Man muss es echt schaffen, dass die Kinder die ganze Zeit Spaß haben. Und dann würde halt auch viel mehr. Aber weißt du, dann hast du dann so Lehrer oder so, die dich voll ankotzen. Und hier wurde auch im Chat gerade gesagt, ja, die Informatiklehrer haben meistens keine Ahnung von Computer. Ja, die meinen, Computer ist Word oder sowas. Oder
Rechenmaschinen.
wenn überhaupt, hier, der Computer geht da an und das war's dann aber auch schon. Und sobald jemand mehr Interesse zeigt, wird da irgendwie gleich abgebügelt. Ich bin damals eigentlich nur zu Linux gekommen, weil wir einen super coolen Informatiklehrer hatten und weil auf jedem Rechner bei uns neben, was war es, Windows 98 oder Windows 2000, auch ein SUSE-Linux lief.
Bei uns war auch nur Linux drauf, hat aber irgendwie auch noch alles nicht getan, weil es halt auch keinen gab, der es nicht betreut hat. Und
ja, gut, das ist
so. Also ich würde jetzt gar nicht so sagen, also ich weiß gar nicht, vielleicht ist es halt auch anders. Also wer weiß denn, kennt jemand wirklich ein Kind, das in der Schule ist und hat da irgendwie
Erfahrung? Wir haben welche im Chat.
Kinder im Chat?
Kinder im Chat.
Na, Kinder.
Jugendliche. Also in der Schule, ich meine, da sind wir vielleicht noch ein bisschen zu jung, dass jemand eigene Kinder in der Schule hat, aber
so langsam.
Ich brauche
ja aber noch ein bisschen, bis sie in die Schule kommen, das habe ich ganz vergessen. Du kommst ja gar nicht mit 1 in die Schule. Ja?
Ach, zeig bloß. Ja. Sowas aber auch. Also mich hat der Informatikunterricht halt damals irgendwie motiviert und Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich vermute einfach, da hat sich nicht sehr viel getan. Und ein Fach Medienkompetenz gibt es definitiv noch nicht.
Ja, ich sehe so, dass jetzt eben Leute, mit denen ich in der Schule war, die werden jetzt langsam Lehrer. Also irgendwie zwei Leute und die können das theoretisch auch. Und theoretisch ist es gut. Ja. So.
Also,
und wir haben Lehrermangel vor allem noch, also die kriegen definitiv alle einen Job. Das ist auch noch der tolle Vorteil.
Also müssen wir jetzt eigentlich nur ein bisschen warten.
Muss ein bisschen warten, ja.
Naja, also du musst schon noch, die Rahmenpläne und so werden immer noch von noch Älteren gemacht. Also das bringt auch nichts, wenn du da irgendwie so ein paar neue Lehrer drin hast, die dann halt auch sich schnell demotivieren lassen, weil halt sie halt schon in einem engen Korsett sind und halt auch nicht Lehrpläne so machen, wie sie gerade lustig sind.
Vielleicht abschließend, da gibt es jetzt sicher auch noch bei einem befreundeten Chaos Radio Express Podcast die neueste Folge Medienkompetenz, soweit ich mich erinnern kann.
Echt?
Ja, natürlich.
Die habe ich noch gar nicht
angehört. Ich auch nicht, aber die wird gut sein. Und
die sind alle gut.
Deswegen würde ich darauf verweisen. Ich denke mal, jetzt haben wir auch genügend über Kinder und Lehrer geredet. Und IT-Gipfel. Es gab lustige fliegende Silberpinguine, wenn jemand auf... können wir das Video verlinken? Ich habe eins gemacht und es steht auf YouTube und...
voll medienkompetent, wie du das gemacht hast.
Ich weiß, super.
Super medienkompetent.
Wo hat er das gelernt? Von seinen Eltern wahrscheinlich.
Oder diesen Bachelor-Abschluss in Informatik, aber das... wer weiß es.
Apropos, dann gehen wir gleich mal zu was Medienkompetenten, und zwar E-Mails.
Oh.
E-Mails.
Thunderbird 3 ist draußen.
Oh. Ja, yeah, habe ich auch gelesen. Das wäre so eine News von mir gewesen.
Ja.
Hätte ich gesagt, ja, hab ich mir nicht angeguckt, keine Ahnung, Thunderbird, aber Ingo weiß Bescheid.
Ich habe ihn gestern installiert auf der Arbeit. Er kann Tabs, habe ich gesehen.
Das habe ich gelesen.
Das war das Einzige, was mir aufgefallen ist, und Lightning geht nicht mehr.
Ja, Lightning geht nicht mehr. Aber was zum Glück jetzt, Gott sei Dank, ging, was in den ganzen Beta- und RC-Versionen nicht ging, Enigmail geht wieder.
Ah, also verschlüsseln kann man jetzt wieder. Ja, es ging auch schon vorher, du musstest nur irgendwo die blöde Version finden. Mm-mm, also ich hab's. Ich hab's.
Ja, du hattest vielleicht ein 32-Bit-Betriebssystem?
Nein, ich habe ein 64-Bit-Betriebssystem. Und es gibt eine einzige XPI-Datei im Internet. Und die ist sowohl für Thunderbird oder Shredder 3 und 64-Bit-Linux kompiliert worden. Und ich habe die gefunden, wollte dann bloggen, hab's dann aber vergessen. Und jetzt hat sich das auch... Ich hab die Datei schon hochgeladen sogar.
Super. Wegen dir habe ich jetzt ewig lange keine verschlüsselten E-Mails bekommen können. Weil du mich nicht
bekommst informiert. Du normalerweise verschlüsselte E-Mails?
Ja, natürlich
bekomme ich. Oh.
Ja, hallo, wir sind doch Informatiker und so. Und wir
ich habe nur verschlüsselte E-Mails vom Ingo.
Aber siehst du, selbst er bekommt verschlüsselte E-Mails.
Ja, richtig. Und so läuft alles bei dir zusammen.
Das ist echt noch nicht ausgereift mit den verschlüsselten E-Mails.
Doch, also, das muss noch,
funktioniert sehr gut. Ja, das ist schon ausgereift, das ist aber für den Normalbenutzer zu kompliziert.
Das einzurichten halt schon mal. Ja. Wenn das jetzt im Mailprogramm so drin wäre, dass du sagst, irgendwie so, gib hier deinen Schlüssel ein, pump, fertig, das wäre cool. Aber zum Beispiel hier macOS X Snow Leopard haben sie so neu gemacht, dass selbst das Plugin nicht mehr tut.
Für PGP. Aber du kannst das Thunderbird nehmen.
Kack.
Richtig.
Ja, ich habe mich halt da so eingeschossen drauf. Gewohnheiten sind halt so übel.
Kommen wir mal wieder zurück zum Thunderbird. Du hast Thunderbird auch schon eine Weile benutzt, 3.
Ja.
Und?
Funktioniert. Im Chat lese ich gerade was ich auch schon öfter gehört habe, dass der sich auch hin und wieder mal die IMAP-Konten neu synchronisiert.
Da gibt es jetzt aber in der Final-Version so einen Migrationsassistent. Der poppt dann auf in so einem Tab und dann kann man hier sagen, ich möchte jetzt synchronisieren oder nicht. Oder ich möchte jetzt hier die neue oder die alte Ordneransicht und so, das kann man dann so sich zusammenklicken. Genau.
Aber falls ihr den nicht seht und ihr auf einmal merkt, dass eure Netzwerkanbindung ausgelastet ist, ich würde ein bisschen aufpassen, denn gerade so Provider wie Gmail haben da nämlich so ein Traffic Limit. Und die sagen dann halt, wenn jemand der Meinung ist, er müsste 5 GB aus seinem E-Mail-Postfach saugen, dann ist das sehr komisch und wir sperren das E-Mail-Postfach. Also den IMAP-Zugang. Ja, mal für einen Tag oder so.
Da gab es doch mal dieses Gmail-FS, was dann Leute auch missbraucht haben. Ich glaube, darum haben die das jetzt mittlerweile eingeführt.
Richtig, genau. Und also einfach mal schauen, sonst gibt noch das Webinterface, was dann besser als nichts ist. Aber aufpassen. Und ansonsten war ich eigentlich recht zufrieden. Ich hab's genau deswegen benutzt, weil ich eigentlich wieder verschlüsselte E-Mails haben wollte. In Evolution, was ich normalerweise benutze, auf Gnome oder Gnome oder wie auch immer man es aussprechen will. Genau. Da ging das Ganze bei mir nicht so richtig mit den verschlüsselten E-Mails und Zertifikaten importieren und Fu. Und Thunderbird hat es dann erstaunlicherweise aber geklappt und dann konnte ich die verschlüsselte E-Mail auch lesen. Da war ich eigentlich sehr beeindruckt, weil ich ohne meinen Key irgendjemand zu senden oder sonst irgendwas eine verschlüsselte E-Mail bekommen habe.
War ich das?
Nein, das war eine Firma sogar. Deswegen. Das war Simio. Genau, das war Simio. Simio hat mir ohne irgendwas, ich habe einfach hingeschrieben, so hier bla bla bla, Problem XY, ich habe Probleme mit meinen SSL-Zertifikaten auf der SIM-Karte, was wieder was anderes ist, worüber vielleicht noch nachher renten könnte. Und die haben mir dann geantwortet und die antworten dann und dann kriege ich nur so einen riesigen Zahlenblob und ich denke mir so,
woher wussten die jetzt, dass du das willst?
Richtig.
Und woher wussten die, dass du einen Key
hast? Und und vor allem macht es gar keinen Sinn, den Scheiß zu verschlüsseln, falls ich das mal so ausdrücken darf. Das hätte völlig gereicht, wenn die es unterschrieben hätten, dass ich weiß, von wem es kommt. Da stand nichts drin, was verschlüsselt gehört. Da stand kein Passwort drin, da standen keine Daten
Sei
drin, da stand
froh,
nur...
Ich freue mich, jemand, der super Technik
ich freue mich auf die 99% anderen Kunden, die diesen Blog kriegen und so.
Ja, nee, nein. Von denen haben sie ja keinen Public.
Genau, die schauen ja erstmal nach, ob hinter der E-Mail-Adresse auf irgendeinem PGP-Server denn ein Key veröffentlicht ist, und das war's bei mir. Und Gott sei Dank haben sie den Key veröffentlicht, den ich nicht gemacht habe, als ich 12 war und wo ich nicht mehr revoken kann, sondern den neuen. Und
solche Keys hat, glaube ich, jeder.
Ja. Richtig. Haben wir nicht alle mal angefangen und deswegen, ja. Deswegen war ich positiv überrascht und dann ging es auch mit Thunderbird und dann stand da aber nichts Wichtiges drin und dann war ich etwas deprimiert, dass ich eine Stunde damit verschwendet habe, diese E-Mail zu öffnen.
Obwohl aber drin wenigstens steht. Kannst du jetzt wieder schön verschlüsselte E-Mails lesen und schreiben.
Das haben die nur gemacht, um hier schleichwerbungsmäßig ins Radio zu kommen.
Ja, ich glaube, da können wir einen schönen Denial-of-Service-Angriff fahren. Wenn man da einfach irgendwie Public Keys zu beliebigen E-Mail-Adressen auf Key-Server hochlädt und dann irgendwelche Firmen anfangen, die zu verschlüsseln.
Meist muss es ja bestätigen noch, dass, also gerade beim PGP-Server, und ich weiß nicht, ob die GPG-Frickel-Server das auch machen, aber...
Die Frickel-Server machen das, glaube ich, noch. Ne?
Ja, okay, gut. Und der PGP ist auch der Einzige, der mir relativ oft E-Mails schickt und sagt, ist es sicher noch dein Key? Und hätte ich dann nämlich auf den Server meinen alten Key hochgeladen, dann würde ich einfach nicht klicken und die würden den einfach irgendwann löschen.
Was ja, aber auch nicht überall.
Ja, also der offizielle pgp.net, der wo auch Geld kostet, dann eigentlich das Programm dazu,
ja, aber
der macht.
Andere Server saugen sich dort den dann auch von dem.
Ja. Und ja. Dann, ja, vielleicht
ist er trotzdem im Internet.
Oder vielleicht revoken die dann für mich oder so. Mal schauen.
Wie wollen die denn revoken? Die haben noch gar kein Revoke-Zertifikat.
Ach, vielleicht haben sie es irgendwie selber signiert. Super. Über Signatur. Keine Ahnung.
Über Signatur.
Ja. Richtig.
Also ich muss ja sagen, ich kann ja mal kurz hier in meinen Thunderbird-Ordner gehen. Der ist nämlich gerade mittlerweile über 20 GB groß. Da habe ich mich letztens auch gewundert.
Funktioniert denn, wenn du hier rumnavigierst, die Suche eigentlich jetzt so gut wie bei... Nee, okay, ich habe schon gedacht. Ich habe neulich auch mal gesehen, wie einer bei Thunderbird gesucht hat. Und
also wenn du irgendwie 3-4 E-Mails drin hast, super Ding. Aber ich habe irgendwie 5-6 Gigabyte, es ist nicht möglich.
Da muss ich sagen, in Gmail ist es so schön, da sagst du einfach from Doppelpunkt, wer das dann ist. Dann kannst du irgendwie so Sachen wie has-attachment angeben oder die normale Google-Syntax und der findet dann echt immer alles.
Ja.
Das fehlt noch ein bisschen, finde ich, gerade bei so.
Also bei kleinen soll es wohl richtig gut funktionieren. Ich habe auch total tolle Erfahrungsberichte schon gelesen. Aber bei mir funktioniert, früher konnte man ja oben wenigstens angeben, Betreff Absender. Und wenn du dann was gesucht hast, dann hat er dir nur die gezeigt. Ja, nicht mal das funktioniert mehr.
Ja, schön.
Da fällt meine CPU-Auslastung ist dann irgendwie bei 100%.
Also nicht upgrade.
Ja. Also es kommt drauf an, wenn du irgendwie so einen kleinen IMAP-Postfach hast, wo irgendwie nichts drin ist, dann upgraden, total tolle neue Features. Wie gesagt, verschlüsselte E-Mails geht jetzt auch, Kalender geht noch nicht, aber das nervt mich total. Also ich benutze jetzt Webmail mittlerweile, weil da kann ich wenigstens drin suchen.
Du benutzt auch Roundcube, oder?
Ich benutze Roundcube, genau. Und das... Ja, es ist total schade, weil eigentlich, ich habe es mit ein paar E-Mails habe ich mal ausprobiert, hat super funktioniert. Irgendwann in der RC-Phase ging ja auch mal das verschlüsselte Verschicken von E-Mails nicht, also nur SSL verschlüsselt, nicht PGP verschlüsselt, ging nicht. Da habe ich auch schon gedacht, was ist denn das für ein Scheiß, und ich bin echt kurz davor wieder auf Thunderbird 2 umzuschwenken.
Also ich kann Evolution hier nur empfehlen.
Ja, ich habe das mal vor anderthalb Jahren oder so ausprobiert und da war es grausam.
Also das Interface ist recht klar, also nicht so schick. Das Thunderbird sieht ein bisschen schicker aus, aber Evolution bietet mir halt schon mal von Anfang an die Integration bei mir von Sachen wie Google Contacts, hier Google Calendar, dann natürlich auch alle anderen SyncML und WebDAV-Kalender-Dingens oder CalDAV-Kalender. Kann theoretisch auch das Verschlüsselungszeug, wobei ich es jetzt nicht so richtig hingekriegt habe, aber der bietet es alles recht schön an und... ich bin da eigentlich echt zufrieden mit. Besonders weil ich bei Thunderbird halt immer, ich installiere Thunderbird, dann installiere ich Enigmail, dann installiere ich Lightning, dann installiere ich noch den Google Contact Nupsi, dann installiere ich den Lightning Expander für Google Calendar Fuzzi Dingens und im Endeffekt baue ich mir da quasi selber meinen eigenen E-Mail-Client zusammen. Und so schön Modularität auch ist, aber im Endeffekt hätte ich doch gern, was einfach funktioniert ohne Arbeit.
Ich meinte eher grauenhaft in Form von geht kaputt.
Ach so.
Also bei mir war es dann halt oft so, ich habe irgendwelche Einstellungen geändert und habe auf OK gedrückt und dann ist mir das Ding um die Ohren geflogen und hat Exceptions geworfen und ging nichts mehr. Und irgendwie, das ist mir so 3-4 Mal passiert und dann habe ich gedacht so, nee, geh weg.
Ja.
Ja, weiß nicht, es gibt aber auch nicht wirklich die super Alternative. Also ich habe mal eine Weile Matt ausprobiert und wollte den dann auf dem IMAP brennen lassen, aber somit mit IMAP kommt der ja auch nicht richtig klar. Ich würde den gern benutzen, aber so mit vielen IMAP-Foldern und so macht das auch keinen Spaß.
Ja, ja, also ich glaube, große Alternative gibt es auch keine. Es gibt halt die zwei großen. Camel kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, die Leute, die KDE verwenden. Und also habe ich jetzt auch noch in letzter Zeit recht wenig benutzt. Hat es mal jemand von euch?
Was?
Camel?
Camel habe ich lange benutzt, bis es alle meine, habe ich ja letztens schon mal erzählt, bis es alle meine Sachen gefressen hat und dann bin ich davon weggegangen.
Also auch...
Da wurde ich ja auch geschimpft, was, du benutzt quasi das, was Thunderbird jetzt macht, nämlich alles runtersynchronisieren. Was, du benutzt cached IMAP oder disconnected IMAP, du bist ja selber schuld, hat Frank gesagt.
Ja, ich war dabei, hat es gesagt.
Genau, und ja, dasselbe macht jetzt Thunderbird auch viel Spaß.
Ja, ja, aber Thunderbird frisst hoffentlich nicht die Mails, oder?
Ja.
Noch nicht.
Hat noch keiner ausprobiert.
Sehr gut.
Okay. Also, wie gesagt, ich kann gerade mal sagen, 26 GB ist mein Thunderbird-Profil-Ordner groß. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, weil meine IMAP-Ordner, so groß sind die nicht. Die sind zwar groß, aber so groß sind sie nicht. Ich weiß auch nicht, 26 GB, das muss ich mir vorstellen.
Versioniert der irgendwie noch oder so?
Nee.
Keine Ahnung, was der da macht.
Ja,
also,
ja, Thunderbird.
Thunderbird, ja. Also gut finde ich an Thunderbird noch, dass er bei mehreren Postfächern jetzt die IMAP-Posteingang und sowas und gesendet und sowas schön gruppiert. Also das kann man auch abstellen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber so sehe ich alle meine IMAP-Ordner halt im Posteingang und im globalen Posteingang schmeißt da alles rein. Das selbe für gesendet, Entwürfe und Junk und Papierkorb. Junk ist natürlich total toll. Mhm. Ja, also es gibt schon so ein paar Funktionen und wenn das mit der, wenn die Performance irgendwie besser würde, also gerade bei der Suche, bei großen IMAP-Ordnern funktioniert nicht. Und ich habe es jetzt auch ausgeschaltet. Und wie gesagt, seitdem geht nicht mal mehr, dass ich da oben mir irgendwas fromm irgendwas angebe. Und das ist schade. Sie haben ja jetzt noch angekündigt, irgendwie sie wollen irgendwie die Entwicklung beschleunigen. Ist auch dringend notwendig. Und ja, hoffen wir, dass es da irgendwie ein paar mehr Entwickler gibt und dass sich da mal ein bisschen was tut in nächster Zeit. Ja, ich weiß noch nicht, was mein nächster Mail-Client wird. Vielleicht benutze ich echt nur noch Webmail.
Also was ich vor einer Weile auch mal ausprobiert habe, war Claws Mail.
Das
ist irgendwie so ein Fork von Sylfeed oder ich weiß nicht, wie man das Ding, wie es heißt und wie man es ausspricht. Ihr wisst, was ich meine?
Ja, ja, habe ich auch schon mal gehabt.
Der ist klein und schnell, aber irgendwie haben mir dann auch noch so Grundfeatures gefehlt. Also ich wollte irgendwie dann mal... Es war irgendwie, ich wollte irgendwas suchen oder... Nee, ich wollte mehrere Identitäten anlegen und es ging nicht. Also ich wollte jetzt als so Auswahl, also ich möchte jetzt irgendwie mit anderen E-Mail-Adresse meine Mails absenden und das ging dann halt nicht. Und gerade so Späße, das ist dann halt auch wieder... Ja, und Webmail, ich meine, Roundcube ist echt recht und schön, aber es kann zum Beispiel halt so Features wie Mail-Threading halt auch nicht und so. Das habe ich halt auch gern eigentlich. Ja.
Und es kann auch nicht PGP-Verschlüsselung.
Das ist richtig.
Vor allem, aber Scroll-Mail kann das.
Ja, aber wo speichert man dann sein Key ab? Das auf dem Server oder kann man das über ein Browser-Plugin einbinden oder wie?
Ich muss es mal ausprobieren. Mir hat jemand letztens ein Plugin dafür geschickt und ich fand es total toll, aber wie es halt so immer so ist, ne? Und kommt nicht dazu, alles zu testen.
Da gibt es auch Plugins für Firefox, die quasi beliebigen Text einfach verschlüsseln, was dann ja auch geht. Ja. Wenn du im Webmail bist, markierst du den Text einfach und jetzt bitte PGP mit denen und dann PGP der den dir.
Oder entschlüsselt den halt.
Richtig, je nachdem. Und das ist ja schon mal eine nette Alternative und das, JavaScript und so.
Da musst du nochmal den Link zu dem Ding raussuchen.
Wenn ich ihn finde, mache ich das gerne.
Ja, genau, und schreib ihn dann mal entweder in die Wave oder hinterher. Weil das würde mich auch stark interessieren.
Aber was mich jetzt mal interessieren wird, was hat da 3 Jahre lang gedauert? Oder 2,5?
Na gut, die haben da Umstrukturierung gemacht.
Ja klar, aber also für mich jetzt als Nutzer sieht es halt so aus, als hätte sich da nicht wirklich viel getan. Ja.
Und das sind wahrscheinlich nur noch 3 Entwickler. Wenn überhaupt.
Ja, und okay, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass so ein Refactoring, so eine Code-Restrukturierung natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt und man da im Endeffekt nicht wirklich viel sieht. Aber
die sind ja von Mozilla quasi rausgeschmissen worden und sind ja eine eigene Mozilla Messaging Inc. irgendwas gegründet worden und also da ist, ja, bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Und im Endeffekt, wer weiß, da arbeiten wahrscheinlich nur 2-3 Leute an dem Programm. Und das ist halt einfach zu wenig. für die.
Ja. Nachtrag, das Plugin heißt FireGPG. Ich kann es leider nicht in meine Wave in die Wave einfügen, weil ich nur 800x600 habe und die Wave in 800x600 nicht bedienbar ist. Aber es ist firegpg.org und dann kommt man da drauf. Also, falls jemand sich erbarmen würde, ich kann leider nicht schreiben. Nachher werdet ihr noch mitkriegen, warum.
Okay. Ich meine, wir können es auch gleich machen.
Machen wir es gleich?
Ja, okay. Fang mal an.
Drauf. Also, ich mag ja Linux und ich habe mir auch ein neues Netbook gekauft und ich habe gedacht, das zusammen wäre ja eigentlich echt schön. Ich habe mir von MSI das MSI Wind U115 Hybrid gekauft. Das ist eigentlich ein echt nettes kleines Netbook, anständig große Tastatur, hat eine SSD und eine Festplatte gleichzeitig drin, also eine normale rotierende Festplatte. Bedeutet, ich habe so 8 GB für mein Betriebssystem, was bei Linux sehr unglaublich ausreicht, weil braucht er eh nur irgendwie 3 oder so nach dem Installieren mit dem Nötigsten. Und hast dann eben noch 160 GB in der Version jetzt für deine Mediendaten oder was weiß ich was. Hat eine Akkulaufzeit von 13,5 Stunden und auch wohl echte 13,5. Also nicht so Bildschirm aus, WLAN aus, nicht anfassen, sondern wohl browsen und so. Da fängt es dann schon an, die 13,5 Stunden nur in Windows. Also hat wohl bisher unter Linux keiner hingekriegt, das auch so zu machen. Und das größte Problem dabei ist eigentlich, dass die anständige Komponenten verbauen. Die haben also nicht diesen Standard Intel GMA 915 oder wie heißt er? Ja, diesen Standard Intel Onboard-Chip, der eigentlich recht wenig kann, der dann auch der Grund ist, warum eigentlich alle Netbooks zum Beispiel HD-Videos nicht wiedergeben können, weil der auch keinerlei Beschleunigung oder sonst was bietet. Und da hat sich Intel gedacht, die bräuchten mal einen Grafikchip, der das könnte, und hat sich dann wohl von PowerVR, das sind die, die früher die Kyro-Grafikkarte zum Beispiel gemacht haben, haben die sich einfach mal einen Chip lizenziert. Bedeutet, die haben den Chip genommen und haben den bei sich irgendwie integriert. Und das Problem ist, die Treiber werden nach wie vor von PowerVR gemacht. Oder was ich irgendwie auch noch gelesen habe, ist, dass PowerVR die auch nicht selber macht, sondern die einfach irgendwie weitergibt quasi, die Entwicklung an irgendeine andere Firma. Bedeutet, da gibt es zwar einen Treiber für, weil Dell sich irgendwann mal beschwert hat, dass sie da gern für ihre Netbooks einen Treiber hätten, aber der Treiber ist unglaublich alt, der ist nicht Open Source, das ist so ein Binärblob, der geht nur auf der letzten Version des X-Servers, also nicht 1.7, sondern nur 1.6. Und da der auch nur mit bestimmten Kernel-Versionen geht, ist es auch sehr, sehr schwer, den auf irgendwas neuer als 2.6.14 oder 24 zum Laufen zu kriegen. Auf jeden Fall nichts Aktuelles. Und, mal schauen, mein Headset...
Nee. Das ist einfach, weil du keinen Plopschutz vorne drauf hast.
Ja, der gute Plopschutz. Der Popschutz, ja.
Popschutz, genau.
Genau. Und das ist jetzt so, dass das Netbook eigentlich komplett unterstützt wird. Also hier Webcam, Sound, WLAN, alles klappt wunderbar standardmäßig, außer die Grafikkarte. Standardmäßig fährt die Grafikkarte dann jetzt auf der neuesten Ubuntu-Version auf VESA auf 800x600 hoch. Ich meine, bei den Intel-Grafikkarten kennt man es ja schon öfter mal, dass man diese blöden BIOS-Auflösungstabellen patchen musste, weil die dann irgendwie nur so 6 Auflösungen haben. Der Windows-Treiber hat halt dann alle anderen Auflösungen auch mit drin und das musste man quasi auf Linux auch nachbauen, dass man das BIOS, das dann irgendwo sich im RAM befindet, so live patcht zur Laufzeit. Und das ist eventuell noch möglich, habe ich gelesen, aber auch nur mit irgendwelchen speziellen komischen Versionen. Aber Videos abspielen kann man dann zum Beispiel komplett vergessen, weil es halt der VESA-Treiber nicht beschleunigt ist. Bedeutet, der muss da alles komplett in Software machen und da ist einfach der kleine Atom-CPU da drin nicht schnell genug. Und das will auch keiner, weil die Grafikkarte kann das theoretisch. Also der GMA500-Chip, der kann, keine Ahnung, Shader Model 2.1, der kann Grafikbeschleunigung von H264 und schieß mich tot und alles. Und der könnte theoretisch total viel. Und es gibt auch schon so bösartigerweise Videos, wie zum Beispiel Leute da Quake 3 drauf spielen, auf Linux. Aber das war halt nur irgend so eine komische Entwicklerversion, die nie rausgekommen ist. Irgendwie Moblin war wohl, sollte wohl bei Version 2.0 dieser Treiber drin sein. Jetzt sind wir bei 2.1 und der ist immer noch nicht drin. Und ich habe jetzt ein kleines süßes Netbook mit diesem GMA500-Chip und kann da recht wenig mit anfangen. Es gibt dann zwar so Guides, wie man das dann irgendwie zum Laufen bringt, aber ich habe jetzt irgendwie alle 3 Möglichkeiten durchprobiert und gerade mit aktuellem Kernel und aktuellem Xorg-Server geht nicht. Kann man vergessen.
Was so Grafikkartentreiber kann ich auch mal anfangen zu ranten. Die von AT,
AT
die, die sind nicht ganz so schlecht, aber fast.
Ja, die sind...
Also gerade diese wie heißen die, diese Catalyst-Treiber, die sind schrecklich. Also ich mag es nicht in Worten beschreiben, was ich da schon gelitten habe mit den Dingern. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche keine 3D-Beschleunigung, bisschen 2D-Beschleunigung für Videos reicht mir dann. Ja. Und habe mir dann den Open-Source-X-Org-Treiber installiert und seitdem geht es einigermaßen. Ich meine, der performt jetzt nicht tierisch, wenn ich irgendwie versuche, HD-Videos anzugucken. Da musste ich mir dann auch einen gepatchten Ampler installieren, der das auf 2 CPUs hochskalieren kann. Aber es geht einigermaßen. Aber ich weiß nicht, es kann doch nicht, also Jens?
Ja, vielleicht weiß ich.
Ja, also diese Closed-Source-Treiber, die kann man ja eigentlich eh nicht verwenden. Die Open-Source-Treiber, die gehen einigermaßen. Da mangelt es halt noch ein bisschen zwecks spät rausgegebener Spezifikationen und so weiter an den Beschleunigungsfeatures. Ich hoffe mal, dass das in den nächsten Jahren besser wird.
Ja,
weil irgendwie... Also, ich weiß nicht, in meinem Desktop-PC habe ich seit Jahren irgendwie Nvidia-Karten und die haben zwar irgendwie auch keine Open-Source-Treiber von Nvidia direkt, aber diese Closed-Source-Treiber, die funktionieren wenigstens. Und da kann ich dann auch irgendwie auch H264 Decoding Hardware beschleunigt machen und so weiter und so fort. Hm. Also, ich weiß nicht, wo da das große Problem ist.
Ja, also da wohl bei diesem GMA 500 ist wahrscheinlich auch ein Intellectual Property, bedeutet, die dürfen den gar nicht veröffentlichen, weil es auch irgendwie durch 3 Firmen durchgeschleift wird und sich wahrscheinlich auch keiner so im Klaren ist, wo die was geklaut haben. Mhm. Und zu dem Chat gefragt, was ich denn nun mache, ja, also ich meine, Windows XP geht, ja, zurückgeben ist so eine Sache, ich habe das so günstig bekommen, also ich habe es für 300 bekommen und es geht halt überall für 450 weg.
Ja, dann verkaufst halt wieder.
Okay. Ja, aber andererseits will ich jetzt auf nichts anderes, weil dieses Ding 13,5 Stunden Akku hat.
Ja, aber 13,5 Stunden auf 800 mal 600.
Ja, oder halt unter Windows XP.
Das mag man ja aber auch
nicht. Ja, das ist der Nachteil. Ich muss jetzt mal versuchen, Windows 7 habe ich jetzt gestern Abend schon versucht, nachdem ich irgendwo aus irgendeinem Grund eine hebräische Version runtergeladen habe.
Wunderbar.
Geht gut bis zum ersten Bildschirm, bis dann auf einmal alles von rechts nach links geschrieben wird.
Nein.
Natürlich bin ich übrigens berechtigt, mir diese Version runterzuladen, da ich ja die gültige Lizenz dafür habe. Ich wollte nur dieses saulahme MS-DNA nicht abwarten. Also ich war irgendwie bei 3% bei MS-DNA, wenn das andere dann fertig war.
Bei mir ging es immer mit 1,8 GB runter.
Ging immer, aber auch gestern Abend nicht. Bedeutet, ich muss mal schauen, eventuell kriege ich es nachher noch irgendwie hin mit meinem verkrüppelten Notebook noch diesen Windows-Downloader zu starten, der ja so schrecklich ist eigentlich.
Mhm.
Ja, genau. Also ich werde heute Abend mal versuchen, Windows 7 drauf zu machen. Das geht ja nicht, wenn man unter 8 GB oder wenn man nur 8 GB Flash-Speicher hat. Der sagt dann ja, er will 9,3 GB. Linux braucht 2,3 oder so nur im Vergleich. Also die sind nicht nur doppelt, die sind irgendwie 3- oder 4-fach so groß. Machen aber auch wenige Mauslieferungszustand, von daher ist es vielleicht auch gerechtfertigt. Keine Ahnung. Ja, und jetzt versuche ich mal Windows heute Abend einzudampfen. Da gibt es wohl irgendwie dieses V-Lite, was schon bei XP irgendwie mal...
Ist es nicht N-Lite?
Ja, es gibt N-Lite und V-Lite ist wohl für Vista dann und keine Ahnung. Und dieses V-Lite kann auch Windows 7 und ich hoffe halt, wenn ich das genug eindampfe, dass er sich dann auch davon überzeugen lässt, dass ich trotz 8 GB installieren kann. Und dann sollte das eigentlich gehen, weil für Windows gibt es ja Treiber. Die sind auch schlecht, aber können Videos abspielen, ist schon mal anfangen.
Gut. Ja, also mich da noch eine Frage zu deinem Netbook interessieren würde, welchen Vorteil bringt dir denn diese Aufteilung zwischen SSD und echter Festplatte?
Gerade fürs Betriebssystem ist die SSD halt schön, weil ich kann
ist die echte Festplatte... Ist die
denn schnell? Die ist wahrscheinlich genauso schnell wie die normale Festplatte. Okay. Darum geht es mir gar nicht. Ist auch die Akkulaufzeit wohl extrem. Also wenn ich nur die SSD habe und Windows gibt es dann auch so einen Öko-Modus, der dann auf Knopfdruck die andere abschaltet oder halt nach möglichst kurzer Zeit... Und damit geht die Akkulaufzeit wohl extrem nach oben, was ich auch nicht gedacht hätte, weil es bei normalen Notebooks ja nicht so ist, dass die SSD so viel ausmacht, aber eventuell bei Netbooks, weil das alles sowieso sehr klein ist. Der Chipsatz, der da drauf ist, dieser dieser Intel-Chipsatz, der ist wohl auch recht stromsparend im Gegensatz zu dem, was bisher so bei Netbooks im Einsatz war. Und kann dann wohl auch vom Strom her dem Nvidia Ion irgendwie Paroli bieten. Und also theoretisch sollte die SSD natürlich das Betriebssystem ein bisschen schneller machen, weil ich ja beim Betriebssystemladen eigentlich keine so konstante Burst-Lesegeschwindigkeit brauche, sondern immer nur vereinzelte kleine Random-Zugriffe, wo die normale Platte halt hin und her rödeln muss und die SSD das sofort findet. Und die große Platte ist halt, ich kann auch mal meine MP3-Sammlung mitnehmen auf dem Netbook und muss da nicht aufpassen. Ich hätte natürlich jetzt keine Lust, Windows 7 auf der großen Platte zu installieren. Würde zwar gehen, aber dann habe ich irgendwie eine nutzlose SSD. Das muss dann auch nicht sein. Also dann würde ich sogar zwangsweise zu Windows XP zurückgehen. Ja, ich mache ja nichts. Ich arbeite ja immer noch auf einem normalen Laptop. Das ist ja echt nur so ein bisschen surfen und eventuell mal irgendwie ein bisschen was tippen. Das geht vielleicht auch in XP.
Also
wer, traurige Geschichte.
Wäre kein Laptop für mich, könnte man dann zumindest noch eine OMTS-Karte einbauen.
Ja, da hat es einen Steckplatz für, soweit ich das in den Augen habe.
Aber dabei ist keine.
Nee, in meiner Version nicht. Aber ich habe ja ein anständiges Handy, das mich problemlos verbinden lässt von Natur aus per Bluetooth. Ist ja kein iPhone oder Android-Gerät, das das ja nicht kann. Mein E71 macht ja sowas.
Boah. Ja. Jetzt könnten wir gleich nochmal kurz N900 sagen, wo wir schon gerade beim Nokia sind. Ja, ist ausverkauft und wir kriegen noch keins.
Hatte mal jemand von euch eins?
Was?
Ein N900?
Nein. Ich eigentlich
hatte, glaube ich, mal eins in der Hand.
Ja, also ich hatte auch eins in der Hand und ich könnte so ein bisschen was dazu sagen.
Nee, wir sagen jetzt nichts darüber. Okay. Ich will's einfach nicht hören, weil es ist so traurig.
Ja,
ist gut. Dass wir immer noch keins haben, ist schon schade. Ich hoffe mal, es kommt noch irgendwann, aber die sind zurzeit alle ausverkauft. Die waren irgendwie innerhalb von ein paar Stunden waren die alle weg. Tja. Gut, also ja, kein neues Spielzeug für mich, aber Jens hat noch ein neues Spielzeug.
Juhu! Sind wir schon bei Weihnachtsgadgets?
Ja, Lightscribe.
Lifescribe heißt die Firma und das Produkt heißt Smart Pen, glaube ich einfach. Smart Pen Plus, keine Ahnung.
Was ist das? Was kann das?
Das ist so eine Art digitaler Stift, wenn man es mal in einem Stichwort sagen möchte.
Das heißt, ich kann in die Luft schreiben und der macht es dann.
Genau. ich habe das so gesehen, irgendwie bei Unimall oder irgendwo gibt es das, glaube ich, auch momentan zu bestellen in Deutschland. Und habe mich dann mal ein bisschen informiert drüber. Und im Prinzip kann das Ding auf Papier schreiben, allerdings nur spezielles Papier. Und eine Infrarotkamera scannt ein ganz feines Muster ab, was fast nicht zu erkennen ist. Und wenn man das dann an eine USB-Docking-Station ansteckt, hat man eine Software dabei und sieht dann seine Mitschriebe auf diesem Papier 1:1 auf dem Computer.
Also der Stift schreibt schon wirklich auf das Papier?
Ja. Da ist auch vorne eine normale Kugel. Schreibermine drin, also das fühlt sich ganz, das ist normales Papier und ist ein normaler Stift und der ist ein bisschen dicker als normaler, also der hat da unten eine kleine Kamera drin, die fällt auch jetzt nicht weiter auf, also das ist im Prinzip ist es einfach ein bisschen wie ein dickerer Stift.
Und okay in der Hand.
Hat der ein Keyboard, wieso hat denn der dann eine Klaviertastatur oben drauf?
Ja, ich will euch da gleich noch was zeigen.
Ah, da kann man dann
Klavier aber noch nicht. Und was halt cool ist, dass der nicht nur quasi das mitscannt, was man schreibt, sondern auch interpretieren kann in einem gewissen Maße. Das heißt, der hat da so einen kleinen irgendwie Computer drin, nenne ich jetzt mal so pauschal, dann muss ich das nicht näher eingrenzen. Und der kann zum Beispiel mal als primäre Funktion noch, würde ich sagen, oder als mich für sehr relevant ist, wenn man was schreibt, kann man auf Rack drücken, also die Papiere haben so verschiedene aufgemalte Buttons, also es ist sehr witzig am Anfang, weil man irgendwie nicht glaubt, dass man da drauf drücken kann, aber auf diese aufgemalten Buttons drückt man einfach drauf und dann reagiert der Stift und dann kann man halt auf Rack aufdrücken
und jetzt nimmt
er
alles auf.
Jetzt nimmt er auf parallel zu dem was man schreibt und kann später, wenn man an die Stelle drückt, kannst du mal kurz auf Volume laut, okay, jetzt drücken wir hier drauf.
Ja, sollte er es eigentlich sagen, oder?
Müsste eigentlich, ja. Also, eigentlich sehr geschickt, wenn man...
Machen wir wieder Stopp.
Nur Stopp.
Pause.
Wenn man so in der Vorlesung oder so ein bisschen...
Sehr gut.
Wenn gerade was Wichtiges gesagt wird und man schreibt es mit, kann man später einfach an die Stelle draufdrücken und dann hört man quasi, was zu dem Zeitpunkt gesagt wurde. Es gibt mittlerweile so einen App-Store auch und es gibt Hangman und was weiß ich, alles was komische kleine Sachen dafür.
Läuft Java drauf, nehmen.
Du kannst mal auf das Klavier drücken, das habe ich da aufgemalt.
Soweit ich mich erinnere.
Muss schon ein bisschen drauf drücken, glaube ich, sodass die... Oder?
Weil was kostet das Teil?
Mach mal, drück mal Stopp erst sofort. Ich glaube, der ist noch in diesem Rack-Mode. Ach so, Kostenpunkt zwischen 150 und 200 Euro, je nachdem, ob man 1 GB, 2 GB. Aha. Bei 2 GB soll es 200 Stunden Audio aufnehmen. Gibt auch verschiedene Qualitätsstufen, also ich denke mal in der geringsten. Und der Ingo spielt gerade ein bisschen Klavier auf einem Block, wo ein aufgemaltes Klavier draufgemalt ist.
Sau geil.
Und das ist echt lustig. Fahr mal so von unten nach oben drüber. So.
Nee.
Oh, das geht nicht, ja? Doch. Jetzt fahr nochmal drüber, das geht eigentlich schon auch.
Nee.
Bei mir ging es, naja. Kannst halt nicht gescheit Klavier spielen. Na okay, also ich konnte auch mal drüber fahren, ist ja egal. Auf jeden Fall, das demonstriert ganz geil eigentlich, wie da diese Computergeschichte funktioniert. Also es soll zum Beispiel auch sowas wie Translate geben, man schreibt dann irgendwie ein englisches Wort hin und steht es Deutsch auf dem Display oder andersrum. Und
der kann dann auch Handschrift erkennen?
Und so? Es gibt wohl so ein Add-on Handschriftenerkennung, ich denke mal eher, es ist noch sehr, also es ist auch alles auf Englisch sehr amerikanisch geprägt noch. Mhm. Ich denke, dass der auch nur englische Handschrift erkennt und wahrscheinlich auch nur welche, die so geschrieben sind, dass man es erkennen kann als Computer. Ja. Wie gut das ist oder keine Ahnung. Also ein User, der auch das gesehen hat schon in der Wave, der hat geschrieben, er hat seinen jetzt wieder zurückgeschickt, weil es irgendwie ein Problem mit seinem Akku gab. Das hat wohl nicht so lange gehalten.
Wie lange hält der?
Bei mir jetzt gab es da noch kein Problem. Ich muss mal kurz nachschauen. Er hat es mir hier gepostet. Hier bin ich dazu. Achso, genau. Also 12 Stunden reine Schreibaufnahme, 5 bis 6 Stunden Audioaufnahme, 2 Stunden Audio-Playback. Wären so die, wahrscheinlich so die technischen Fakten dazu.
Wie offen ist das Gerät denn? Oder gibt es überhaupt irgendwas dazu? Kann man damit irgendwas selber machen?
Also es gibt diesen App Store, ich habe mich da aber noch nicht mit beschäftigt, wie man da was machen kann, aber ich gehe mal davon aus, die wollen ja viele Programme haben, ähnlich wie jetzt iPhone App Store, da wird es also auch irgendein Entwickler-Kit irgendwie geben.
Da kann ich gleich was dazu sagen, ja, also auf dem Ding läuft eine ARM-CPU, ich habe, also hier im Chat steht gerade der ARM 9 32-Bit 150 MHz. Und das Ganze, die Entwicklung basiert auf Java. Bedeutet, das kann gut sein, dass die, wie viele ARM-CPUs, ja einfach Bytecodes direkt auf der CPU ausführen können.
Cool.
Bedeutet, das sollte gar nicht so schwer sein. Also wenn ich jetzt auf mein 800x600 das hier richtig interpretieren kann, ist natürlich ganz normales Eclipse-Environment. Da kann man dann in Java mit der SDK von denen programmieren und ja.
Das SDK gibt es dann auch so frei und Cross-Plattform, ja, Verwendung und so?
Musste ich registrieren als Developer, um das runterzuladen, aber ansonsten, ich habe jetzt vergessen, was du noch gefragt hast.
Ja, ob es ist dann frei und ob man das dann halt auch so privat verwenden darf. Mhm. Oder auch,
also so wie ich es gehört habe, ja, ich kenne es nur, die Entwicklungsgeschichte bei dem Podcast von der Java Posse. Da haben sie mal drüber geredet und da klang das alles recht problemlos. Also ich sehe auch nur, der Plattform-SDK ist available for download, requires developer registration.
Ja.
Ja.
Also ein was jetzt hier im Chat noch aufgetaucht ist, das funktioniert, wie gesagt, nur auf diesem Papier, das dieses kleine Muster hat. 29 Euro kosten 4 College-Blöcke mit 80 oder 100 Seiten, je nachdem. Ist jetzt nicht das günstigste.
Kann es auch selber drucken?
Genau, aber man kann, wer irgendwie einen Laserdrucker hat oder so und sich da kostensparend oder kostengünstig das ausdrucken kann, auch selber machen. Diese Desktop-Software, die bietet es an, habe ich irgendwie jetzt auch schon gesehen. Bei der Software, gerade die Desktop-Software, finde ich, ist auch noch ziemlich am Anfang. Also das ist irgendwie alles noch so so ein bisschen einfach gestrickt. Es ist jetzt beim Mac, wo ich es benutze, ein bisschen iTunes-mäßig, iPhoto-mäßig aufgebaut mit so einer Sortierung. Also der erkennt dann auch immer, welcher Block die Seite quasi gelesen hat. Und kann auch die Audios, also die Audiospuren, die man aufgenommen hat zu dem, was man geschrieben hat, genau gleich, also nehmen wir an eine Stelle in dieser Schrift klickt, abspielen auf dem PC, was auch cool ist. Man kann es aber nicht in Alben sortieren, zum Beispiel, was ich noch doof finde, weil wenn ich jetzt mitschreibe in verschiedenen
Vorlesung macht, dann kommen die ja nicht chronologisch immer. Und dann würde ich gerne sagen, also Vorlesung Controlling bitte alle in das Album rein, also die Seiten, aus dem mitschrieb, und könnte bei mir so dann das zusammenbauen. Also da wird doch bestimmt noch einiges passieren, bin ich mir sicher. Also es ist irgendwie am Anfang ist irgendwie ganz cool. Das Mitschreiben und das Audio-Ding, was jetzt mal so die Hauptfunktionen sind, funktioniert echt cool. Hatte ich bisher eigentlich noch keine Probleme.
Wobei am Anfang, es gibt ja schon ein Jahr, über ein Jahr, zwei Jahre. Also ich weiß nur, dass bei Bits und so vor ewiger Zeit mal...
Das kommt einem nur so vor, das sind so die Netzdekaden.
Die Netzdekaden. Okay, dann auch doch vor drei Tagen.
Also am Anfang, ich meine, das ist so ein bisschen wie iPhone 1.0. Also es tut, was es tut, echt gut. Mit der Software, wie gesagt, da könnte ich mir noch so Alben vorstellen, gedöhnt. Man kann es als PDF jetzt rausspeichern, kann ich zumindest über die Druckfunktion machen, dann im Illustrator oder so in EPS umwandeln und habe dann quasi meinen Mitschrieb als Pfade, was eigentlich auch geil ist, wenn man irgendwas zeichnet oder so.
Ja,
also gerade dafür ist es natürlich deutlich besser als so ein Tablet, wenn man jetzt irgendwie was auch gerade so zeichnet oder so, weil man wie auf echtem Papier zeichnet und nicht so auf so einem Ding, wo man nachher nicht sieht, wo der Strich ist, sondern muss dann irgendwie auf dem Bildschirm schauen. Gut, was natürlich auch noch geil sind dann die Tablets integriert mit Bildschirm.
Genau. Also wobei, was ich gerade sehe, die allein was der Stift schon selber auf dem Papier anbietet, also ich lese einfach mal vor, geht's los, Record, Pause, Stop. Dann gibt es Sachen, die heißen Jump, wofür auch immer das
gut ist. Das ist, glaube ich, wenn du im Audio, also so, du hast angenommen zwei Wörter geschrieben, aber drei Stunden Audio aufgenommen, dann musst du ja immer theoretisch warten, drei Stunden, bis du irgendwie den Schluss hörst, und dann kannst du, glaube ich, auf Jump, dann springst du mal 10 Sekunden oder
dann
30 oder
so. Direkt daneben noch die Bookmarks, das ist eigentlich auch recht cool, gerade wenn man irgendwie so ein Lehrer hat, der die Slides auflegt, dann kann man quasi für jede Slide sich eine Bookmark machen, nehme ich an, und weiß dann immer, bei welcher Slide er gerade was gesagt hat.
Das, ja, habe ich jetzt auch noch gar nicht so richtig benutzt. Ja,
ansonsten gibt es noch Jump to Position, da kann man wohl relativ springen von 0 bis 100%.
Auch die Audiospur entlang.
Genau, ja. Playback Speed, kann man so Chipmunk so.
Geschwindigkeit.
Ja, genau.
Ist dann auch lustig.
Ja, das ist sicher gut, und Volume hoch und runter und lautlos.
Also was natürlich
hat schon sehr viele coole Sachen dabei. Oh.
Da, ganz am Anfang von dem Blog, da gibt es ja noch einen Taschenrechner und irgendwie Kalender und Uhrzeit und
Keyboard und
Keyboard, wenn man irgendwas einzeichnet. Was halt auch cool ist, so die Navigation, man malt einfach ein Kreuz auf den Block und hat dann eine Navi da. Also es ist schon sehr gimmick so, aber jetzt hat auch wirklich einen praktischen Wert für mich zumindest, weil ich irgendwie so ein Computertyp bin, und wenn ich was mitschreibe, hätte ich das immer ganz gern so hier drin bei mir organisiert, weil da auch die Skripte sind. Was natürlich jetzt noch fett wäre, wenn man quasi die Skripte mit diesem Muster ausdrucken kann, dass ich quasi in bestehende Zeichnungen noch dazu reinmalen kann. Aber das wäre dann, glaube ich, noch ein bisschen in die Zukunft gedacht. Ja, so viel vielleicht dazu. Oder hat noch jemand eine Frage?
Lässt sich diese Mine wechseln?
Ja, kosten, glaube ich, auch 5 Stück, sind aber relativ kurz, die kosten 4 € oder so. Also ist ja auch nicht die günstigste der Welt. Kann man aber einfach rausziehen von und neue reinmachen. Gibt es auch in Rot und Blau und Schwarz. Mhm. Also
und
eigentlich auch okay.
Und wie meldet sich das Gerät am Rechner an? Also gut, du hast wahrscheinlich ein USB-Kabel, aber und was ist es dann? So ein Massenspeichergerät? Also kann ich es auch unter Linux nutzen vor allem dann?
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, darauf. Ich,
ja. Ich habe keine Ahnung.
Hast du gerade mein Kabel da? Steck mir doch mal an und schauen, was passiert.
Ja,
wir haben doch hier 4 Linux. Also
der Stift hat jetzt keinen so riesen USB-Port, sondern der hat echt nur 4 Kontakte, die man dann auf so eine Dockingstation legt.
Die saugen sich da auch so schön
magnetisch. Oh, hier schön magnetisch. Dran. Ist ja total sexy. Jetzt stecke ich das mal in mein verkrüppeltes kleines Netbook und.
Gucken, wahrscheinlich ist es danach alles gelöscht, was ich aufgestellt habe.
Das ist die Power des Linux, da kann man nichts gegen sagen. Der löscht E-Mails. Jetzt dauert natürlich alles extrem lang, weil Fenster öffnen hat ja dummerweise auch Effekte. Selbst wenn man Compits ausstellt, macht der immer noch irgendwas, und ich glaube auch, es ist nicht gut, wenn ich mehr als 2 Webseiten offen habe.
Vielleicht hat es jemand schon mal im Chat gecheckt, ob das irgendwie für Linux tauglich
ist. Also oha, es wurde ein Fullspeed-USB-Device gefunden, using UHCIHCD. Er kennt mal was, aber
ich denke mal, die Dateien die sind halt ziemlich speziell. Also da wird man wahrscheinlich nicht viel mitbekommen.
Nee, er hat auch, zeigt jetzt auch bei der ID nichts dahinter an vom Namen her. Also
er müsste ja sagen, ob der ein Treiber dafür da war oder nicht.
Nee, na manchmal, manchmal, also bei meinem alten oder bei dem Rechner früher musste ich ihm direkt sagen, hey, das Gerät, was du da auf dem USB-Port erkannt hast, ist ein UMTS-Modem. Mhm. Und dann funktionierte es.
Ja. Und er hat nicht gemerkt, von wegen, wie heißt es denn? Device nee. Not claimed by.
Nee, du musst dann die ID, du musst die ID eingeben und alles und ihm sagen, hey, pass auf, das ist das Gerät, die ID, bla, und dann hat das genommen, dann hat es gefressen.
Exotische Art, ja. Der Stift lädt über USB übrigens, das ist schön.
Ja.
Aber.
Gut, aber nee. Useless, wenn es nicht auch mit Linux funktioniert.
Ach, ja, ich finde aber auch allein die Funktion, dass ich quasi danach über meine Aufschriebe drüber gehen kann und mir direkt im Aufschrieb sagen, die das Audio dazu abspielen lassen kann, finde ich extrem cool.
Das ist echt das Coolste, weil du musst eigentlich nur noch so Stichworte mitschreiben, ja, weil du sagst dann, ja. Ich wollte da, was war da nochmal? Und zack, und dann hörst du das Original an, hast dich irgendwie so deinen Halbsatz dazu geschrieben.
Wie viel passt denn drauf? Also da ist jetzt ein Gigabyte Speicher drin, glaube ich, oder so?
Ich habe jetzt in dem Fall zwei und es gehen 200 Stunden Audio drauf.
200 Stunden, das...
Es gibt drei Qualitätsstufen, glaube ich, ich habe jetzt die beste drin, also keine Ahnung, ob es dann bei 50 Stunden aufhört, aber ich bin jetzt bei 3 und hab's seit September oder so. Also,
ja, das ist schon mal ein Anfang, ist gut.
Und man kann es auch löschen, also in der Software, also im Desktop bleibt es dann drin und man kann sagen, das bitte auf dem Stift löschen und dann kann man sich ein bisschen
mehr
Platz schaffen. Vielleicht schreibt ja mal irgendjemand noch was oder vielleicht bringen die noch irgendein Linux-Ding raus, aber der Markt ist da wahrscheinlich einfach also ein bisschen bedacht.
Has provided a user forum of the at the request of Linux users. Ja, und? Ein User-Forum.
Ja, da kann man hinschreiben, hallo.
Geht's schon?
Linux.
Nein.
Gibt's da für den Mac einen Treiber oder läuft's da einfach?
Die Software muss ja installieren, also und ich denke mal, die baut noch irgendwas dazu rein.
Also.
Ich bin jetzt auch nicht genau geguckt,
die Logfiles. Anyone using with Wine? Ja, scheint jedenfalls noch nicht irgendwie zu
gut, das wäre, Wine wäre ja die andere Möglichkeit. Der kann, glaube ich, auch auf...
Kann der USB-Geräte?
Ich weiß nicht, notfalls sterbt es eben in der VirtualBox. Wenn du eh nur das Zeug rüberziehen musst und dann nachher selbst in Linux weiterarbeiten kannst, ist es ja nicht so wild.
Das wäre auf jeden Fall was für einen Frank. Der hat es auch mal mit Papier so gehabt und hat dann auch trotzdem irgendwie Papier und Computertechnik in einem so. Also es ist schon was Cooles. Ich bereue es jetzt nicht. Es war mein Geburtstagsgeschenk und
ich freue mich da immer dran. Ja, das Weihnachtsgeschenk, denke ich gerade. Für mich.
Ich freue mich da immer dran und ist auch für Vorlesungen und so irgendwie cool.
Also würde es schon empfehlen. Es ist kein Zeug, was man sich kauft und dann nie benutzt.
Nee, also ich benutze es jetzt. Ist halt die Frage, ja, da muss man sich halt selber einschätzen. Ja. Ja, nimmt man es mit, muss halt dann den Stift einfach...
Also es gibt schon die Use Cases, in denen man es wirklich gebrauchen kann.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwie eine Besprechung hat oder so. Also ist mal unabhängig vom Studium, was ich jetzt ja auch oft habe. Und dann skribbelt man irgendwas mit und man hat halt den Audioton noch dazu. Das ist echt der Key-Fact, würde ich sagen. Also die Audio-Synchronisation mit dem Text sozusagen. Und kann dann immer nochmal so in die Vergangenheit zurückspringen und gucken, was da eigentlich genau war. Das ist, glaube ich, schon.
Fehlt nur noch Geolocation.
Geolocation und dann halt, ich habe jetzt auch nicht aktuell geguckt, was alles für Apps geht. Das ist auch noch nicht so leicht, die runterzuladen, weil, glaube ich, erst der amerikanische Store ist. Also es ist schon noch amerikanischer Markt, lastig mit Betriebssystemen, die so im Markt irgendwie etabliert sind.
Daher muss man es importieren eigentlich oder kann man es nach Deutschland bestellen?
Nee, geht über Unimall, die vertreiben das in Deutschland. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch jemand macht. Gab es auch, die waren dann irgendwie, also hat der eine mit seinem Akkuproblem auch geschrieben, da war auch nicht der beste Support von der Seite, es hat alles ziemlich lang gedauert, hatte ich jetzt auch, also ich habe auch mal eine E-Mail hingeschrieben und 2 Wochen später kam dann mal so, ja, okay, UPS können sie jetzt, also wegen was anderem.
Wie lange hält der Akku? Also wenn du jetzt so einen ganzen Tag Vorlesung hast, kann der 6 Stunden Audio aufnehmen?
Also laut den Fakten ist so 5 bis 6 Stunden Audioaufnahme und 12 Stunden Aufnahme Aufnahme schreiben. Und ich hatte jetzt eigentlich noch kein Problem, dass er leer war. Also ich habe jetzt gerade am Donnerstag immer mehr oder weniger von morgens um 8 bis jetzt Radio Tux. Und man schreibt ja auch nicht immer mit und man nimmt auch nicht immer Audio auf oder so. Also
gerade in Sachen Mitschreiben ist mir irgendwie aufgefallen, so im Laufe meines Studiums habe ich immer weniger mitgeschrieben. Also jetzt gerade im letzten Semester habe ich es eigentlich komplett gelassen und dann vor den Klausuren halt nochmal nachrecherchiert und dann eher so dem Prof, wenn er was zu erzählen hatte, so aufmerksam zugehört. Das hat mir irgendwie mehr gebracht. Deshalb, für mich wäre es, glaube ich, nichts, aber...
Der kommt auch stark auf den Prof an, muss ich sagen. Also, es gibt gerade viele, wo es nichts bringt mit zu schreiben, aber es gibt auch viele, die echt dann gute Tipps zwischendurch geben. Das blöderweise, die machen es dann so, dass es dann halt nicht in den Folien steht, exakt dieser Tipp, und der Prof weiß genau, das ist wichtig, der will, dass Leute aufpassen.
Also das ist wirklich unterschiedlich. Es gibt, brauchst du die mehr oder weniger das Skript abarbeiten, da kann man das einfach nehmen, da muss man nicht groß dazu notieren. Ja. Dann gibt es halt welche, die immer, finde ich immer interessant, wenn die aus der Praxis was dazu erzählen, und das steht halt nie im Skript und in keinem Lehrbuch, und das notiere ich mir dann gerne.
Ja, darum höre ich dann hier zu.
Ja, aber das merkst du dir dann nicht.
Doch.
Alles.
Das, was wichtig ist.
Also,
was mir wichtig erscheint.
Wenn mir heute jemand von Filmproduktion irgendwelche Preise erzählt, von irgendwelchen Gagenstandards und das man nicht nach, dann weiß ich das in drei Wochen nicht mehr. Und dann schreibe ich mir das auf und dann sage ich, alles klar, das war irgendwie so das Thema.
Das ist vielleicht je nach Studiengang dann auch. Also, wir kriegen eigentlich keine Fakten beigebracht im Normalfall. So, das sind ja so komische Zusammenhänge.
Ach, ihr habt doch auch so BWL-Zeug.
Ja, okay. Das hat irgendwann im Grundstudium.
Ja, das war mal im Grundstudium vor langer, langer Zeit.
Da gab es vielleicht auch was zu mitschreiben. Ja, aber auch, wie gesagt, auch bei Besprechungen oder wenn man sich was tuntiert. Es gibt auch so Moleskine-artige Notebooks, so kleine, also nicht nur die College-Blöcke, es gibt ja so ein Sortiment an Zeug. Ich habe auch so ein Journal mir geholt, das ist so ein großes Ding. Das nehme ich jetzt immer so für Projektteile, also mehr für die Firmensachen. Und finde ich echt cool. Dann hat man alle so Besprechungsnotizen, Vorlesungsunterlagen und Käse in seinem Laptop drin, gleich ohne irgendwie Scannen-Gedöns und halt immer noch Audio, wenn man das möchte.
Du hast gerade Moleskine gesagt. Ich habe mich immer gefragt, was, für mich heißt das Moleskin, und das ist die Haut von Maulwürfen.
Weiß jemand, warum? Das habe ich bis jetzt auch immer gedacht. Ich glaube, früher war
das mal weg. Ich glaube, das ist einfach so, wie man es als erstes mal gehört hat. Ich hatte immer Moleskine irgendwie so am Start.
Ja, ja. Wäre ja auch total gut, wenn es echt so heißen würde. Ich finde es total creepy, dass die aus Maulwurfhaut oder aus Warzenhaut. Sehr komisch. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also unter Wine läuft das Programm, aber leider ohne Konnektivität zum Stift oder Internetkonnektivität.
Voll gut.
Ist voll klasse. Gut. Kann man sich mal das Programm anschauen, ohne jegliche Funktionalität und unter VirtualBox und VMware und so funktioniert es dann. Das ist schon mal...
Ich lese jetzt gerade hier in der englischen Wikipedia, das Moleskin bezieht sich auf dieses dünne Fell von dem Maulwurf, dieses samtige.
Ah, also doch was mit Maulwurf zu tun.
Ja, aber das ist kein Maulwurffeld, sondern die Oberfläche fühlt sich halt so ähnlich an. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich so ein Maulwurf anfühlt. Ich habe noch keinen in der Hand.
Aber dann sagt man Moleskin.
Da sagt man Moleskin, ja.
Geil, muss ich das jetzt umlernen?
Scheiße. Ja.
Das ist ja eh nur eine Marketinggeschichte, das ganze Notizbuch. Die sind halt trotzdem cool, kann man sagen.
Ja, die sind schon schick.
Aber jetzt habe ich immer LiveScribe, Notebooks, das ist der neueste Schrei. Übrigens immer cool, wenn man mit dem Ding ankommt, die sagen alle erstmal so,
Strom,
hey, was hast denn du da von komischen Stift? Was macht der? Und dann spielt man ein bisschen Klavier und alle so,
Ja.
Also da hat man auf jeden Fall so ein Gadget Bonuspunkte aus seiner Seite.
Das ist dann auch das Klavierspiel, ist dann auch so die Anwendung wie WikiTude am Anfang beim Android.
Man kann aber so Rhythmus dazu schalten und verschiedene Instrumente, also Orgel und so.
Da kann man richtig jammen, wenn man mehrere hat.
Ja, und man kann hinten auch ein Headset anstecken, habe ich noch vergessen.
Ja, als Mark hier gerade WikiTude eingeworfen hat, da gibt es noch was viel Cooleres für Android. Das nennt sich Layer. Reality Browser, und dann kann man sich hier irgendwie anzeigen lassen in 3D, was hier um einen rum in der Wikipedia getaggt ist und was es auf Flickr gibt.
Ah,
und
genau. Das ist dann auch so eine Anwendung, die man nur startet, wenn jemand fragt, zeig doch mal dein Handy.
Zeig doch mal was. Nein, ich habe es benutzt. Ich habe es ehrlich benutzt und ich fand's gut. Ich war spazieren mit meiner Freundin und wir waren irgendwo bei so einem Schloss und ich dachte mir so, ja, ich kann es benutzen, habe das Ding rausgezogen, habe es auf Architektur irgendwas gestellt und hier das Schloss anvisiert. Die Leute haben schon Platz gemacht, weil sie gedacht haben, ich will Fotos machen, und das Ding hat es wirklich gefunden.
Das latest argument reality.
Aber es hat funktioniert, das Ding hat es gefunden und ich habe gelernt, was für ein Schloss ich gerade gesehen habe. Also Mehrwert auf jeden
Fall. Dass du das vorher gar nicht weißt, wo du hingehst, finde ich gut.
Ja, das ist
irgendwo hin. Da habe ich gesehen, da ist ein Schloss.
Ja. Also gibt es auch fürs iPhone übrigens, nicht hier immer nur die Androids bevorzugt.
Ich habe auch zwei und habe es noch nicht so oft benutzt. Ich habe es immer nur benutzt, um mir zu zeigen, dass das gibt. Eigentlich. Hey, guck mal, das gibt's.
Den Stift oder was?
Nee, das ist Augmented Reality Gedöns.
Gut. Der Chat meint, wir sollten mehr über Linux-Gadgets reden.
Ja, kommen wir kommen wir sicher auch gleich dazu. Und zwar haben wir ja jetzt gerade so über, sagen wir mal, urheberrechtsfragwürdige Themen geredet.
Was? Was?
Ja, ja.
Warum?
Naja, guck mal, du kannst doch nicht einfach Leute aufnehmen in einer Vorlesung.
Solange
ohne
ich das nicht veröffentliche, darf ich das.
Sicher?
Ja. Dieses Persönlichkeitsrechtsdingens gilt,
glaube ich, nur... Du darfst auch Fotos machen der Vorlesung.
Ja, das gilt, glaube ich, nur, wenn man die Sachen dann später wieder veröffentlicht.
Du darfst es nicht veröffentlichen, sonst ist es in Ordnung.
Ja,
das dann ist ja Glück für die Stalker.
Ja, nee, ich meine, ich glaube, das ist ja dasselbe wie bei so Patentkrams. Das darf man auch alles missbrauchen und benutzen, solange man das später nicht mehr verkaufen will. Wenn man das für den persönlichen Gebrauch darf.
Also, da persönlich ist veröffentlichen. Du darfst ja nicht veröffentlichen. Ja. Aber für dich privat. Darfst du nein, ich stelle es jetzt. Ja, gut, ich habe so eine Website aufgemacht, die heißt Vorlesungsmitschnitte.de. Ja.
Dumme Sachen, die Herr X sagt.
Und ich habe immer alles Wichtige weg, so nur die geilen Versprecher reingestellt. Nee, ist natürlich Quatsch. Nee, man muss da vielleicht schon gucken. Also gerade bei Geschäftssachen und so mache ich das nie, ohne vorher irgendwas zu sagen dazu. Also du kannst nicht so eine Besprechung mitschneiden und sagen, ja, cool, ich habe alles aufgenommen, schön. Das kann man vielleicht machen, dann kommt man, darf man nicht wiederkommen oder so. Da muss man natürlich schon gucken, aber sonst, mein klar, man kann immer fragen.
Ob man das trotzdem für das Ding WG-Wort und sowas abführen muss? Mein Gott. Ich wollte auf jeden Fall
auch. WG-Wort. Du kannst übrigens auch mit deinem Laptop einfach mitschneiden, wenn du in der Vorlesung bist. Ganz klassisch.
Wenn man das wollte. Aber nicht mit dem Mikro, was hier eingebaut ist.
Aber da habe ich ja, genug Gebühren abgeführt für meinen Laptop.
Richtig.
Da kriegen die ja dann sowieso was.
Darfst trotzdem nicht so an. Du denkst, nur weil du bezahlt hast, heißt das nicht, dass du auch darfst.
Der bringt mich noch in Teufels Küche hier.
Ja. Ich wollte eigentlich auf die GEZ hinaus.
Oh nee.
Oh ja.
Ja.
Reizthema.
Ich habe irgendwie so 20 Artikel von verschiedensten Seiten dazu gesehen.
Erzähl.
Gesehen, ja. Nicht alle.
Gesehen.
Ach so. Das,
Ja, ich wollte eigentlich so um 7:30 aufbrechen.
Ja, du redest jetzt noch das GEZ-Thema
genau,
mit,
genau.
Dann darfst du gehen.
Okay. Also, GEZ, die überlegen sich für die nächste Runde, ich weiß nicht mehr, wie die Runde heißt, aber
ja, 18
für die nächste
Euro.
Runde, dass man die internetfähigen Devices, was auch dann unter Umständen Mobiltelefone mit einschließt, habe ich jetzt.
Nicht nur unter Umständen,
es schließt
auch
praktisch Mobiltelefone
okay.
mit ein.
Genau.
Dass man da den normalen großen Satz GEZ-Gebühren zahlen muss. Ab 2013 wäre das dann aktuell, so wie ich das in Erinnerung habe.
Ja.
Weil man mit diesen internetfähigen Geräten auch auf alle Contents, die da so produziert werden, drauf kann oder die benutzen kann. Und deswegen muss man da natürlich dann GEZ-Gebühren
zahlen. Also sagen wir es mal so, ich würde es noch halbwegs einsehen, wenn das bis 2013 der Fall wäre. Wenn ich dann wirklich sagen könnte, hey, ich kann mir jetzt, keine Ahnung...
Neues aus der Anstalt von sowieso
das
gucken.
Das gibt es aber schon als Podcast. Ich wollte jetzt
alles. Alles, ja, was die ARD, ZDF machen, rund um die Uhr und für immer.
Ja gut, das ist aber im Fernsehen ja auch nicht so.
Also
ja, aber doch dann zumindest irgendwie von mir aus irgendwie Tatort als Podcast oder so. Da würde ich schon irgendwie einsehen, dafür Geld zu zahlen, aber...
Und sie müssen halt auch echt alles livestreamen. Ja. Also sie müssen auch alle Sportereignisse...
Das auf jeden Fall.
Dauer-Livestream. Es gibt ja noch keinen
Dauer-Livestream. Gerade Fußball wird schon live gestreamt bei der ARD und so.
Manchmal.
ZDF. Aber guck mal, oft schon mittlerweile.
Und sobald du die Tagesschau guckst, immer...
Wird der Sportteil ausgeblendet online.
Genau.
Ja. Okay, das habe ich
auch okay, mir ist das eigentlich persönlich recht, weil mich das eh nicht interessiert. Aber,
trotzdem.
Ja. Also prinzipiell finde ich das auch nicht gut.
Dann will ich
gut.
es auch haben. Ja. Egal, ob ich es brauche oder nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sich da noch einiges tut. Die sind ja gerade im Wandel und es wird immer besser. Also die Mediatheken werden immer voller. Das Problem am Anfang war, dass die keine Online-Rechte dafür hatten. Das wird in neuen Verträgen auch verhandelt. Der Tatort gibt es teilweise schon online anzuschauen, meine ich. Oder war es bei ZDF irgendeine Filmserie? Also so eine ähnliche wie, was weiß ich, was die machen, Soko oder Käse. Auch gerade Soaps und Zeug gibt es bei Mediatheken mittlerweile, die früher auch noch nicht lizenz-, also rechtemäßig da rüber gesendet werden können. Also das wird schon besser, aber auf der anderen Seite ist es, finde ich jetzt auch eher schlechtes Ganze. Vor allem, du kannst dich dem nicht mehr entziehen. Ja? Genau. Du kannst, ja,
könntest schon, wäre kein Thema, machen ein Passwort davor, jeder kriegt einen Account, so, und ja, hat sich erledigt. Aber das
so
machen
wie die
sie
BBC.
Ja nicht.
Wir könnten es ja so ein bisschen machen wie die BBC.
Die BBC könnte man sich eh mal als Vorteil nehmen, als Vorbild nehmen, weil die machen echt coole Sachen. Die machen auch vor allem gutes Programm, was wir hier also...
Und gute Programme ist ja alles Open Source,
ja,
bei der BBC.
Genau. Ja, genau. Genau. Genau.
Videocodex entwickeln sie ja alles, im Gegensatz zu ARD,
Volksmusik. Hatte ich auch gelesen, richtig, also gerade bei einem Kommentar zu dem Artikel war die Idee zu sagen, also wenn das so finanziert wird aus diesen Gebühren, dann bitte auch im Internet immer verfügbar und vor allem unter Creative Commons oder
genau,
halt
genau, dann ist es wirklich allgemein. Aber sie gehen jetzt gerade komplett den anderen Weg, ja. Sie müssen jetzt alles nach 7 Tagen irgendwie löschen und sie fahren komplett ihre, also ADZDF sind verpflichtet, ihre Online-Aktivitäten auf irgendwie 8% ihres kompletten Umsatzes da zu runterzufahren.
Das ist aber wieder den Privaten zuzurechnen.
Die ja natürlich, aber ja, sorry, aber ich zahle dafür und wenn ich dafür zahlen muss,
dann möchte ich auch nur 8% dafür zahlen.
Genau. Ja, hallo.
Also
ja,
für 8% Leistung will ich auch nur 8%.
Das sind jetzt halt die verschiedenen Gruppen, dann, die da reinkommen in diesem ganzen Wandel. Also es sind hauptsächlich die Verlage, die Zeitungsfirmen, die sagen, also die oder Spiegel oder sowas, die sich, also gar nicht die RTL oder so, sondern eher die Nachrichtenleute, die sagen, wir sind gefährdet durch die ARD-News, die da machen, mit unserem Online-Content, und die haben da drin eigentlich überhaupt nichts zu suchen, die sollen Fernsehen machen, ja, die haben nichts im Internet mit journalistischen Texten in Textform zu machen, also Radio und Fernsehen. Es gibt aber kein Radio und Fernsehen mehr irgendwann.
Ja, nee,
und deswegen, da muss man jetzt mal gucken, wie sich das einschaukelt, das Ganze, und bin da sehr gespannt. Also das mit den Creative Commons, das wäre echt also der Wahnsinn.
Das wäre super.
Das vor allem, das könnte man dann richtig gut argumentieren. Und ich glaube, ganz viele hätten dann nicht mehr so ein Problem damit.
Ich meine, ich finde ja so eine Gebühr für freie Medien, also oder anders gesagt, unabhängige Medien, finde ich echt sinnvoll. Ja. Okay, die GEZ als Einrichtung mag eigentlich keiner. Die Gebühr kann man argumentieren, dass die sinnvoll ist. Aber was die halt momentan damit machen, finde ich irgendwie, also keine Ahnung, da gibt es irgendwie 2 Sendungen, die ich dann irgendwie mal angucken würde, und davon ist dann nur eine irgendwie mal als Podcast verfügbar. Und ja gut, Radio kann man zum Großteil, die öffentlich-rechtlichen kann man, die streamen glaube ich alle. Oder ja, auf jeden Fall gibt es da einen Haufen Sendungen als Podcast, das finde ich auch gut. Ja. Und deshalb kann ich es auch nachvollziehen, warum man momentan für einen Rechner so viel zahlt wie für ein Radio. Das kann ich echt nachvollziehen und das finde ich auch okay. Aber 18 Euro, also das Ganze verdreifachen und dann noch irgendwie...
Ist eben und dann die Frage, nicht mehr anbieten, eher weniger anbieten.
Ist eben die Frage, wie ist denn das? Ich meine, man muss ja auch zahlen für ein Radio... Und wenn ich ein Radio habe und einen Rechner, muss ich dann aktuell zahlen? Nee,
dann musst du 18. Also wenn du später, also zur Zeit, wenn du, ist egal, wenn du ein Radio angemeldet hast, ist, also ich habe zum Beispiel nur ein Radio angemeldet. Ist egal, ob du 1 oder 10 Radios, ein oder 100 PCs hast, ist völlig egal.
Ist es denn im Moment selber wie ein Radio?
Ja. Ja.
Okay.
Wenn also du ein Radio anmeldest, ist okay. Dann hast du Internet und Radio.
Ja.
Ich habe ja zum Beispiel auch keinen Fernseher zu Hause. Und demnächst ist also, wenn du ein Radio hast, zahlst du weniger, und wenn du Internet hast, zahlst du 18 Euro.
Ja. Okay.
Ja, aber also, du kannst nicht sagen, ich will Internet haben,
guck mal,
und
guck mal,
nicht mehr
alle,
Fernsehen und nicht Radio.
Ja, aber alle Unternehmen müssten plötzlich auch die 18 Euro
das
zahlen.
Das ist halt das nächste Ding.
Das ist 18 Euro für, die haben keinen Fernseher und die benutzen garantiert auch nicht die Podcasts.
Müssen aber nur einmal 18 Euro zahlen, oder?
18 Euro im Monat.
Aber nicht pro oder Rechner, sondern einfach nur 18 Euro.
Pro Rechner?
Also nee, ja. Pro Standort, den die Firma hat.
Ah ja, Gott, okay. 18 Euro
pro Standort?
Pillepalle. Für echt? Die Firma, also echt, okay. Ist egal.
Ja, aber für dich selber heißt das ja im Endeffekt, wenn du dir ein Telefon kaufst, kannst du danach irgendwie gleich noch einrechnen, 18 Euro im Monat mehr zu bezahlen, genau, nur weil du dir jetzt ein Telefon gekauft hast.
Und ich denke eben auch,
das ist
und du müsstest auch doppelt bezahlen.
Komisch. Ja, klar, dann... Ja.
Du müsstest doppelt bezahlen, hier geschäftlich und privat.
Und ich denke auch eben, die Kostenstruktur ist da einfach nicht... gerade das Internetzeug... Würden die sich nicht so blöde Verträge aufschwatzen lassen? Das ist gar nicht so viel. Bisschen hier, hallo, wir streamen. Wie viel geben wir dafür aus pro Monat? Sind es 20 Millionen? Ich glaube, nein.
Nee, nicht ganz. Aber ihr habt ja auch so von den Mautverträgen gehört, was die sich da haben anschwatzen lassen.
Da denke ich, da ist gar nicht so das Problem, für was man alles zahlen muss. Wäre mir alles egal, sagen sie 5 Euro pro Monat, Ende. Und ich denke, dafür könnten die es hinkriegen. Ich meine, GEZ, wie viel? Ich glaube, keine Ahnung, ein großer Prozentteil geht nur für die Verwaltung der GEZ drauf, von den GEZ-Gebühren.
4 Euro.
4 Euro?
Mhm, von 18.
4 Euro von 18, also schon mal allein.
Von den 5? Hm? Wie viel von den 5, sage ich?
Die ein Radio hat, das dann gehen von den 5 fürs Radio, 4 für GEZ.
Ja, ja, genau. Ja.
Das ist natürlich geiler Scheiß. Kann man nicht sagen. Und ich denke, das würde alles recht leicht gehen. Lassen sie alles Open Source machen, lassen ein paar Unis mitarbeiten, keine Ahnung. Finden die sicher eine gute Lösung. Und ich denke halt, bei sowas, von mir aus können sie auch Ausschreibungen machen lassen und dann soll halt der Billigste das irgendwie, also theoretisch müssten sie ja, aber...
Ja, oder sie soll es halt bei 18 Euro lassen und dann halt guten Content produzieren. Ich meine, ich wäre gern bereit, 18 Euro für guten Content zu bezahlen.
Ja, man fühlt
das,
sich halt...
Naja. Ja, aber das ist so schwierig, das ist eine Geschmackssache.
Ja, okay, ja.
Weißt du, dir gefällt das eine, dem Content anderen gefällt das andere.
Ja.
Dem einen gefällt SWR, Nachtcafé, dem anderen irgendwie den Kaffeeklatsch und
ja, beim Radio ist das ja alles kein Problem, also, weil Radio ist, so wie ich gehört habe, eigentlich billig im Vergleich zu, also Radio ja, zu produzieren ist im Vergleich zu Fernsehen Peanuts.
Ja, deswegen genau. Machen wir auch Podcasts,
genau. Audio. Genau, deshalb machen wir hier Audio.
Ja, ich habe mir mal überlegt, was wäre das, wenn zum Beispiel die gar keine eigenen Produktionsstätten mehr hätten. Ja, die haben diese riesen Sender und Technik und keine Ahnung, sondern
jeder
wenn die
nur hat noch seine eigenen AD, seine eigenen.
Wenn das nur noch eine inhaltliche Produktionsfirma ist, die Aufträge vergibt für Inhalte, die sie bearbeitet haben möchten, weil sie denken, das ist relevant. Dann gäbe es quasi eine Konvention, die kriegt Geld, um Aufträge zu machen und dann beschreiben die aus, wir brauchen 2 Tatorte, dann gibt es irgendwelche Firmen, die melden sich, wir machen euch den Tatort und wir machen euch den auch. Und dann können sie sich überlegen, welchen sie auftragen wollen. Inwieweit es dann geht mit Nachrichten, da wird es dann schon wieder schwieriger, mit Korrespondenten und Zeug, die kannst du nicht immer für Auftrag zu Auftrag etablieren. Aber kann man ja mal drüber nachdenken.
Mein Problem ist ja eh,
dass
die überhaupt diese blöden Produktionen machen. Die haben einen Bildungsauftrag, die lizenzieren Hollywood-Content, die produzieren irgendwas, was denn für ein Dreck? Marienhof, Komfort, keine Ahnung.
ARD oder so?
Ja,
vielleicht irgendwie so um den Dreh.
Und also, wenn sie anfangen, exakt das Gegenteil von dem zu machen, dass sie eigentlich beauftragt sind, einen Bildungsauftrag haben und dann Marienhof produzieren, das ist schon ein Schlag ins Gesicht.
Ja, die haben ja nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch einen Vielfalt, ja. Die sollen sich ja auch um Minderheiten kümmern, die. Also beim Pferd.
Ja, und deswegen machen sie populären Content für die Minderheiten.
Ja, naja, weil da laufen
es Türken gibt dann halt,
und
ja, türkische Anfänger ist dann wieder so ein Ding, ist auch.
Ja, okay, das könnte man ja vielleicht noch akzeptieren, aber Marienhof.
Und ja, oder allein die Hollywood-Blockbuster, die sie ja auch hin und wieder lizenzieren und sagen dann James Bond heute Abend AD. Und ja warum?
Da würde mich ja mal interessieren, was zahlt man für so eine Lizenzierung, für eine einmalige Ausstrahlung, was zahlt man dafür? So
Unmengen an Geld.
Ja, bestimmt. Das ist doch schweineteuer.
Und da könntest du irgendwie 12 Dokus von drehen und die wären gut.
Aha, ja.
Die zeigen ja auch nicht häufig jetzt, die öffentlich zeigen ja nicht häufig die Blockbuster, sondern meistens dann nochmal, irgendwie kommt der ZDF-Montags-Nachtsfilm,
da
kommt
ZDF
dann die
vor
3-4 Jahren, das sind dann so Drittverwertungsgeschichten.
Ja, aber schaut ZDF Neo an, die machen nur so Zeug.
Ja, genau. Das
40
ist
Rocks und so, die machen nur die Hollywood-Sachen. Hin und wieder dann
für Neo habe ich jetzt mich noch gar nicht richtig beschäftigt.
Es hat den Doku-Kanal abgelöst hier, also zumindest im Digitalkabel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Digitalkabel, aber was ich gehört habe, haben die einen Doku-Kanal. Das ist für mich der Kanal, der neben irgendwie ZDF-Kultur eigentlich den Bildungsauftrag hat. Dokus über Zeug, super. Und den haben sie jetzt halt durch ZDF Neo abgelöst und sind jetzt 40 Rock oder sowas. Was
die für Leute, die wollten da gerade auf junge Leute.
Aber wie viel aber wo ist da der Bildungsauftrag?
Erstens, wo ist da der Bildungsauftrag? Zweitens, warum hauen die da so viel Geld raus? Und drittens, das kann nicht mal jeder empfangen. Hallo.
Ja, genau.
Das ist dann wieder digitales
Kabel, wo man dann
geht auch DVB-T, kommt auch.
Okay. Ja. Ich habe aber, glaube ich, schon noch also den Doku-Kanal im DVB-T.
Sicher?
Ja, aber den wollen die.
Also ich geh da auch mal gucken, das nächste Mal.
Okay, dann stimmt ja, dass ihr der Freak-DVB-T-Start
hier. Das geht gar nicht. Also, kommt ja nichts.
Ja.
Ja, es ist, ich finde es schwierig, dass man an dem System streiten sich die Geister auch schon ewig lang.
Und?
Mit den Gebühren.
Und zweitens, wenn sie Gebühren dafür verlangen, sollen sie bitte die Werbung ganz rauslassen.
Bin ich auch immer der Meinung, wird 1 Euro teurer, jetzt rein von dem...
Ja, oder sie schaffen her. ZDF Neo ab.
Zum Beispiel. Das wäre eine Option.
Ja, ich sage gerade die Jungen, für die es sein soll.
Das hallo, das Zeug sauge ich mir aus dem Internet. Ich weiß gar nicht, was du willst. Also, Kulturflatrate, sage ich da jetzt nur. Also, das müssen die nicht ausstrahlen für teuer Geld.
Ja, und auch gerade wenn das dann irgendwelche
US-Serien
sind, die möchte man ja dann eh nicht so synchron gesprochen angucken.
Du willst es nicht synchron gesprochen, aber es gibt wieder 100 andere, die halt kein Englisch können oder ich das nicht wollen.
Ich sehe gerade, ZDF Neo sendet wohl auch noch Dokus, aber nicht, also sendet eben neben den Dokus jetzt auch noch das ganze Populärzeug. Aber prozentual wie viel, ist steht jetzt ja auch nicht so wirklich fest.
Also ich finde, wenn es jetzt nach mir ging, ich finde, man könnte die erstmal deutlich verschlacken. Man müsste eine Art Neustart machen bei diesen Anstalten.
Ja, und außerdem, warum brauchen wir eigentlich ARD und ZDF?
Und NDR und WDR und MDR und HR und BR und ja, okay, WDR Brandenburg und WDR Rheinland-Pfalz und.
Ja, weil wenn du halt nur eins hast, dann...
Gerade habe ich gedacht.
Das ist wieder das Ding mit der Vielfalt bei Nachrichten. Wenn du sagst, Unabhängigen, hast einen Unabhängigen, wo dann so ein Konsens rüberkommt.
Ja gut, die machen doch, die senden doch immer dasselbe.
Ja, also läuft
nur die Nachrichten sind unterschiedlich.
Ja, ich weiß nicht, wie viel... Die sind redaktionell unterschiedlich und mein gut, wenn dann in Afghanistan was los ist und berichten halt beide darüber, aber vielleicht auch aus unterschiedlichen
reportischen Standpunkten. Die sind exakt dasselbe bis auf die lokalen Nachrichten. Also die normalen sind immer.
Manchmal siehst du sogar denselben Reporter einmal
bei für ZDF ARD. Und ARD jetzt. Manchmal, genau die gleichen.
Ja. Manchmal siehst du denselben Typen erst in der Tagesschau und dann kurze Zeit später in
heute oder wie
ja, heißt oder wie
aber eigentlich nicht, also andere Magazin also heißt. Normal sind die redaktionell getrennt. Ich denke auch, dass da eine gewisse, dass halt nicht nur ein Nachrichtenformat gibt, sondern noch ein alternatives, großes jetzt, also
ja, das
ich meine, es gibt immer noch die privaten, die gibt es ja auch noch, also es sind auch nicht zu unterschätzen.
Da reicht doch ein staatliches Fernsehen, sorry, aber reicht doch.
Also ich finde eigentlich die Idee ganz cool, dass die keine eigenen Produktionen
haben. Das Problem ist eben,
dass bei ZDF mischt sich sowieso zu sehr die
Politik. Ja, aber das ist eben ARD und ZDF,
die einen sind eben... Aktuell, das geht gar nicht.
Die einen sind eben SPD, die anderen CDU im Normalfall. Das siehst du noch bei den schönen Wahlprognosen. Und da ist es vielleicht, wenn wir von mir aus haben wir auch 3-4 Fernsehsender, dann ist zumindest einer noch irgendwie komplett. Genau. Aber
dann leisten nicht, sich die Grünen noch ein und die FDP leistet sich auch ein.
Ja, nee, nicht 12 Fernsehsender und... dann bitte aber auch das Programm. Nein,
die sollen unabhängig sein, die Politik soll sich da komplett raushalten und und die müssen die Finanzierung umstellen.
Gut, wenn man das hinkriegt, das wäre...
Es hocken halt ziemlich viele Politiker in diesen
Aufsichts-
und Auswahlgremien.
Ja, falsch. Punkt. Falsch. Genau. Aus. Ende. Ja. Abschaffen.
Bin ich genau der gleichen Meinung.
Ja.
Gut, wie war das, der Koch und die Kellner? Habt ihr das gesehen?
Nee.
Da gab es einen hervorragenden Vortrag von wie hieß er? Der eine, der auch bei der Anstalt mitmacht. Mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein.
Der leicht...
der mit dem Arm.
Ja, der mit der Handbewegung.
Der Alte.
Götz, mit nein.
Ist doch egal.
Ja.
Wir wissen alle, wen du meinst.
Der mit dem Arm. Oder der Colonel. Oder der...
Ja.
Ja, gut.
Georg Schramm heißt er.
Ja, Georg Schramm.
Ja.
Ja.
Man soll mal nach der Koch und die Kellner suchen. Das ist sehr amüsant, das
anzusehen. Roland Koch.
Ja,
okay.
Kochen
können.
Okay.
Ja, genau.
Jo. Das setzen sie dann wahrscheinlich demnächst auch ab, oder?
Das System ist halt ein bisschen eingefahren, einfach schon. Das ist das Problem. Mhm. Das, wie gesagt, einfach mal abschaffen, neu machen, auch wenn es ähnlich ist, aber dadurch würde einfach sich dann, ich meine, das geht ja auch wieder nicht, aber irgendwie so ein neuer Rutsch müsste da mal einfach, damit man ein paar alte Sachen neu überdenkt.
Gut. Jo. Du verschwindest jetzt kurz.
Genau.
Dann
ich verabschiede mich bis nächste Woche oder so.
Kannst du ja vielleicht das nehmen.
Ah ja, genau, da habe ich ein anständiges.
Genau.
Ach, wobei, nee.
Jetzt ist schon, ploppt halt nicht so.
Ach so, ploppt nicht. Ja gut, dann mache ich das ungeploppte. Moment.
Kannst dich auch umsetzen oder so.
Warte mal, dann könnte doch der Kai irgendwie dein Mikro nehmen.
Ja, aber das ist relativ gut ausgesteuert.
Okay, dann benutzen wir das hier weiter.
Oh, jetzt höre ich alles. Sehr gut.
Jetzt höre ich alles.
Okay. Volle Kanne Stereo.
Ich würde jetzt, noch ganz kurz auf IPv6 Strato, die machen jetzt seit letzter Woche, gibt es da natives IPv6. Ich bin ein bisschen neidisch.
Kostenlos?
Ja, kostenlos. Also gibt's, kann man einfach aktivieren, wenn man da einen Root-Server bei denen hat.
Möchte man das? Also ich habe von Strato nur Negatives gehört, außer IPv6 jetzt, aber...
Ja, und ich meine, demnächst sind sie auch Telekom, also...
Das macht das Ganze nicht besser.
Nee, deswegen...
Ja.
Das war so ein Grund, warum ich da jetzt auch nicht hinwechseln würde.
Okay.
Aber IPv6, da sind sie jetzt mal so großer Provider-mäßig die Ersten und das ist schon was mich jetzt persönlich reizen würde.
Kann zwar keiner aufrufen dann im Endeffekt so, aber es doch, ist auf jeden Fall...
Doch.
Wer kann denn IPv6?
So? Ja, gibt schon. Google kann super IPv6 erreichen.
Auf dem Kongress gibt es IPv6.
Ja,
gut, das wäre dann die einzigen Menschen in Deutschland sein, die privat...
IPv6 in der Uni?
In der HDMI?
Nee. Also es gibt im Labor, Netzwerklabor.
Bei Moritz da oben?
Ja, da kannst du machen, da habe ich ja morgen auch den Vortrag.
Okay.
Und ansonsten leider nicht. Aber ich habe oben einen Rechner auch per IPv6 angeschlossen, einen Tunnel durchgebohrt.
Ah, mit 6 oder?
Ja, mit 6. Also das wird nicht geblockt, aber Microsoft Teredo wird geblockt, habe ich.
Was ist Microsoft Teredo?
Das ist.
6 to 4 auch nur von Microsoft.
Also ist das so ein Microsoft Tunneling Protokoll, oder?
Genau.
Richtig. Okay, genau. Das ist das Schöne.
Was in jedem Vista und Windows 7 eingebaut ist und Windows 7 sogar standardmäßig aktiviert. Ja. So bohrt so irgendwie durch jede Firewall mal sein Loch, es sei denn, du blockst den UDP-Port. Was halt meistens nicht gemacht wird. Das ist so, du musst nur mal ping minus 6, 6.heise.de oder ipv6.google.com eintippen, zack, bist du im IPv6-Netz. Ohne dass du irgendwas gemacht hast.
Das ist ja das Komische, dass alle Betriebssysteme, die heutzutage auf dem Markt sind, IPv6 problemlos können. Ja. Linux, macOS, Windows.
Ja, vor allem bei Linux. Ich weiß noch, dass ich das vor irgendwie 2-3 Jahren mal abgeschaltet habe, weil es dann irgendwie schneller ging, aber das war damals schon drin und hat funktioniert und so. Und die Provider, die bekommen es bis heute nicht irgendwie gebacken, mal endlich auf IPv6 umzustellen.
Mhm.
Ja gut. Muss man sich halt eine Hardware anschaffen und so, und das kostet und das
mögen dann die Manager. Ja, meist nicht mehr andere Hardware, sondern nur, also ja gut, für die großen Switches.
Ja, für die ganzen gemanagten Switches.
Ja, aber da gibt es viele Updates, also Cisco ist da sicher auch nicht so, dass die da Geld ablehnen würden.
Ja, die wollen dann ihre neuen Switches verkaufen, glaube ich.
Ja, oder teuer Upgrade.
Also. Ja, oder noch teureres Upgrade. Also so wie ich Cisco kenne.
Naja, das schon. Aber es wäre halt mal eine Zeit, sie müssen es ja machen. Ist ja nicht, als ob es da irgendwann...
Also die IPv4-Adressen gehen, Schätzung, ab nächstes Jahr bis 2013, irgendwann sind sie alle.
Es gibt eine Android-App, die das runterzählt.
Ja, es gibt Netz.
Die kann man da nachgucken.
Wobei wir jetzt ja nicht... zu wenig genutzte IP-Adressen haben. Wir haben nur irgendwie, keine Ahnung, Hochschulen, die dann irgendwie 10.000 IP-Adressen haben.
Ja, und wir haben halt amerikanische Firmen, die irgendwie ein Class A-Netz bekommen.
Ja,
ein ganzes.
Richtig. Ja, so. Und wir haben noch ein weiteres Problem, dass das System ist halt x-mal gewechselt worden.
Ja.
Das heißt also, du hast mittlerweile, bei IPv6 hast du schön, du siehst am Anfang der Adresse und kannst immer weiter gucken, wo es auf der Welt denn überhaupt ist, während IPv4-Adressen können da auf der Welt sein, da oder da oder da oder da. Deswegen sind die Routing-Tabellen so groß, die sind über... Wo? Ich habe es doch gerade irgendwo heute durchgelesen. Das sind über 300.000 Adressen.
Verdammt.
Und das kriegen die Router halt nicht mehr gebacken. Bei IPv6 hast du irgendwo 3.000. Ja. Das ist, die Router können einfach nicht, jedes Paket muss ja danach analysiert werden und muss durch diese 300.000 Routen durch. Mhm. Also muss gecheckt werden.
IPv6 ist auch komplett classless, oder? Da gibt es ja diese Klasseneinteilung.
Ja, gibt es nicht mehr.
Das ist alles nur CDR.
Ja, ein bisschen anders. Also Präfixnotation und wie gesagt, du siehst am Anfang, halt schon am Anfang der Adresse, wo auf der Welt ist es. Also es ist wesentlich besser eingeteilt. Löst einige Probleme und ich meine, kommt irgendwann. Irgendwann müssen wir umstellen, auch wenn eine Zeit lang oder eine lange Zeit lang wahrscheinlich nur IPv4 und V6 gleichzeitig an sind.
Das wird mir ja gar nichts ausmachen. Ich hätte es nur einfach gern mal.
Ja. Ja, also 6.0 anfangen und dann. Ich habe gerade auf Radio Tuxmann Blog Beitrag veröffentlicht, wo so ganz viele Links sind zu den, lauter How-Tos und Sachen, die ich so gerade entdeckt habe, weil ich, wie gesagt, gerade über IPv6 recherchiere und mich da gerade wieder ein bisschen einbastel. Jetzt geht auch wieder ipv6.radiotux.de.
Oh.
Kannst du
sagen. Sehr schön.
Muss ich mal, also ich denke für 6 und so, da wird es bestimmt auch Module für OpenWRT geben, oder?
Weil ja, es gibt
ja hier so OpenWRT.
OpenWRT habe ich verlinkt, es gibt einen OpenWRT Start.
Ich glaube für die Fritzbox.
Neue Fritzbox kann auch, wenn du die Laborfirmware nimmst, kannst du dein 6-Tunnel direkt eintragen.
Und weißt du für welche?
Meinst du für die neueste
7270. Ja, okay, ich habe die 7240, wo es dann irgendwie fast immer das gleiche gibt, bis auf diese IPv6 leider.
Ja.
Das hat zum Beispiel die AirPod Express damals, Extreme von Apple, die hat es sofort automatisch gemacht, ohne irgendwas zu machen.
Die können das ja auch alle, also die bauen dann irgendwie automatisch zu irgendwem Tunnel auf.
Da war ich ganz überrascht irgendwie beim ersten Mal damals noch mit MacBook und AirPort Extreme und einfach mal IPv6 Google.com eingegeben und dann hatte ich dieses lustige tanzende Google-Logo von mir, das du auf IPv6 zu sehen bekommst.
Da gab es doch auch mal diese Seite mit der Schildkröte, ja, wo sich dann die Schildkröte bewegt.
Ja, übel hässlich.
Kam.net.
Genau.
Habe ich alles verlinkt? Habe ich das schon gesagt?
Ja, ja. Richtig. Ich habe noch keine Zeit dazu gehabt, die ganzen Links durchzuklicken.
Weiß nicht, vielleicht, was du gerade vorher im Chat gepostet hast, können wir auch nochmal drauf eingehen, nur kurz so drüber, was denn ein IPv6 neben den unendlich vielen Adressen toll ist.
Kleine Routing-Tabellen hat man schon erwähnt. Erweiterbarkeit, also es ist im Protokoll vorgesehen, es gibt so bestimmte Erweiterungsheader. Also du hast ja bei IPv4 ist ja erstens im Header lauter Sachen, die kein Mensch braucht, die nie benutzt wurden. Zweitens ist die Größe des Headers dynamisch, was total bescheuert ist. Du musst halt erst immer checken, wie groß ist denn mein Header gerade. Bei IPv6 ist es halt komplett genormt. Also du weißt gleich beim Routen, oh, was steht eigentlich an welcher Stelle, was muss wo stehen, wo steht die Source-Adresse, wo steht die Destination-Adresse und so. Und bei IPv4 kann sich das alles verschieben. Und die Erweiterbarkeit ist halt, ja, sie haben halt bestimmte Erweiterungsheader definiert, aber sie können auch weitere hinzumachen noch, wenn sie das wollen. Da gibt es halt die standardmäßigen, die für IPsec wichtig sind, Authentication-Header.
Was jetzt ja auch mit drin ist, IPsec, genau, wo wir gerade waren.
Genau, ist nativ unterstützt. Und ja, wenn denen halt irgendwann mal noch was Neues einfällt, müssen sie da nicht irgendwo groß im Protokoll rumschrauben, sondern sie definieren einfach einen weiteren. Und den kann man dann halt nutzen.
Genau.
Eine ganz wichtige, tolle Sache ist diese Autokonfiguration. Das heißt, also das wird ja bei Windows 7 auch schon benutzt. Also wenn man versuchen würde, das auszumachen, dann würde Windows, ich glaube, andere Clients nicht mehr richtig finden und sowas. Also jeder Rechner, den man ans Netz schließt, prüft gleich, ich vergib mir jetzt mal hier eine Adresse, frag noch im Netz, gibt's die schon? Wenn nicht, dann ist das jetzt meine und kann sich damit über andere, ja, an den nächsten Router wenden und der Router würde ihm dann eine globale IP-Adresse zuweisen. Router Advertisement. Also, da gibt's schon ein paar tolle Sachen. Gut, Mobile IP benutzt, glaube ich, noch kein Mensch. Das ist
aber theoretisch ganz cool.
Ist theoretisch ganz cool. Da hast du halt deine IP-Adresse und kannst die überall auf der Welt mitnehmen.
Schick. Also ja. Ein Forwarder quasi.
Hätte ich gern.
Dann heißt, hier meine IP ist absolut.
Das ist voll NAT-kompatibel.
So, wenn NAT gibt's ja nicht mehr.
Ja, aber ich klappe mein Notebook hier irgendwo auf und mache da irgendwie einen Dienst auf und dann funktioniert das. Das finde ich cool.
Kann man dich dann auch super sperren aus dem Internet, wenn du dreimal Bockmist gemacht hast.
Ja, aber dafür hast du ja 200.000 Adressen
genau.
Auf deinem großen Zehn.
Nehme ich mir einfach eine andere. Er wollte ja nur eine haben.
Ach so, ja, dann.
Ja, nee, aber gerade wenn man jetzt irgendwie, sagen wir es mal so, ich hoste jetzt irgendwie einen lustigen kleinen Webserver auf meinem Notebook für Kumpels oder so. Und wenn der immer unter der gleichen Adresse verfügbar wäre, wäre das schon schick.
Ja, für Telefone, für Smartphones.
Oder für Telefone.
Da macht das Sinn, denke ich, ja. Weil da hat man ja bei den ganzen IP-gebundenen Services Probleme einfach, weil das Ding alle 10 Minuten oder ständig eine neue IP haben kann. Und da glaube ich, da würde das schon Sinn machen.
Ja, also Fazit, IPv6 kommt irgendwann. Wir warten noch auf den Tag, wann es dann wirklich kommt, oder?
Seit Jahren, ja.
Ja, seit Jahren. Hat ein paar nette Features. Also je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr Spaß macht das Ganze, aber ja, man muss sich natürlich umgewöhnen, also die sehen schon komplett anders aus, die IPv6-Adressen. Ja. Aber hey, es gibt irgendwie 340 Sextillionen Adressen, also 600 Billiarden Adressen pro Quadratmillimeter oder mehr als Atome im Universum.
Gerade wollte ich sagen.
Genau.
128 Bit, voll gut.
Ja, wer Fefe gelesen hat, weiß auch, dass es mehr Atome als im Universum gibt. Ne?
Ja, wie war das? Bei Fefe stand doch auch irgendwie was von wegen, da stand in der Pressemeldung, die wären unendlich. Und dann meint er, ja, jetzt wissen wir, wie groß unendlich ist, das ist 128 Bit breit.
Ja, ja. Auch. Aber trotzdem wird es gleich verschwendet ohne Ende.
Habt ihr Fefe bei der Freiheit-Stellen-Angst-Demo gesehen?
Das war gefotoshoppt.
War das gefotoshoppt?
Ja, da stand nämlich...
Ein grandioses,
ja, ich habe Hunger. Da stand aber eigentlich, wo bleibt denn eigentlich die Revolution drauf?
Ah, genau. Auf jeden Fall wurde dann, siehst du eben, hier schön mit Schildern oben drauf, ich habe Hunger. Ich wünsche mir mehr zu Demonstrationen mit solchen Schildern, dass die Leute nicht immer gleich so ernst sind.
Ja, ich finde das auch lustig.
Richtig. Jetzt haben wir alle Hunger. Sehr schön.
Hier liegen noch Kekse rum. Und ich habe noch eine halbe Brezel, falls jemand will.
Nee.
Dann nicht.
War. Gut. IPv6. Ja, IPv6 abgehakt. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf Hardware-Hacking ein.
Oh, Kai, erzähl mal. Jetzt genau. Zum einen geekig, zum anderen Open Source und zum dritten Linux. Also das was der ganze Chat haben will.
Genau, das kann sich der Chat nicht mehr beschweren.
Ja, was soll ich denn erzählen? Vielleicht, was wir machen überhaupt erstmal?
Ja, erzähl doch mal über OpenAMI.
Ja, also wir haben ein Projekt hier mittlerweile auch als Projekt an der Hochschule hier angemeldet. Das nennt sich OpenAMI, spielt auf Ambient Intelligence an und auf offen natürlich, sonst wäre es ja langweilig. Und was wir machen wollen ist, oder was wir machen ist, wir forschen und experimentieren und spielen mit Technik und offener Software rum und wollen versuchen, was wir heute schon selber machen können in Bezug auf intelligente Wohnungen und intelligentes Wohnen. Und ich weiß nicht, wir haben da so eine kleine Vision, vielleicht beschreibe ich die einfach mal, dann kann sich da jeder vielleicht besser was drunter vorstellen. Und man kann sich vielleicht einfach vorstellen, man kommt abends nach der Arbeit nach Hause und bevor man kurz daheim, bevor man zu Hause angekommen ist, zieht man sein Telefon raus und über sein Telefon merkt die Wohnung gleich, man ist zu Hause, die Tür geht auf. In der Wohnung wird dann das Licht geht automatisch an, es wird seine Lieblingsmusik gespielt.
Jetzt krieg ich schon Angst vor Google.
Basierend darauf, was man so eigentlich jeden Abend nach der Arbeit macht, lernt die Wohnung das dann und hilft einem und macht Sachen für einen und versucht das Leben irgendwie einfacher und angenehmer und fauler zu machen, weil wir sind ja alles faule Menschen.
Gewohnheitstiere
und faule Menschen. Und da ist das Ziel, einfach eine Wohnung zu bauen, die einen da unterstützt. Ja, und machen tun wir das mit vielen freien und einfachen Sachen. Also wir sind ja alle Studenten, wir können uns wir haben wenig Geld, wir können uns keine teuren Sachen kaufen. Es gibt ja auch der Bereich Home Automation, den gibt es ja in der Industrie und da kann man sich auch vieles kaufen.
Und da gibt's auch, bezahlen kann.
Genau, und da gibt es auch vieles schon. Aber da kosten dann zum Beispiel so eine fernbedienbare Steckdose so vielleicht 30 Euro oder so. Und damit fängt es an, wenn man sich das hochrechnet, kann man sich vorstellen, da kommt einiges zusammen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach irgendwie einfache Router, die sowas hat eigentlich jeder und da gibt es viele, die heute so offen sind oder zumindest so hackbar, dass man da mit Linux und ein bisschen Linux-Kenntnissen selber einfach viel damit machen kann. Und da haben wir uns gedacht, stellen wir einfach in jeden Raum einen Router und vernetzen die über Wi-Fi und dann haben wir ja schon mal irgendwie schöne Infrastruktur und können irgendwie schöne Sachen in unserer Wohnung machen. Zum Beispiel, ohne irgendwie jetzt noch viel mehr zu brauchen, können wir Audio abspielen über jeden Router. Und also ein Ziel wäre dann einfach auch in jedem Raum dasselbe Audio abzuspielen und das synchron. Und dann könnte man Partys feiern, natürlich überall die gleiche Musik.
Yeah.
Oder ähnliches, ja. Und das sind so die Ideen, die wir einfach, wo wir gerade rumspielen und wo wir gucken, was man da machen kann und was man mit wenig Geld und viel irgendwie Einfallsreichtum selber machen kann.
Ja, dann sag mal, wie macht ihr das? Was benutzt ihr da?
Vielleicht die Teils mal auf. Ich fange mal an mit der Hardware. Wie gesagt, wir machen das mit diesen Routern und diesem Linux und konkret nehmen wir da das OpenWRT und den Asus Router, unter anderem Asus 500 GP Standard OpenWRT.
500G Premium heißt das Ding ausgeschrieben.
Genau, ja, so eine Art. Und da kann man halt ein Linux drauf machen oder da läuft sowieso schon ein Linux drauf. Das muss man vielleicht sowieso dazu sagen, wenn man das Teil kauft, läuft ein Linux drauf und das Ding kann schon einiges, was vielleicht ein anderer Router nicht kann. Und mit dem OpenWRT hat man einfach die Möglichkeit, da selber Sachen irgendwie drauf zu machen. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben zum einen eine Software geschrieben in Python. Die läuft als Dienst auf jedem von diesen einzelnen Routern oder auch auf meinem PC auf dem Desktop oder auf meinem HTPC im Wohnzimmer und die vernetzt das Ganze
und bietet Infrastruktur und bietet dem Benutzer auf verschiedene Arten die Funktionen an, beziehungsweise bietet Interfaces an. Da gibt es drei verschiedene an der Zahl dann. Man kann als Benutzer, hat man die Möglichkeit, über sein Smartphone alles Mögliche zu bedienen, wie es ja heute so sein muss. Man hat die Möglichkeit, über den HTPC per Fernbedienung irgendwie Sachen zu bedienen. Und man hat noch die Möglichkeit, über den Desktop-PC, konkret jetzt über Mac OS X, bei Mac OS 10 über Widgets, als seine Wohnung zu steuern, Lichter anzuschalten, irgendwie Musik zu steuern und so weiter. Und ja, ich habe jetzt immer geredet von Musik und habe gerade erwähnt, Lichter ansteuern. Das geht natürlich nicht so einfach. Also, wenn man sich überlegt, man will mit seinem Computer jetzt irgendwie ein Licht anschalten, ja, dann stellt sich die Frage, wie macht man das? Mache ich mir da irgendwas, was auf den Lichtschalter drückt? Oder mache ich mir da was ich irgendwie in die Steckdose einstecke? Oder wie mache ich das? Und was wir da gemacht haben, das war eigentlich ganz einfach und ganz billig auch so, dass das jeder auch selber machen kann. Wir haben da ein einfaches Mikrocontroller-Board, was für ein paar Euros sich jeder selber machen kann, was man per USB in jeden PC, Server oder halt auch Router oder sonst irgendwelchen Linux-Geräten einstecken kann und da dann die Möglichkeit hat, irgendwie seine Lampe jetzt da anzuschließen und da zu steuern oder irgendwie einen Temperatursensor anzuschließen oder irgendwie mit der echten Welt zu interagieren. Das ist ja so der Punkt, an dem das alles steht und fällt, wenn wir unsere Wohnung steuern wollen, aber keine Möglichkeit haben, aus der Computerwelt in die echte Welt zu kommen, macht das alles wenig Sinn und dafür haben wir so ein kleines Teil entwickelt.
Das hat auch einen Namen, habe ich gehört.
Das hat auch einen Namen, ja, das ist unter anderem, im Moment heißt das Ding einfach die AVR Bridge und zwar deshalb, weil es zum einen auf einem AVR Mikrocontroller basiert und weil es die Funktionen, die das Ding sowieso bietet, über USB bridged, also dem PC oder dem Host, dem USB-Host zur Verbindung stellt, sodass der diesen Mikrocontroller benutzen kann, als würde er ihn selber besitzen. Und so kann man halt irgendwie zum Beispiel jetzt in einer Zeile Shell-Skript irgendwie ein Lichtchen leuchten lassen oder eine Lampe anschalten oder man kann die Temperatur lesen oder einen Sensor lesen oder ähnliches. Und das gibt einem dann im Endeffekt wieder die Möglichkeit, einfach Daten aus der echten Welt zu lesen und dann auch irgendwie zu erkennen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man Sachen steuern will, muss man auch irgendwie über Sachen Bescheid wissen, um Entscheidungen fällen zu können.
Wie unterschiedlich ist denn das von diesem Arduino-Baukit? Weil da steckt ja auch so ein AVR-Ding drauf.
Ja, zum Arduino... Der wesentliche Unterschied ist der, dass beim Arduino man schreibt die Software auf dem PC, drückt dann einen Knopf oder vielleicht zwei Knöpfe und dann ist wird die Software überspielt auf den Arduino und der läuft dann auch, wenn man ihn absteckt. Mhm. Bei unserer Hardware ist es so, dass nie Software auf das Gerät gespielt wird, sondern die Firmware, die auf dem AVR ist, bleibt immer dieselbe. Und die Software läuft eigentlich immer auf dem PC oder auf dem Host, auf dem Router oder was auch immer. Eben da, wo das Ding angesteckt ist.
Okay.
Und es gibt dann eine API per Library oder per Treiber über das unter Linux eben und über das Device, über Device Files. Und dadurch kann man mit dem Gerät reden, als würde das Gerät, als wäre es kein extra Gerät, sondern als wäre es.
Also nur ein Sensor quasi.
Genau.
Okay.
Und das ist halt der wesentliche Unterschied zum Arduino. Zum einen kostet mich das Ding keine 10, 20 Euro oder so, sondern vielleicht 5 und der andere ist. In der Anwendung braucht das Gerät zwingend einen Host, der die Software, auf dem die Software läuft.
Genau. Mhm.
Ja, und der aktuelle Stand, vielleicht ist, wir sind so weit, dass wir von einem iPhone oder von einem beliebigen Telefon aus in der Wohnung gerade jetzt Lichter oder Steckdosen schalten können, generell. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei mir in der ganzen Wohnung alle Lichter, alle Lampen in Steckdosen, wow. Funksteckdosen stecken und kann dann irgendwie...
Also die ganzen Schwarzlichtlampen und so.
Ja, also solche Sachen, so weit sind wir schon. Und der nächste große Punkt, wo wir gerade arbeiten, ist eben, was ich vorher schon gesagt habe, das synchrone Audio, dass wir irgendwie wirklich in der ganzen Wohnung die gleiche Musik abspielen können, ohne dass man irgendwie zwischen Wohnzimmer und dem Raum nebendran immer so eine Latenz hört. Mhm. Ja, und das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Die intelligente Wohnung, die einem den Wunsch von den Lippen abliest.
Genau. Cool. Gibt es da eine Webseite, wo ihr das alles irgendwie mitverfolgt, wo ihr gerade seid und
wie ja, der Code also aussieht und so? Wir haben das ganze Projekt ist auf Google, liegt auf Google
Code. Der Google, ja.
Ja, der gute Google.
Oh ja. Ich sag doch, ich hatte schon am Anfang Angst, es hat irgendwas mit Google zu tun.
Ja, also der einzige Grund, dass es auf Google liegt, ist, dass es mit Mercurial verwaltet war und Google eben Mercurial anbietet.
Aber es liegt auf Google Code machen sie jetzt Mercurial?
Ja, schon
lange. Ah, cool. Weil ich weiß nur, dass sie es mal angeschaut haben und gesagt haben, Mercurial sei besser dafür und dann haben sie aber umgestellt.
Ja, also Google und Python geht ja ganz gut, glaube ich.
Ja, man kann das, glaube ich, auch parallel fahren. Subversion und
Mercurial. Ja, genau.
Cool.
Ja, auf jeden Fall liegt es auf Google Code. Die Adresse habe ich nicht im Kopf, aber OpenAMI heißt das Ganze. Wer sich
dafür, steht in der Wave.
Steht in der Wave, ja. Wer sich interessiert, wird es schon finden.
Wir werden es später, glaube ich, auch in die Shownotes reinpacken, Ingo, oder?
Wenn wir dazu kommen oder ich dazu komme.
Ja, okay.
Wie beschwert sich irgendjemand, dass es auf der Webseite noch keinen Code zum Runterladen gibt?
Auf der Google-Code-Seite? Ja. Ich habe mein Akku ist gerade gestorben, ich kann jetzt im Chat leider nicht
mehr. Ich habe gerade den Link zu deinem Blog, wo du ein bisschen über die AVR Bridge Blog verlinkt und
nur ein paar Schaltpläne. Ich muss leider sagen, ich bin da beim Bloggen irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so gut dabei. Also mein Blog ist jetzt nicht aktuell, bitte auf die Google Code Seite verwalten. Da gibt es auch die Treiber für 2.6, 2.4 Kernel, die Schaltpläne, den Python-Code und da gibt es eigentlich alles so
genau. Da jetzt mein XOR gerade bei gnadenlosen 60% CPU-Auslastung ohne jegliches Tun steht, kann ich da auch nicht mehr nachschauen. Aber in der Wave stand noch was von PyPy?
PyPy, ja. Gibt es da Interesse? Soll ich da ein bisschen was dazu?
Ja, also... Ich finde PyPy, glaube ich, total gut. Ich mag Python nicht so, aber das Konzept
hinter PyPy fand... aber... Ich meine, wir sind hier alle Nerds und Compilerbau ist so die Königsdisziplin. Also
deswegen stehe ich ja so drauf.
Ja, also sollten wir da verdammt nochmal drüber reden. Also, mach mal. Ich habe nämlich keine Ahnung von PyPy.
Ja,
ich weiß nur, dass die. Also ich kann mal dazu erzählen, was ich weiß.
Genau, mach das doch
mal. Dass du mal kurz Pause machen kannst. Also, es gibt ja diese Programmiersprache Python und die hat so eine Runtime und die ist in C programmiert. Und eigentlich will man ja, wenn man eine Programmiersprache baut, will man ja die Programmiersprache, die Runtime für die Programmiersprache in der Programmiersprache selbst implementieren, um da die ganzen Sprachfeatures mitnutzen zu können. So will man zum Beispiel irgendwie eine Ruby-VM auch in Ruby schreiben oder halt eine Python-VM in Python. Und das ist im Endeffekt das, was dieses PyPy-Projekt, so wie ich das jetzt interpretiert habe, so als Ziel vorerst mal hat, dass die praktisch eine Python-kompatible Runtime schreiben können, die in Python selbst geschrieben ist.
Ja, genau. Daher kommt auch der Name PyPy, weil Python in Python implementiert. Und wie du gesagt hast, gibt es eigentlich C-Python oder es ist so das verbreiteste Python und es gibt ja daneben dann auch noch die Java-Variante Jython, die auf der JVM läuft.
Oder IronPython auf CLR.
Genau, das gibt es auch noch. Und da sieht man schon, das sind drei komplett verschiedene Sprachimplementierungen von derselben Sprache, die zum Teil auch von anderen Leuten gemacht wurden. Und da setzt PyPy einfach an und sagt, wir implementieren jetzt erstmal Python in Python selbst. Und ja, was dabei rauskommt, ist ein Python-Interpreter, der heißt dann py.py und man startet dann wirklich auf der Konsole
py.py,
genau. Und was man dann macht im Endeffekt ist, man führt im C-Python-Interpreter einen Python-Interpreter aus. Also man macht das alles doppelt und hat dadurch irgendwie, ich glaube, 2000 Mal ist man dann langsamer als mit C-Python.
Ja.
Also,
Was ich jetzt vor einer Weile mal in einem Podcast gehört habe, da gibt's mir fällt der Name nicht mehr ein, da gibt's eine Ruby-VM, eine Java-VM, die was Ähnliches versucht. Das ist so eine Forschungs-VM.
Java in Java?
Java in Java. Die machen das aber cool. Die lassen ihre VM, das muss man sich mal geben, die lassen ihre VM in der normalen Java-VM laufen und haben da so Hooks eingebaut, dass die den Just-in-Time kompilierten nativen Maschinencode rausdumpen können und daraus wieder praktisch ihre VM bootstrappen können, dass die praktisch ihre Runtime in Java schreiben können, aber die dann nativen Code generiert. Das ist, ich kann das mal kurz raussuchen, solange darf der Kai weitererzählen.
Ja, so ähnlich macht das PyPy auch. Das ist nämlich der zweite große Sinn oder Zweck von PyPy neben der Implementierung der Sprache Python eben. Und zwar gibt es dazu ein Translation Framework, nennt sich das Ganze bei PyPy. Und was das macht, ist, wenn man es als Blackbox jetzt betrachtet, man steckt da ein Stück Code rein und kriegt auf der anderen Seite eine Binary raus für verschiedene Architekturen. Zum Beispiel kann man dann seinen in Python geschriebenen PyPy-Interpreter in diese Translation-Toolchain reinstecken, kann sagen, ich hätte jetzt gerne eine C-Version davon und bekommt dann ein natives C-Binary von diesem Python-Interpreter.
Den Source-Code in C oder einfach nur ein Binary, das dann...
Den Source-Code kriegt man zwar auch, aber man kriegt wirklich ein C-Programm.
Durch GCC durchgejagt.
Durch GCC, genau. Unter anderem zum Beispiel könnte man es auch neben GCC auch... Also ich sage mal so, es gibt verschiedene Backends, die man auswählen kann. Man könnte jetzt sagen, ich will kein C-Programm haben, sondern ich will jetzt ein Java-Programm haben oder eben ein .NET-Programm oder ich nehme LLVM und gehe von dahin...
Ja. Wobei man sagt, also... Wir haben das auch irgendwie letztes Semester mal gemacht und geht schon, aber schön ist anders. Also der generiert halt echt dann, wir haben so ein JavaScript-ähnliche Sprache nach C++, Lisp und Java rausgehauen. Er macht es, aber niemand würde so programmieren. Und da muss man hoffen, dass der Compiler, bei C ist es natürlich cool, weil der GCC natürlich optimiert bis zur Vergasung. Und der, das ist dann schon cool. Dann hat man zwar C, aber dann was rauskommt, ist trotzdem schnell, weil er halt...
Genau, also wenn man das jetzt, wenn man Benchmarks wirklich anguckt zwischen C-Python und dem generierten PyPy in C, was es dann dazu auch noch mit einem Just-in-Time-Compiler gibt, unter anderem, dann ist C-Python teilweise bis 50, 60 Mal, PyPy bis zu 50, 60 Mal schneller als C-Python.
Schick.
Das ist natürlich cool.
Ja.
Das finde ich auch echt cool an Python, was so die Infrastruktur drumherum angeht. Also mir gefällt Python als Sprache nicht so. Ich bin da mehr auf der Ruby-Seite und ich meine, in Ruby gibt es dann auch irgendwie MRI, das ist C-Ruby, das ist wie C-Python ungefähr. Ja. Dann gibt es Rubinius, was Ruby in Ruby ist, mit so ein bisschen C++ noch drin. Das ist dann, war ungefähr so wie PyPy, nur halt nicht so cool. Dann gibt es auch noch JRuby und IronRuby, also exakt dasselbe. Nur dass halt Binärdateien erzeugen in Ruby, kannst du im Grunde komplett vergessen im Moment.
Es gibt eine Runtime, die kann das Ganze. Das ist MacRuby.
Ja, gut, MacRuby, das ist das einzige im Moment.
Die bauen sich praktisch LLVM-Frontend, also falls das jemand nicht kennt, das ist die Low-Level-VM, die so dreistufig arbeitet. Man hat praktisch ein Frontend, was die Sprache passt und da draußen Abstract Syntax Tree generiert. Dann hat man zwischendrin so eine Optimizer-Schicht und dann hat man ein Backend, der dann das dann praktisch nativen Maschinencode generiert. Und da gibt es, soweit ich das gehört habe, die Möglichkeit mit MacRuby auf dem Mac dann praktisch native Programme zu generieren, die man dann halt so mit Doppelklick ausführen kann.
Genau, das ist dann dieses AOT, die Ahead of Time Compilation.
Genau.
Und das ist ganz cool, aber ansonsten sieht es halt bei Ruby echt schlimm aus. Und da ist bei Python echt cool. Da gibt es auch, es gab ja auch vor PyPy schon dieses Python to Excel-Dingens. Und das gibt es dann zwar bei Ruby auch, aber das geht dann schon wieder mit der neuen Version nicht. Und
Also PyPy macht das alles ein bisschen anders als die vielen anderen Frameworks, die setzen wirklich Source Code nach Source Code.
Das wollte ich gerade auch sagen, gerade weil die anderen Frameworks, Ruby macht zum Beispiel so, die machen dann in die Exe-Datei, beim Doppelklick auf die Exe entpackt der Ruby in ein Temp-Verzeichnis mit den entsprechenden Libraries drin. Also die tracen echt nur, welche Libraries du benutzt, packen die alle zusammen, extrahieren dir deine 200, 300 Dateien raus, lassen es dann ablaufen und löschen es danach theoretisch wieder. Und das ist halt total blöd. Und das Komische war ja bei der neuen Version von Ruby 1.9, die JarvVM, die machen intern Bytecode. Es wäre also ganz cool, das wie bei PyPy einfach rauszudumpen. Das Problem ist eben, dass die Jarv-Jungs gesagt haben, wir haben keine Möglichkeit, um zu erkennen, wenn jemand mit unserem Bytecode rumschlammt. Also wenn da irgendjemand irgendwas Böses mitmacht, keine Möglichkeit, das zu verifizieren. Mhm. Und deswegen haben sie jetzt einfach die API, um den Bytecode auszudumpen, gelöscht oder deaktiviert. Und das ist halt echt schade und da ist Python echt super drin, was auch gerade native Kompilation angeht. So als kleiner Exkurs vielleicht noch.
Ja, was mich auch mal interessieren würde, ich kenne das Ganze ja auch von Ruby her und Ruby hat ja keine Sprachspezifikation. Das heißt, es gibt so die MRI-Implementierung von dem Matsumoto, wie heißt er mit Vornamen? Yushu,
Metzalt.
Ja, Metzalt. und das ist im Endeffekt die Sprachspezifikation. Das heißt, die ganzen Jungs die, und Mädels, die da weiter dran coden und da andere Runtimes für schreiben, die gucken sich praktisch den Code an und schreiben anhand von dessen irgendwie RSpec oder sonst irgendwas, Spezifikation, um die Sprache zu spezifizieren.
Vielleicht kurz zum Einhang, es gibt gerade die JRuby-Jungs, die haben einen, ich glaube, JLAC, Lex, sonst was, also die haben eine formale Grammatik für Ruby gebaut, die eigentlich auch, also das benutzt JRuby dann intern und die ist dann auch eigentlich komplett wie Ruby. Es ist halt keinen offiziellen Segen, aber wenn man darauf aufbauen will, gibt es da theoretisch.
Ja, klar, aber die beziehen sich da darauf da im Endeffekt auf den C-Source-Code, den
genau,
wir dann halt gelesen und angeguckt haben, was macht der und wie müssen wir uns dann verhalten. Und soweit ich das bei JRuby weiß, haben die ihren Lexa von Hand geschrieben und den Parser irgendwie mit einer Bison oder Yak oder genau. Sonst irgendwas sprachspezifische Version.
Ja.
Boah, ich kann nicht mehr reden.
Prinzipiell nicht so wild ist. Also.
Ja, also da kann man vielleicht auch nochmal sagen, das ist so, der Grundgedanke von PyPy ist jetzt nicht der, dass man damit irgendwie Programme in Python schreibt und sich daraus dann C- oder Java-Programme generieren lässt. Der Gedanke ist vielmehr, dass man eine Sprachimplementierung in Python schreibt, im Sinne eines Interpreters und sich daraus dann für zum Beispiel in C oder in Java dann den Interpreter generieren lässt, der dann sowieso schneller ist, weil er zum Beispiel nativ abläuft und der dann auch noch Features wie Just-in-Time Compilation irgendwie unter anderem unterstützen kann. Was heißt, man baut sich einen Interpreter, Interpreter bauen für viele Sprachen, das ist, kann man sagen, ist trivial im Vergleich dazu, einen Compiler zu bauen.
Ja.
Und generiert sich dann aus dem einfachen Interpreter einen Compiler, der was ein komplexes Problem wäre. Und das ist das der Sinn und Zweck für PyPy hauptsächlich oder für den Translation-Zweck. Man schreibt eine Sprachimplementierung in Python, kriegt dann einen schnellen Interpreter mit Just-in-Time-Compilation und noch diversen anderen Features bei PyPy zum Beispiel, Stackless-Features kriegt man dazu.
Das ist eh recht cool, auch die Stackless-Python-Implementierung, das findet man auch selten, dass es halt echt was gibt. Genau. Stackless vielleicht, die benutzen intern halt nicht diese Stack-basierte VM, die normalerweise VMs machen, weil es halt so schön einfach ist im Prinzip, sondern die benutzen, bilden im Grunde einen echten Prozessor mit Registern ab.
Also das, was im Endeffekt die Delwig VM auf Android macht.
Genau, die ist, glaube ich, ist auch eine registerbasierte VM. Ist theoretisch cooler, weil kann schneller gehen, ist aber ein bisschen komplexer.
Ja, und ist auch der Bytecode wird platzsparender, so wie ich das gelesen.
Ja, weil der halt nicht immer irgendwie jeden Dreck auf den Stack hoch und wieder runter und hoch und wieder runter, sondern hast halt mehrere Register, was auch schon mal nett ist.
Ja, man hat halt nicht die ganzen Instruktionen, er pusht jetzt mal auf den Stack und moved es von da nach da und zieht es dann mal wieder runter
und das und so. Wie sieht es denn bei PyPy aus? Da gab es ja neulich, ich lese ja auch immer so interessiert mit eigentlich, gab es ja neulich mal Python 3000 heißt es, glaube ich, oder so. Was ja auch sich ein bisschen geändert hat im Gegensatz zum aktuellen C-Python von der Syntax.
Das sagt mir jetzt gar nicht, muss ich sagen.
Oder Python 3... War doch, ich hoffe, ich sage nichts Falsches.
Also meinst, das war, glaube ich, irgendwas mit einer ganz großen Zahl.
3000, kleiner, total komisch. Und das ist so quasi die neue Version von Python, auch von Guido Rossum.
Ach so, ja gut, dazu weiß ich jetzt nicht viel. Also ich kann nicht viel sagen.
Nee, weil das ist irgendwie ganz komisch, gerade alle Sprachen so Perl auf Perl 6. Das
ist doch Vaporware. Ja, das wird doch nie kommen.
Ja, ja, theoretisch kommt es, genau.
Gibt es doch schon eigentlich.
Ja, haben die auch, Parrot VM haben sie auch drunter. Also da existiert schon was. Und bei Ruby ist es halt von 1.8 auf 1.9 sind kleine Syntaxänderungen. Und bei Python ist es genauso, dass er eben diese auch sehr monolithischen Sprachen, die eigentlich nur ein Kerl designt hat, dass die jetzt alle zurzeit einen großen Umbruch durchmachen. Das ist auch eine recht interessante Wendung eigentlich.
Ja, man merkt es auch.
Das heißt groß, sondern mittelgroß. Also das sind ja meist nur kleine Syntaxänderungen, aber geht halt nicht mehr wie früher.
Man merkt es auch gerade bei PyPy, dass da kommen viele neue Features in die Sprache einfach rein, die bei C-Python entweder nicht gewollt sind oder vielleicht viel zu viel Arbeit wären, die zu implementieren. Die sind teilweise, jetzt ein gutes Beispiel sind Lazy Computed Objects. Objects gibt es in PyPy und die sind in PyPy implementiert in 200 Zeilen Code.
Ja, das ist eben, das ist auch die coole Sache. Das ist bei Ruby auch so, da fallen sie aber weg. Weil wie heißen sie, Generators zu machen? Nee, Continuations brauchst du im Grunde, um diese Lazy Computed Objects zu machen. Also, vielleicht als Erklärung, das ist quasi, wenn du eine Liste aller Primzahlen machen willst, dann kannst du ja nicht alle Primzahlen ausrechnen, weil da gibt es ja unendlich viele von. sondern du kannst quasi ein Array machen, mit dem du einfach immer, oder ein Objekt machen, wo du einfach immer sagen kannst, next. Und dann gibt er dir die nächste Primzahl. Und das kannst du zwar normal machen, kriegst 200 Primzahlen. Und der speichert dann quasi die Berechnung mittendrin, so wie man eine Matheaufgabe macht und das Heft zumacht, Heft weglegt. Und wenn dann einer sagt, gib mal die nächste Primzahl, dann holt er quasi sein altes Heft raus, schlägt es auf, sieht, okay, wo habe ich aufgehört, okay, nächste Primzahl, machen wir mal ab da weiter. Und das ist eben, dafür muss man halt, kann man nicht so einen normalen Stack verwenden, weil wenn der weg ist, ist er weg.
Ja, das ist richtig. Da returnt einmal die Funktion und dann ist er halt weg.
Dann war es das. Ja. Und deswegen, bei Ruby haben sie es deswegen rausgelassen, weil sie gesagt hat, ist total übel cool, weil man kann so unendliche Primzahlenlisten machen, aber verwendet leider in der Praxis keiner. Und deswegen haben sie es rausgekickt. Und das ist ein bisschen schade, weil, gut, es verwendet echt Krab meiner, aber theoretisch aber trotzdem ist es eine coole Sache. Ja, ja. Deswegen, aber da geht viel. Und Java bekommt auch Closures. Und wollte ich auch noch sagen.
Java bekommt keine Closures, nicht in Java 7. Also ihr kennt was über die Java 7 Spec sagen, da habe ich letztens ein paar Artikel gelesen, falls es jemand interessiert.
Ja, ist klar.
Dann können wir ja mal ein bisschen drüber diskutieren, was an Java scheiße ist. Dann können wir das nächste Mal irgendwie Scala machen oder so, weil dafür reicht es heute wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, also, nicht.
Also was ich gelesen habe, was in Java 7 reinkommen wird, sind so ein paar Features, da sagt man, das ist jetzt nichts Großes, aber das kann einem schon einen Haufen Arbeit abnehmen. Also man kann vor allem in Switch Case Statements mal Strings benutzen, was bisher nicht ging.
Yeah,
also man
yeah.
konnte irgendwie Ints benutzen, also Ganzzahldatentypen, oder man konnte Enumerations, also so Aufzählungsdatentypen benutzen. Jetzt kann man da auch Strings reintun, dass das viel flexibler ist, sollte jetzt den ganzen Leuten klar sein. Da muss man nämlich die ganzen Strings in Enums umwandeln und zurück. So habe ich das nämlich bisher immer gemacht. Was gibt's noch? Man hat ein bisschen bei Collections Type Inference, da gibt's diesen Diamond Operator, also so genau, größer, kleiner Zeichen, größer Zeichen nebeneinander, sieht aus wie ein Diamant, deshalb Diamond Operator. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine komplexe Datenstruktur, die irgendwie eine Hashmap in einem Set, in was weiß ich, in einer Arrayliste ist von irgendwelchen Typen. Und da müsste man jetzt halt die komplette Aufzählung, was da drin steckt, zweimal machen. Zum einen beim Datentyp und zum anderen beim New Object so und so. So, was man da jetzt nämlich machen kann, ist, man muss es das zweite Mal nicht hinschreiben, weil der Compiler dann weiß, was für einen Datentyp man verwendet, sondern man kann da nur noch diesen Diamond Operator schreiben. Und dann gibt es noch verbessertes Exception Handling. Dass man zum Beispiel in den Exception oben reinschreiben soll, dass zum Beispiel die ganzen File-Handles, wenn man mit Dateien arbeitet, automatisch bei einer Exception, wenn die geworfen wird, wieder zumacht. So muss man dann halt nicht die ganze Zeit immer mit Finally und so weiter die Sachen manuell wieder zumachen. Das sind so die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Was allerdings jetzt nicht reinkommt, sind so Sachen, die wir wirklich gern haben möchte. Also gerade als jemand, der dann irgendwie mal mit Ruby oder Scala oder anderen oder so funktionalen Sprachen in Berührung gekommen ist, hätte man sowas wie eine Closure gern. Was ist jetzt eine Closure?
Wollte ich noch sagen, die kommen in Java 7. Also auf DevOps haben sie es wohl gesagt, am 18.11. hat der Mark Reynolds announced that Closures would be added to JDK 7 at DevOps.
Die kommen in Java 7?
Ja, weil es... Vielleicht so, das Problem bei Closures war immer, dass Java, das sind ja im größten Teil nur Business-Fuzzis, die Java verwenden. Das macht ja eigentlich keiner zum Spaß, das ist ja eigentlich harte Arbeit.
Ja.
Und ich kopiere gleich mal noch den Link zu dem Blogpost, weil ich habe es in der Java-Post ja auch irgendwie, glaube noch gehört. Ja, auf jeden Fall, das sind meist nur Business-Fuzzis und die haben natürlich irgendwelche Systeme, die laufen irgendwo und die wollen natürlich unbedingt, dass die immer noch laufen und keiner darf den Bytecode anfassen bei Java. Und bisher waren halt alle Implementierungen bei Java, die sie da von Closures hatten, waren, soweit ich weiß, einfach nur ein Riesengefrickel, dass die ihre neuen Closures in irgendwelchen alten Bytecode übersetzen mussten.
Moment, darf ich dich kurz mal unterbrechen?
Ja.
Also, wenn ich was Closure-artiges in Java mache, dann mache ich das mit anonymen inneren Klassen.
Was ja auch ungefähr Closures
was
sind.
Was ja genau. einen ähnlichen Effekt hat. Also meiner Meinung nach müssten die doch da gar nicht den Bytecode dazu ändern, sondern die müssten da nur ein bisschen syntaktischen Zucker draufwerfen, damit die damit man nicht so viel schreiben muss, um so eine Closure zu machen. Ich meine, technisch ist das ja gar kein Problem, so eine anonyme innere Klasse.
Ist die Frage, ob die anonymen inneren Klassen auch als, wie die implementiert sind oder ob die auch schon irgendwas anderes abstrahieren und man da noch außen rumgeht. Es scheint wohl aber recht schwer zu sein, sonst würden sie sich ja nicht irgendwie ein Jahr lang drüber aufregen. Aber ja, genau. Auf jeden Fall, es geht ein Ruck durch die Programmiersprachen allerorts. Und außer Smalltalk, Smalltalk ist immer noch Smalltalk. Und
okay, also
kann aber immer noch
alles. Okay, dann habe ich mich jetzt gerade hier getäuscht oder meine Information war nämlich aktuell auf Heise Developer, lese ich hier gerade, dass es doch angekündigt wurde,
ja,
Closures in Java.
Ja, aber das, wie gesagt, das war erst vor 2 Wochen oder so.
Ja, dann waren meine
Informationen... auf diese DevOps-Geschichte. Mhm. Aber davor hieß es dann, nein, kommt nicht,
ja.
Kommt doch und überhaupt und...
Soll man erstmal erzählen, was denn Closures sind?
Mhm. Weil ich weiß nicht, ob wie lange laufen wir denn schon? Nicht, dass wir da,
weil das ist 2,5 Stunden.
Achso, weil das könntest du dann auch nächstes Mal bei Scala voll machen und die Leute kennen sich
ich dann
auch.
Ich hätte jetzt halt gesagt, wir ranten eine Runde über Java.
Ja, also von mir aus.
Weiß nicht, mir ist
Ingo, egal. Ingo, das ist doch dein Podcast.
Ja, Ingo, entscheid du mal bitte.
Wie lange brauchst du denn dafür?
Keine Ahnung.
Dann nichts mehr einfällt.
Wie weit, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören?
Ja, dass der Braindump endlich mal raus ist.
Ja, also.
Ich würde nicht mehr zu lang machen, sonst beschweren sich die Leute hier, dass wir über 3 Stunden machen.
Ja.
Wenn du es in 15 Minuten hinkriegst, dann...
Probieren wir es mal.
Ja, geh ab, komm.
Okay, Closures. Man möchte in Programmierung, sagen wir mal so, wir möchten einen Button programmieren, also so einen Knopf, da kann man draufdrücken, der macht was. Und dem möchte man eventuell eine Funktion geben. Also Funktion in Form von, es wird irgendwas ausgelöst, wenn ich da drauf klicke. Also ich klicke da drauf und der wird grün. So. Was man dann in der objektorientierten, also gerade in der Java-Programmierung macht, wäre, man erstellt ein Objekt, meistens so eine anonyme innere Klasse. Da ist eine feste Methode definiert. Die Methode muss man implementieren und der Methode muss man dann sagen, was denn der Button, wenn man da draufklickt, macht. Und dann gibt es da so irgendwie Methoden, die dann wiederum dieses Objekt, was man dann instanziert hat, aufnehmen. Und dann weiß praktisch der Button, was er tun soll. Das Ganze ist ja recht und schön, ist aber, wenn man das programmiert, ziemlich aufwendig in der Programmierung. Was heißt aufwendig? Man muss einfach viel zu viel Code schreiben für das, was es eigentlich tun soll. Was man jetzt mit Closures machen kann, das wäre, man erstellt eine anonyme Funktion, die man im Endeffekt einer Methode übergibt, wie jetzt dieses andere Objekt auch, nur dass es halt einfach eine Funktion ist, die kann auch Sachen zurückgeben.
Muss auch nicht anonym sein, kann es auch einen Namen geben. Also bei anständigen Sprachen kann man dir ja auch...
Ja, man kann der auch einen Namen geben und kann die als wiederum, die wird dann automatisch ein Objekt gepackt.
Oder in anständigen Sprachen ist die automatisch ein Objekt,
weil es eine Methode ist. Ja, oder sie ist ein Objekt, weil es eine Methode ist. Und man kann die dann an den Button übergeben und sagen, wenn du geklickt wirst, führ diese Methode aus. Was dann automatisch einfach mal zu, sage ich mal, bei einfachen Sachen zu einer Halbierung des Source Codes, den man dann schreiben muss, führt. Was man ja eigentlich gerne hätte.
Mhm.
Man kann dann auch noch so Sachen machen wie zum Beispiel, was hätten wir denn gerne? Wir hätten gerne so eine Art Liste, da sind Zahlen drin. Und man möchte jetzt alle Zahlen in dieser Liste quadrieren. Was man dann irgendwie in Java momentan macht, ist, man geht Schritt für Schritt in einer Schleife über diese Collection drüber, nimmt jede Zahl raus, guckt die an, quadriert sie, steckt sie wieder rein und macht es, bis die ganze Liste durch ist. Was ja eigentlich relativ fehleranfällig und relativ viel zum Schreiben ist. Was man jetzt natürlich mit Closures machen könnte, wäre, ich sag, hey, du Collection, hast jetzt eine Methode, die weiß, wie sie das Ganze drüber iterieren und sowas machen muss. Und der muss ich einfach nur noch eine Operation mitgeben, die sie auf jedes Objekt in der Liste anwenden muss.
Genau.
Was das Ganze ziemlich komfortabel macht. Also wenn ich jetzt einfach hier, ich werfe dieser Collection jetzt eine Closure hin und ich sage, quadrier, was du da reinbekommst und gib das zurück. Und die Collection weiß dann automatisch, was sie damit machen muss, dann erspart mir das jede Menge Tipparbeit und es wird leichter zu lesen, leichter zu warten und leichter zu verstehen.
Genau. Und da ist eben das Prinzip, dass die Closure halt Zugriff auf die eingebetteten Objekte des
eingebetteten Nupsis des Objekts hat.
Du meinst, die Clojure hat, die kennt ihre Umgebung.
Richtig, die kennt ihre Umgebung und da kann man auch von außen drauf klatschen und die Clojure darf dann auf die Umgebung zugreifen, obwohl man selber gar nicht draufgreifen müsste. Da hatte ich immer so eine super Analogie, also ich war der Einzige, der sie bisher gut fand, aber ich finde die genial.
Ja, erzähl mal.
Die Frauen bei Burger King, die mir den Burger geben, sind Clojures. Weil ich darf ja, ich komme zu Burger King und ich darf ja nicht selber nach hinten und diesen Burger mir rausholen. Ja, und deswegen gibt mir Burger King diese Clojure, mit der kann ich direkt reden. Und die Clojure-Frau, die da an der Kasse steht, die hat Zugriff auf die Burger. Bedeutet, ich sag der, ich hätte keinen Burger. Und dann sagt die, du hättest gern einen Burger, okay. Evaluiert es, okay, ein Burger. Geht nach hinten in ihr Mutterobjekt, wo sie eigentlich rausgegeben wurde, holt sich den Burger raus und gibt mir den.
Ist cool.
Ja, doch, das ja, der, endlich.
Ja, doch, ich find, das ist eine passende Analogie.
Das ist die Burger King Frau Clojure.
Die Burger King Frau Clojure.
Ach, das freut mich jetzt.
Ja, das wären so im Großen und Ganzen Clojures. Was man da noch jetzt irgendwie an Spezialfachbegriffen fallen lassen könnte, wäre Higher Order Functions und First Class Functions, was im Endeffekt dieses Handhaben von Clojures beschreibt. Also eine First Class Function ist praktisch eine Funktion, also stellt praktisch dar, dass eine Funktion oder eine Methode wie eine normale First-Class-Citizen in der Sprache, also irgendwie ein Objekt oder eine Zahl oder sonst irgendwas behandelt werden darf. Das heißt, man kann eine Methode nehmen, kann einer Variable die Methode zuweisen, kann die einer anderen Methode oder Funktion übergeben, was dann eine Higher-Order-Function wäre. Und man kann damit jede Menge Spaß haben und elegante Programme schreiben.
Richtig. Das ist auch Programmiersprachen. Viele Programmiersprachen sagen ja, alles ist ein Objekt. Ja. Bei Java ist dann alles außer Methoden oder Integer oder.
Darum
oder,
ist Java oder. Ja auch nur so ein bisschen objektorientiert.
Richtig. Und genau. Und in anderen Sprachen, keine Ahnung, Lisp hat es angefangen, da ging es dann noch weiter, da gibt es dann irgendwie Code as Data, da ist dann diese Methode auch echt.
Lisp geht da auch ganz weit hin. Lisp gibt es ja eigentlich auch keine Syntax und eigentlich auch keine richtigen Datenstrukturen, weil alles ist irgendwie eine Liste und alles kann irgendwie evaluiert werden.
Richtig. Und da kann man so richtig schön Metaprogramming und da kann man...
Da kann man das volle Programm reinhauen in so Sachen. Und da kann man auch schön Domain-Specific Languages drin schreiben, wo, um die Überleitung zum nächsten Mal noch zu kommen, Scala auch ziemlich gut ist in so Sachen interne Domain-Specific Languages zu erstellen, ja.
Ich habe mir sagen lassen, Java, Scala ist im Vergleich zu Java meistens immer noch langsamer.
Nee, ist nicht.
Nicht mehr?
Nee. Wir wollten noch nicht über Scala reden.
Wollten wir nicht. Okay, das machen wir nächstes Mal. Von mir aus können wir jetzt dann...
Gut, jetzt haben wir das erklärt, warum Java komisch ist und jetzt sagen wir nächstes Mal, was besser ist.
Also, haben wir heute gehört. Was ich noch dazu sagen muss, Java hat eine komische Syntax. Also mit geschweiften Klammern und so, gefällt nicht jedem, mir gefällt sie nicht.
Ja gut, aber die Curly Brace Sprachen sind ja eigentlich, haben sie ja so.
Ja.
Wer hat's denn nicht?
Ruby, Python.
Auch Ruby hat geschweifte Klammern.
Ja, aber nicht zwingend.
Ja gut, kannst du N stattdessen schreiben. Python.
Ja, okay, lassen wir das mal. Zudem muss ich meiner Meinung nach, gerade wegen den fehlenden Closures und so weiter, in Java viel zu viel schreiben für das, was ich eigentlich ausdrücken will.
Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, was Programmierer
Java haben. Ist so, wie hast du es mal ausgedrückt, Java ist der Golf unter den Programmiersprachen.
Richtig.
Man benutzt es tut einigermaßen, jeder kennt es eigentlich, aber so richtig drauf abfahren tut eigentlich
sexy ist
anders. Ja, sexy ist anders, genau. Ich denke, damit können wir jetzt mal abschließen.
Okay.
Ja. Dann machen wir nächste Woche weiter. Wir haben ja noch ein paar Themen offen. Ich meine, wir können jetzt noch ganz kurz nochmal über Microsoft raten.
Oh.
Das vergessen wir sonst. So, da kam ja irgendjemand auf die Idee, irgendwie Netzsperren total toll zu finden.
Da muss ich jetzt erstmal die Frage stellen, wen wundert denn das? Also, nee, ganz. Also, ich hab diesen Artikel vom Spiegelfechter ja auch schon verlinkt. Der hatte. Also, da gab es ja diese Diskussion, die ist ja schon alt. Also die ist ja hochgekommen, dass da Microsoft Befürworter von Internetsperren ist. Die ist ja hochgekommen im Sommer 2009, also dieses Jahr, als dann diese ganze Zensursula, die jetzt irgendwie, wie ich gelernt habe, Arbeitsagentursula heißt, als diese ganze Zensurdebatte hochgekommen ist, ist auch diese Debatte um Microsoft hochgekommen. So ist es mir jedenfalls vorgekommen. Und dass dieser Microsoft Deutschland Mensch das jetzt irgendwie befürwortet, ist mir eigentlich klar, weil die haben wahrscheinlich schon so Software für Zensur, für das Durchführen von so Zensursachen in der Mache, und die wollen ihre Software verkaufen. Warum? Ach so, okay. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Ja. Das ist eine Business-Entscheidung, und der befürwortet es, weil er gern seine Software an den Bund verkaufen würde, zum Filtern und Zensieren. So.
Okay. Das wäre eine mögliche Erklärung, ja, auf jeden Fall. Mal wieder schön dämlich gemacht und sich zum Gespött der ganzen Netzgemeinde gemacht.
Ja, wobei, also ich sag mal, Microsoft Deutschland ist ja so wie Apple Deutschland. Das ist ja...
Interessiert eigentlich auch keinen.
Die haben, glaube ich, nichts zu entscheiden.
Naja, in Deutschland haben die halt schon wieder Gewicht.
Echt? Machen die irgendwas? Also was macht Microsoft Deutschland?
Die machen Lobbyveranstaltungen.
Ja, genau.
Ja, aber außerdem,
Meinung, also so Meinung. Das ist ja, das reicht ja. An der Stelle reicht das ja.
An der Stelle reicht es ja. Gut, wobei, also ich habe jetzt, ich glaube, den guten Mann habe ich auch gesehen bei diesem IT-Gipfel. Der hat ja dieses Interview danach im Anschluss gegeben. Und
du hast ihm nicht eine reingehauen oder
so? Nee, das war schon davor. Schade. Das, aber das war eh, also diese Security-Geschichte ist da recht...
Wie war denn das eigentlich von wegen... Okay, machen wir irgendwas anders, das wird jetzt so.
Das ist Antiviren für alle. Das war nicht in der AG, wo ich war, wo sie so miteinander gesprochen haben und ihren Leuten, sondern das war in der Hauptveranstaltung groß.
Ja, das fand ich ja auch extrem lustig.
Ja, das habe ich, das ist halt so ein Gehirnfurz, da hatte niemand.
Ich glaube, das trifft ziemlich gut.
Ja, das, haben sie wieder keinen gefragt, der sich damit auskennt. Und Klanger, ich habe neulich auch ein Virus, da sollte mir jemand mal helfen. Zentral.
Mach mal.
Nee.
Ruf mal deinen Provider an, wenn du...
Nicht immer alles ernst.
Der soll den da runter machen.
Kannst du mal bei Windows anrufen? Nee, bei Windows, das gibt's ja. Bei Microsoft musst du ja anrufen und sagen, was ist ein Virus.
Du, das sagt das Betriebssystem Microsoft alleine.
Wirklich? Kann das jetzt rausfinden?
Ja.
Natürlich. Das kann rausfinden, wenn keine Antivirensoftware drauf ist. Aber.
Ich weiß, dieses XP Anti-Spy hat auf jeden Fall den Haken, Microsoft nicht bei Infektion eines...
Ja, und wie bekommt es das Windows raus?
Das ist ständig.
Ja, so,
juhu, ich bin ein Virus!
Oder das... informiert halt Microsoft über alle Änderungen, die sich in der Softwareausstattung des Rechners ergeben.
So. Und das ist dann ein infiziertes System?
Ja, die schicken dann halt dauernd Checksummen hoch und Microsoft checkt es dann halt gegen und weist es dann. Oder auch nicht.
Ja, oder wenn ein Virus, wenn Microsoft, vielleicht haben die versteckte Routinen und merken Viren und...
Und warum könntest du sie da nicht entfernen?
Ja, weil das gegen die, da steht die EU auf und alle würden da aufstehen und sagen, das geht nicht, ihr macht die Antivirenanbieter kaputt. Und deswegen haben die nur versteckte Routinen. Ist doch ganz logisch.
Ja, das wäre genauso, wenn sie dann irgendwann mal anfangen, das Betriebssystem so richtig sicher zu machen, dass es das Problem nicht mehr gibt, dann würde ja die ganze Antivirenindustrie den Bach runtergehen.
Ja, furchtbar. Oh,
schrecklich.
Und die ganzen Virenhersteller, stell dir mal vor, das ist ein Milliardengeschäft.
Ja, vor allem...
Und der ganze Spam. Nee, also das kannst du nicht machen. Die Arbeitsplätze, die dabei verloren gehen.
Die Antiviren-Softwarehersteller sind im Übrigen mit in dieser... Kommission, da ist Sophos zum Beispiel drin.
Ja, gerade, also da muss ich mal dazu sagen, das sind ja auch wieder alles Arschlöcher. Also so Standard-Rennspruch. Habt ihr mal dieses Interview mit diesem Kaspersky-Typen gelesen, der dann meinte, das kann doch überhaupt nicht sein, dass sich da Leute ohne direkte Identifizierung im Internet bewegen dürfen? Die müssen alle identifiziert werden, alles.
Ja, das ist eben oft dasselbe, was die Polizei mal sagt. Ich glaube, das kommt zu einem Umfeld. Wenn du viel mit Verbrechen und Kriminellen zu tun hast, dann siehst du halt überall nur noch Verbrecher und Kriminelle. Ne?
Das kann natürlich sein.
Gut. Ja. Noch was Microsoft-related, die einigen sich jetzt irgendwie mit der EU über den Internet Explorer. Ich habe da nichts davon
gesehen. Das interessiert doch auch keine Sau mehr. Also allein, was du in der siehst, was der Firefox an Verbreitung zugenommen hat, und der Internet Explorer kommt immer noch auf jeden Windows mit. Aber die Leute nutzen ihn halt, um Firefox runterzuladen.
Ja, leider nicht nur dafür, wenn es denn das noch wäre.
Ja, gut, da gibt es eigentlich Geschäfte.
Ich glaube, das sind eigentlich die ganzen Firmen, die da
irgendwie intern... Würde ich auch, gerade privat
ist ja schon... Ich kann da auch mal erzählen, warum das so ist, weil viele dieser Dienstleister, die da die Rechner betreuen, die haben da Wartungsverträge. Ja. Und die haben da nur Wartungsverträge, die einen speziellen Browser einschließen. Und die Firmen sagen dann halt, ja okay, bevor ich jetzt meinen Leuten erlaube, da irgendwas drauf zu installieren, dann möchte ich halt einen Wartungsvertrag für Support für den Internet Explorer haben. Und ich glaube, unter anderem darum sind die noch so verbreitet.
Ja, und du hast halt diese Integration in Active Directory und Co. Du
kannst das wahrscheinlich
Gruppenrichtlinien setzen und so. Was also, beim Firefox nicht so richtig geht.
Ja, geht auch, aber total ja, halt blöd.
Nicht direkt
ja. Wobei über Microsoft. Wobei der neue IE ist nicht schlecht. Also wenn sie jetzt wenn
ja, er kann sogar Radio Tux anzeigen.
Ja, wenn und er kann 20% vom SE3-Test, habe ich letztens.
Ja, das reicht doch. Keine Ahnung. Ich meine, der SE3-Test ist auch so gekünstelt, aber solange sie nicht ein IE6 verwenden, ist alles halbwegs okay. 7 ist komisch, 8 ist okay. Also,
ja.
Und die haben ja auch recht viel coole Sachen gemacht, so zumindest, keine Ahnung.
Ja, sie können halt kein HTML5.
Ja.
Sie, ja gut, ja, aber andererseits... Können wir Fazit ziehen? Sie hinken einfach ein Dreivierteljahr bis ein Jahr mehr, hinterher. Mehr.
Aber zu Recht, weil es halt auch in Firmen eingesetzt wird und die wollen das halt alle komplett nicht und die sind angepisst, wenn dann sagen sie eben, ja nee, ihr macht immer so schnell Updates und kann ich auch dieses FrickelOS nehmen. Das, so. Ja. Jo.
Nee, bin ich nicht begeistert von.
Gut, Internet Explorer müffelt.
Das, ja. Schon lange, ja.
Schon lange. Müffelt immer noch.
Es ging ja jetzt aber auch eher darum, dass der standardmäßig beim Windows dabei ist und das einfach schlecht ist.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich, also da ist da mein pragmatischer Ansatz, was mache ich, wenn da kein Browser drauf ist, mit dem ich mir einen Firefox oder irgendwie Chrome oder
Netcat.
Das gibt's doch alles gar nicht auf einem Windows.
Das Traurige ist, sowas gibt's, das weiß nur keiner. Du kannst auch die ganzen...
NSLookup gibt's auch.
Ich fand ja, klar. Okay, was man machen könnte, wo ich jetzt sogar wüsste, wie man das macht, wäre FTP. Wenn ich einen FTP-Server hätte, wo irgendwie ein Firefox drauf liegt, dann könnte ich mich da mit Windows...
Und den Link schreibst du erstmal irgendwo ab.
Ja.
Nee, den kannst du dein Smartphone kurz nachgucken.
Ja, nee, das
richtig. Aber generell dazu kann ich nur empfehlen, einen Blogpost vom Kai Jäger, den ich jetzt hier gerade in den Chat poste und den vielleicht dann...
Genau. Der hat übrigens, gerade wenn jemand irgendwie JavaScript entwickelt hat, Kai super Artikel über JavaScript.
Genau, für JavaScript für Leute, die in Eile sind.
Oder Leute, die nicht so ganz in Eile sind.
Genau, und der Kai, der hat auch einen Artikel geschrieben über den Internet Explorer und wo man ihm denn ein bisschen Credit geben sollte. So Sachen, ich lese jetzt einfach mal nur so die Überschriften vor und fasse das eins kurz zusammen. Alpha Blending. Gerade Internet Explorer hat jetzt angefangen, diese durchgedingste PNGs, durchsichtige PNGs zu machen. Aber er hat dieses CSS-Alpha-Blending konnte er seit jeher, schon lange bevor das andere Browser konnten.
Kann man schöne Lightboxen mitmachen.
Richtig, er konnte
Text... Bestreitet ja auch keiner, dass sie irgendwann mal führend waren.
Ja, also, aber nur so kleine Sachen, so Texteffekte konnte der auch schon ewig. Inline-Frames hat angefangen, Rich-Text-Editing,
okay, was jetzt in HTML5
kommt, konnten sie wohl auch. Asynchrone HTTP-Requests.
Stimmt.
ActiveX.
Sie waren mal oben. Nicht umsonst hatten sie irgendwie 99% Verbreiterung.
Richtig.
Ja. Aber jetzt sind sie halt irgendwie ziemlich weit hinterher.
Was heißt hinterher? Sie haben, keine Ahnung, Canvas zum Beispiel hatten sie VML für. Ist auch so eine offene XML-Sprache. Ähnlich wie SVG, die auch so Zeug unterstützen konnte. Sie konnten Fonts embedden, sie...
Ja. Ingo zuckt mit den Schultern. Es geht um das Canvas-Tag, was, wie der Name schon sagt, eine Fläche darstellt, wo man drauf malen kann. Programmatisch. Also damit kann man zum Beispiel Grafik-Engines im Browser implementieren und so.
Also er ist jetzt nicht gut, er ist nicht...
Programmierung.
er ist nicht gut, aber er ist jetzt auch nicht so der Ausgeburt der Hölle. Er hat schon ein paar Sachen gehabt damals und jetzt, naja.
Sollen wir zum Abschluss noch kurz Google-Fu, was ich vorhin gelesen habe?
Ja,
Ich habe gelesen... Jetzt da irgendwie dieser XML-HTTP-Request, also dieses Ding, was eigentlich von allen Ajax-Programmen, also Ajax-Anwendungen, Frameworks, was auch immer genutzt wird, um Code nachzuladen, was nachdem der jetzt mal endlich standardisiert ist oder so kurz davor ist, hat sich Google jetzt was Neues ausgedacht und gesagt, hey, wir machen keinen XML-HTTP-Request mehr, sondern wir machen jetzt WebSockets.
Ja, ist auch
Ja, sag mal was dazu.
WebSockets machen im Endeffekt was Ähnliches wie TCP-IP-Sockets, halten eine Verbindung offen, aber halt nur für Webkram. Braucht dann halt natürlich eine Serverkomponente, aber das Schöne ist, man muss nicht mehr pollen. Man kann dann praktisch sagen, okay, mein Browser surft jetzt eine News-Seite an Und ich muss dann nicht mehr die ganze Zeit den Server fragen, hast du was Neues, hast du was Neues, hast du was Neues, sondern der Server kann von sich aus meinem Browser sagen, wenn er was Neues hat. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und die wollten das halt nicht über normale TCP-IP-Sockets machen, aus dem einfachen Grund, weil sie diese Same-Origin-Policy, dass man halt JavaScript nur von derselben Seite, von die man dann halt auch gerade unsurft, ausführen darf. Und ja, das soll irgendwie dann jetzt den XML-HTTP-Request auf Dauer ablösen, so wie die sich das vorstellen, aber
Weiß ich nicht. Ich finde es zumindest bewundernswert, dass sie mal hier die Cojones haben, um zu sagen, sie ist doch scheiße, mal, mach mal richtig neu.
Das haben sie an vielen Stellen. Das haben sie mit Speedy auch schon irgendwie probiert. Ich finde es technisch interessant und ich finde es technisch auch wirklich sauberer, aber ich finde es halt irgendwie komisch, dass jetzt da dieser Befehl, der jetzt schon seit Jahren benutzt wird und nie standardisiert, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wo er dann mal irgendwie so gut wie standardisiert ist, dass sie dann sagen, okay, jetzt machen wir was anderes. Ja. Das finde ich halt interessant.
Gut, vielleicht denken sie sich jetzt auch so, jetzt funktioniert es ja schon mal, jetzt kann man die nächste Stufe einschalten, wenn es alle schon
kommt. Kann man natürlich auch machen, ja.
Okay, so, lassen wir es dabei.
Richtig.
Ich würde sagen, viel Spaß weiterhin am Gerät.
Ja,
wir haben. Ich habe eine scheiß Auflösung.
Du hast ja bald
verdammt viel Spaß drauf. Gerät. Endlich. Machen wir nächstes Mal auf den Kongress verweisen und so.
Ja, nee, wir können schon sagen, der ist demnächst. Wir fahren hin hier.
Ja, Kai kommt jetzt eigentlich mit.
Nein. Ach, aber naja, okay, Marc geht auch nicht mit, aber zumindest wir
beiden, ja.
Also wer uns sehen will.
Und noch eine illustre Runde von weiteren
Freaks, ja. Weiteren Medieninformatikern aus Stuttgart. Also wenn der hier so eine Gruppe von Nerds, die ein bisschen Schwäbisch redet, sehen, dann sind das wahrscheinlich wir.
Nee, ich nicht.
Du musst noch ein bisschen trainieren.
Ja, du musst noch ein bisschen. Nein. Du musst noch ein bisschen üben.
Jetzt.
Oh Gott, was war denn das?
Ja, das kommt drauf an. Ich weiß es nicht. Oberlandschwäbisch, Unterlandschwäbisch, Badensisch, mir ist das doch alles gleich.
Also, IED, das ist eher so aus dem Ulmer Raum, oder? So.
Ich muss sie nicht fragen.
Also, ich komme ja eher aus dem Badenser Gebiet, deshalb bin ich auch nicht so richtig. Aber ich glaube, man hört es schon, wenn wir da unterwegs sind.
Gut. Dann wie immer eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Das wird dann wahrscheinlich der letzte Podcast dieses Jahr sein. Also streicht euch das schon mal schön im Kalender an. Und dann sagen wir alle nochmal Tschüss.
Und danke für die Kekse von mir.
Vielen Dank für die Kekse.
Vielen Dank, Danny. Die sind fast alle leer. Also es sind noch.
Das waren wirklich lecker.
Da waren irgendwie 7-8 Kekse sind noch übrig und der Rest ist hier aufgegessen worden. Ihr könnt uns natürlich auch gerne weiter was schicken hier oder spenden.
Wir nehmen auch Glühwein oder so.
Ja, der lässt sich so schlecht transportieren.
Ein Müllsack geschnürt mit Glühwein gefüllt.
Nee, ich bin dafür, dass ihr auch noch irgendwas anderes spendet. Ihr könnt auch Geld spenden. Also
wir können uns davon auch was zum Essen kaufen.
Richtig.
Nee, ich hab den tollen Spenden-Button auf der Raltux-Seite mal neu gemacht, weil ich will unbedingt mehr von diesen Headsets haben.
Oh ja.
Dann wäre die Qualität hier noch besser, weil mich stört einfach dieses laute Hintergrundgeräusch. Hörte das die ganze Zeit?
Dieses
Summ.
Ja,
das würden wir wegkriegen, wenn wir alle mit so einem Headset da rumliefen, aber die sind einfach zu teuer, die kann ich mir nur ab und zu mal leisten.
Ja.
Gut, bis nächste Woche und habt ihr immer eine schöne Zeit. Ciao.
Jo.
Ciao. We'll be right back.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.